So, Digi, ihr habt hier zwei Bullen mitgebracht.
Ja, danke.
Lange Nacht seid ihr jetzt schon.
Ah, kein Gebrauch mehr.
Und drei Bullen für mich.
Ist heute wieder für den Volk unterwegs ist, ey. So. No.
Warst du gestern hier?
No.
Was war's? Hey, gestern war hier. Go. Go.
Ja. Nee, nee. Ja, also so nicht, tut mir leid. Heute nicht, nee. Kannst vielleicht später
noch.
Nee, gestern war ich nicht da. Ich hab Wellness-Oase, ein bisschen gechillt und so.
Ja, das machst du richtig, ohne Witz. Du hast ja nochmal erzählt, ich hab das dann auch mal gemacht. Dann war, go, go, go. Und das war die wirklich unproblematischste Nacht für meine Kondition ever.
Warte kurz mal bitte.
Das kostet ja nichts, ne? Du kriegst da ja alles. Das ist ja
was
all
ist
you
denn
can.
Jetzt? Können wir rein oder
absolute
was?
Wahnsinn. Ja, ich hätte mies gepumpt und so.
Digga, hey.
Bitte, geh zur Seite jetzt, ja?
Mann, Alter.
So nicht, wir brauchen gar kein Palaver.
Nee, du kannst vorbei. Go. Go.
Ah, Mann, ey.
Ja, aber jetzt wieder reinkommen die ganze Nacht, das ist schon schön hart.
Aber du hast was gemacht, ne? Ich sehe das hier.
Ja, ja, klar. Also ordentlich Gas gegeben jetzt.
Schön ausdefiniert, ne?
No.
Im Winter musst du stehen. Go.
Los, komm, jetzt geh zur Seite jetzt.
So stehen wie ein.
Digga, ey. Digga, wenn du jetzt ein Problem haben willst, mach einen Abgang jetzt.
Ja, Mann, Alter.
Wie unfreundlich kann man eigentlich sein? Dafür habe ich Abitur.
Mann, was für Leute hier wir sind, ey. Was ist denn das doch für ein Typ, der sich da durchdrängt?
Oh, lass ihn mal durch. Lass ihn mal durch. Das wird lustig. Ich krieg
noch was. Ich habe mein Perso mit. Ich bin auf der Liste. Also, das.
Auf welcher Liste?
Warte mal kurz.
Ja, also,
ey, wo Sebastian? Moin.
Schön, komm mal.
Tim ist schon im Darkroom mit dir dran.
Danke.
So, also, du bist auf der Liste.
Ja, genau. Ich bin
Ah, das stimmt schon hier. Guck mal hier. Okay. Steht ganz oben auf der Liste.
Ja, ja, siehst du.
Weißt du, auf welche Liste?
Ja, habe ich ja gesagt.
Auf der Liste, auf der alle stehen, die nicht reinkommen.
Also, tut mir leid.
Nee.
Das nicht. Ciao.
Ich hab doch. Mann,
ja, Moment. Hier. Guck mal.
Ja, warte.
Ich wusste doch, der Name kommt mir bekannt vor.
Ach, der?
Ja.
Ach, der Feed ist es.
Ja, genau.
Der Feed.
Ja,
ja, okay, dann
der
komm jetzt hier rein.
Gute Laune, ihr Wichser.
Alter, was mal, soll ich mir schnappen oder was?
Weißt du was? No. Lass ihn go.
Okay.
Guten Tag, Herr Merget. Schön.
Guten Tag, Herr
Merget. Schön, dass wir heute das Vergnügen haben.
Ja, finde ich auch.
Hallo.
Nimm Platz. Haben wir kein Ladegerät für Tim Melzer? Also, Freunde, ganz ehrlich.
Also nach oben kommen ist leicht, oben bleiben, das ist schwer.
Hat dieser Tisch noch kein induktives Laden? Also wirklich, das gibt's doch nicht.
Also wirklich.
Tim, das tut mir wirklich leid.
Nee, es ist okay. Letztes also, Mal hier dicke Hose, schön mit Gaffer und so, alles voll Tropf. Und jetzt hier, weißt du, das Problem ist, das hat mal, ich weiß nicht, wer das zu mir gesagt hat, oder ob das meine eigenen Worte sind. Wichtig sind die erste Woche im Arbeitsverhältnis und die letzte. An das dazwischen kann sich kein Schwein erinnern.
Stimmt.
Das heißt, ja, aber es bedeutet trotzdem, dass man Leistung zeigen muss im Mittelteil.
Also Lukas hatte ja gerade wohlverdienten Urlaub über, glaube ich, 14 Tage.
Hatte ich so? Ach, stimmt. Oh,
der musste jetzt erstmal wieder in den Arbeitsmodus.
Das sah toll aus.
Oder?
Wisst ihr noch, als ihr das erste Mal mit eurem Partner in Anwesenheit der Eltern gebumst habt? Ich wollte das Thema Bumsen mal ganz kurz reinbringen.
Ja, ich weiß es.
War das nicht ein seltsamer Moment? Und ich weiß noch, wie ich, also ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, ob wir nur gefummelt haben oder gebumst haben, wie dann auf einmal das an der Tür klopfte. Und das war das waren so zwei Zimmer nebeneinander, die auf demselben Balkon mündeten. Und dann hörte ich schon irgendwie so das Krakele und dann hörte ich die Schritte, wie sie links sich durch das linke Zimmer durchgezogen haben.
Auf dem Balkon?
Nee, weil sie über den Balkon wollten und wir haben die Vorhänge nicht so gemacht. Aber so schnell.
Wie alt warst du da? Ha? Weißt du, wie alt du warst?
Also ich habe relativ spät angefangen, muss ich ehrlich sagen. Relativ spät. Aber ich sag mal so, das Köpfchen war wie so ein kleines Schildkrötchen-Köpfchen, weil der hat sich so schnell nicht runterdrücken lassen. Kennst du das, wenn der so hart ist, dass du ihn dann wirklich über den Hosen mit dem Hosenbund bändigen musst?
Ja.
Das ist wichtig, dass man da lange T-Shirts hat.
Ja, wirklich.
Ja,
da ist so. Viel Wahres dabei.
Gut, irgendjemand hat sich beschwert über die Anzüglichkeiten, ansonsten netter Podcast. In diesem Sinne, lass uns jetzt mal seriös werden.
Apropos seriös.
Ja.
Kennst doch hier bestimmt den Geiss, ne? Robert.
Und Geissen.
Ja, nee, Geiss. Ich habe vorhin extra gefragt. Ja. Die heißen, werden nur die Geissens genannt, aber er heißt Robert Geiss.
Ah, okay.
Sind wir uns da sicher?
Waren einmal zu Gast bei uns im Laden, ja.
Hier, er sitzt ja noch hier. Ein Kollege hat sie besucht. In Monaco.
Du?
Oder Monaco, wie wir sagen. Podcast aufgenommen.
Ah, ich dachte hier, versorgen.
So, und was
wirklich, es tut mir leid, wenn du irgendwann mal Hops genommen wirst, dann ist das
Tim's
Verleumdung einfach in einer, ich weiß nicht, seit 2 Jahren machen wir das, ne?
Ja.
Dass wir Rickard irgendwie als massiven Drogendealer hier darstellen, was nicht der Fall ist.
Ich habe keinen Anwalt. Doch, Tim Melzer hat dir den geschickt. Jedenfalls war Rickard bei Robert in Monaco.
Ja.
Und ich finde das ganz interessant, weil die Geissens ihre Töchter jetzt langsam aber sicher in die Berufswelt integrieren.
Mhm.
Und eine von denen malt
Bilder
mhm. die sie teuer verkauft, und die andere wird Immobilienmaklerin.
Mhm.
Und um so ein bisschen dieses Business Immobilienmaklerei kennenzulernen, hat sie erstmal ein 2 bis 3 Millionen Euro teures Apartment bekommen, ne? Und das soll sie jetzt erstmal verkaufen,
mhm.
als Trockenübung.
Mhm.
Ja, ich glaube, die wird so schnell von den Eltern beim Bumsen nicht gestört. In dem Appartement.
Das ist ihr Apartment mhm. und das soll sie verkaufen.
Genau, Gewinn bringt. Um einfach mal so ein bisschen die Luft des Investments.
Ja, ich sag mal so, andere Leute haben mit Zitronenlimonade am Straßenrand angefangen. Finde ich auch die bessere Schule, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, da hat jeder ein anderes Einstiegsniveau. Ein Apartment für 2-3 Millionen. Ich meine, wenn sie das gewinnbringend verkauft, ist es 2,5 Millionen. Das ist schon Gewinn. Generell muss ich sagen, komme ich schwer rein gerade. Seid mir nicht böse. Habt ihr wahrscheinlich echt gut vorbereitet dieses Thema und lange recherchiert. Es tut mir leid, dass ich das innerhalb weniger Sekunden zerstören muss. Ich komme da nicht rein.
Aber ich finde es gut, du kommst mit Eicheln in Schildkrötenform rein und läufst zur Hochform auf.
Ja.
Und wenn wir uns dann etwas seriöseren Ding wie Immobilienmaklerei widmen, kommst du nicht rein.
Ganz kurzes Veto von meiner Seite. Ich habe gesagt, lass uns mit was Seriösem anfangen.
Ja.
Du kommst mir mit Robert Geist.
Also pass auf.
Jetzt frage ich mich, welche Katze sich da in welchen Schwanz beißt gerade.
Ich kann dir schon mal sagen, dass wir heute
ich glaube, dann wird Fotos heute.
Ja, heute werden wir, Tim, bevor unser Gast kommt, ein etwas verhältnismäßig länger miteinander reden, weil es viele Themen gibt, die es aufzuarbeiten gilt.
Okay.
Unter anderem, du erinnerst dich, und ich bin so froh, dass wir es durchgezogen haben. Mhm. Wir haben diesen Geschmackskursus bei Heiko Antoniewicz verlost, den ich lustigerweise immer Anton Antoniewicz nenne. Und
schon stattgefunden? Oder?
Ja, letzte Woche.
Aber ich dachte, ich war dabei.
Du hattest keine Zeit.
Oh,
ich war auch nicht dabei. Ich hatte auch keine Zeit. Aber unsere Gewinner und Gewinnerinnen haben Fotos gemacht und haben
das ist geil aus.
Ja, ne?
Mmh. Was ist das? Morchel, Erbse, Speck und?
Genau.
Oh, wahrscheinlich so ein Das sind unsere Zuhörer.
Mhm.
Gut.
Finde ich auch.
Sehr
und
gut.
Es war fantastisch. Danke für dieses Erlebnis, schreibt Theresa Anbei. Ein paar Bilder von gestern. Das war echt der Hammer. Danke nochmal, sagt Markus. Und auch Werner sagt, es war ein ganz großartiger Tag. Vielen lieben Dank nochmal an bei Fotos und Videos von mir. Liebe Grüße, Michel. Und so weiter und so fort.
Das sieht richtig gut aus, was die hier gemacht haben.
Ist geil, toll, ne?
Und das können die jetzt kochen?
Naja, also ich gehe stark davon aus, dass sie zumindest jetzt wissen, wie es ein wenig besser funktioniert.
Aber es war eine Geschmacksschulung, war ja auch kein Kochkurs.
Genau. Und das ist Heiko auch ganz wichtig, dass es eine Geschmacksschulung war. Ich soll ganz liebe Grüße sagen.
Dankeschön.
Und Heiko sagte auch, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Also
Geil. Schön,
dass wir das durchgezogen haben.
Geil. Ich hoffe, dass Heiko, ich und Luki Maurer bald das Vergnügen haben, miteinander wieder zu werkeln. Da ist gerade was in Vorbereitung. Also die Ohren weit aufgesperrt und die Augen natürlich auch. Also, oder wie andere sagen würden, Augen und Ohren offen halten. Bin da etwas sperrig in diese Formulierung reingekommen. An der Stelle ganz, 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 ganz liebe Grüße an Luki Maurer.
Ja, und auch ganz...
und Heiko ja sowieso.
Ganz herzlichen Dank auch an all die, die das in der Organisation vorbereitet haben. Das war mit Terminfindung und mit Auslosen alles nicht so einfach. Wir haben auch ein paar traurige Mails bekommen von Zuhörern und Zuhörerinnen, die sagten, sie fanden es ein bisschen gemein, wenn man sich nicht langtextlich Mühe gegeben hat, auch gewonnen zu haben, und Leute, die sich langtextlich Mühe gegeben haben, nicht. Wir haben aber ja gelost. Es war ja nicht, es ist nicht immer die Masse, die die Klasse ausmacht, sagen wir mal so.
Und soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil das würde implizieren, dass die Masse jetzt die Qualität nicht hatte, sondern das ist das Problem bei Losverfahren. Wenn du eine Kugel von 49 bist, dann wirst du auch nur alle Jubeljahre rausgezogen.
Das stimmt.
Und es waren mehr als 49.
Schon mal Lotto gespielt?
Nein.
Noch nie? Nein. Also wirklich noch nie?
Nein, ich habe ja können, um mein Geld zu verdienen.
Ja, ja, aber trotzdem kommt...
der Mathe-Schubser musste Lotto spielen, damit er mal irgendwas gebacken kriegt.
Ich glaube, ich bin neulich zufällig, ich weiß nicht, wo der wohnt, aber ich bin wo vorbeigelaufen, wo ich glaube, dass er da wohnt.
Da wirst du nicht vorbeilaufen, das ist abgesperrt.
Okay.
Eine private Wohnstraße.
Ja, so weit kommt es hin.
Hm? Private Wohnstraße, aber da kommst du gar nicht rein.
Ach so, da dürfen keine Fußgänger.
Nee, wie wird das gerne formuliert? Weil der Pöbel darf da gar nicht
lenken. Der Pöbel,
darf da nicht lenken.
Pöbeldorf. Okay, dann hätte es sein können. Gut, also noch nie.
Auch keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wo der wohnt. Ich finde das gerade.
Nein, ich sage euch auch, warum ich drauf kam. Weil es gab so zwei...
Ein Lieferwagen vor der Tür und du hast gedacht, geil, da muss der Hänsler wohnen.
Nee, pass auf.
Es
gab so ein paar Indizien, was Autos oder so angeht, am Briefkasten stand der Name Koch. Und hast du oder nicht irgendjemand mal erzählt, dass der Hänsler an seinem Briefkasten den Namen Koch hätte? Ja, Lukas nickt.
Ja, das
so kam ich drauf.
Ja, das habe ich erzählt, aber das habe ich auch erfunden. Ich hatte einen Nachbarn, der hieß Koch. Und alle Leute haben geglaubt, dass ich so geil schlau bin. Und mein Anonymous ist Koch. Und das heißt, er hat gelitten, dass immer die Leute bei ihm geklingelt haben, nicht bei mir.
Okay.
Darüber stand Melzer, also hätte man auch mal nachdenken können. Geile Koch. Ding dong.
Aber wie kommen wir denn auf Hänsler? Wie kommen wir denn auf Hänsler?
Wir haben, der Podcast fing ohne Niveau an und dann haben wir uns einfach konstant weiter dran gehangen.
Wir waren beim Lottospiel.
Bloß kein Niveau.
Auch kein Rubbellos? Kein Rubbellos?
Doch, Rubbellos habe ich schon gemacht.
Ja.
Ja.
Das passt irgendwie auch zu dir. Ich nehme noch 3 Rubbellos mit.
Ja, nee, ich bin dann ja jemand, der 50 kauft.
Ja.
So, das sind einfach so Exzesse, ich finde ja Exzesse geil. Und ich finde, 50 Rubbellose ist ein Exzess, den kann man sich mal gönnen. Ist vollkommen dumm, richtig dumm, aber trotzdem ist es halt geil, 50 Rubbellose zu haben.
Und das Freigerubbelte, das ist
so ein Rubbellos. Ich meine, ganz ehrlich, bei 50 hast du ja wenigstens wie Tombola. Ich kaufe auch 100 Lose und nicht 10.
Ja, ist auch ein bisschen großkotzig, oder?
Naja, es ist ja für einen guten Zweck.
Wenn es nur 150 Lose gibt, die anderen wollen auch was gewinnen.
Ja, aber es ist mir egal, es ist für einen guten Zweck. Und der Zweck heilt, wie heißt das?
Der Zweck heiligt die Mittel.
Dankeschön.
Und du bist in dem Moment das Mittel. Ich hätte gern 100 Mal von 100.
Ja.
Aber Herr Melzer, dann wäre die Tombola beendet. 100.
Dann nehme ich noch 5 extra.
Also gut. Dann hätten wir den Geschmackskurs mit Heiko Antoniewicz abgekaspert. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Heiko, dass er den Spaß mitgemacht hat.
Und Spaß und von das Wissen vermittelt hat.
Nicht so schön ist hier Kollege Winkler.
Ja.
Tim, wie kanntest du ihn, Hans Winkler?
In der Tat haben wir uns nur 3-mal gesehen in unserem ganzen Leben. Das eine Mal war im Rahmen wirklich von Kitchen Impossible, wo man allerdings auch schon gemerkt hat, da ist schon eine gewisse Müdigkeit drin. Allerdings natürlich kulinarisch immer noch blitzgescheit und hellwach. Und ich habe so ein bisschen seine Metamorphose mitbekommen, als er sich dem Leben ein bisschen zugewandt hat. Also so ein bisschen aus der Kochjacke rausbewegt und ein wenig auch so die süßen Früchte des Lebens genossen hat irgendwie. Und ich mochte seine spitzbübische Art, seinen versteckten Humor, den er, glaube ich, gar nicht so stark ausgeliebt hat zu seinen aktiven Kochzeiten. Und ich mochte das. Ich glaube, er hat jetzt faustdick auf eine Art und Weise.
Ja?
Ja, glaube ich schon.
War das so einer, der eher nur in der Kochszene bekannt war? Weil ich habe, nach außen hin hat man doch...
Herr Winkler ist eine Legende. Deutschlands Kulinarik würde ohne Herrn Winkler in dieser Form gar nicht existent sein. Ja, ja. So viele,
an welchem Punkt?
Er hat Schüler. Er hat Schüler kreiert. Also einmal natürlich sein Headquarter. Und dort hat er eben großartige Kollegen von uns noch großartiger gemacht und mit einer Handschrift versehen, die insbesondere in einer kulinarischen Perfektion und wirklich Hochkultur sich abgespielt hat. Und ich glaube, das ist neben der Traube Thonbach vielleicht die Kaderschmiede in Deutschland gewesen für Sternegastronomie. Was mich ein bisschen verblüfft, dass ich war lange überlegen, ob ich es poste oder nicht, aber ich fand so diese an der Stelle eben so diese Beileid-Mitkundung übers Internet falsch, auch wenn ich natürlich gerne dem Umfeld mein Mitgefühl ausgesprochen habe, aber ich habe mich sehr bewusst damit zurückgehalten und ich fand, dass ich glaube, dass sein Ableben 5 Jahre zu spät und 5 Jahre zu früh war.
Aber dann wäre er ja am richtigen Zeitpunkt gestorben.
Nee, 5 Jahre früher wäre er noch aktiver gewesen und dann wäre vielleicht der Aufschrei größer gewesen und 5 Jahre später hätte er schon wieder diesen Legendenstatus. Ah, okay, also es ist alles eine Frage manchmal vom Timing. Ich habe mir immer gedacht, der einzige Tag, an dem ich nicht sterben möchte, wenn es darum geht, sozusagen eine Aufmerksamkeit mit dem eigenen Ableben zu erzielen, ist, wenn der Papst stirbt. Dann würde ich sagen, dann halte die Nachricht zurück und gib mir 3 Tage mindestens, damit ich es auch auf die Titelseite schaffe. Nee, aber Winkler, schade, also wirklich schade, aber es ist nun mal an der Zeit, dass die alten Großmeister werden wir uns peu à peu von verabschieden müssen. Das ist die Natur.
Und was bleibt?
Aber zu früh, viel zu früh. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er, und deshalb auch da bin ich, auch da wieder eine Inspiration für mich, er war kurz davor, sozusagen seine Rente zu genießen.
Ja, genau.
Und nach Mallorca umzusiedeln, das ist zumindest das, was ich aus der Presse weiß. Ich habe selber da keinen persönlichen Austausch mit ihm betreiben dürfen oder können. Und das ist unser, deshalb so alle Köche, alle Gastronomen, alle Menschen, die da so mit Herzblut in was drin sind, vergesst nicht auch irgendwann mal in der richtigen Zeit auch an sich zu denken. An sich, an die Familie, an die Freunde und an das, was auf das wir während unserer aktiven Zeit sehr oft verzichtet haben.
Du arbeitest aber auch sehr viel.
Ja, aber ich bin schon sehr viel schlau. Ich arbeite ja am Wochenende nicht mehr. So, das habe ich gekippt, wo ich sage, da habe ich das Recht drauf. Auch, und wenn ich am Wochenende arbeite, dann wird das anständig kompensiert in der Woche.
Aus solchen Überlegungen heraus auch, dass durch Stress eventuell Dinge passieren können, die andere Dinge nach sich ziehen, gesundheitlich, und die du dann brauchst? Nee,
gar nicht. Also da habe ich noch das Gefühl des Unbesiegbaren in mir drin. Aber schon so an Beispielen, und Jamie war da eine große Inspiration, der damit sehr früh angefangen hat, am Wochenende eben nicht zu arbeiten, um für seine Familie da zu sein. Und ich auch eben, bei mir hat Corona ja eine ganze Menge verändert in meiner Sichtweise auf bestimmte Dinge. Davor war ich in diesem Hamsterrad drin, 24/7, und ich habe dann verstanden, dass es, also ich bin jemand, der positiv aus der Krise raus ist, weil ich halt Lebensqualität auf der anderen Seite für mich entdecken durfte, und das mag ich. Und da arbeite ich dran, dass das eben, solange ich noch selbstständig Stuhlgang machen kann und aus dem Stuhl rauskomme, möchte ich das auch teilweise genießen. Also ich werde nicht faul, ich werde immer beschäftigt sein, aber ich war ja wir sind ja oft sowieso doppelt beschäftigt. So, und das ist, glaube ich, eins der ganz großen.
Ihr Köche.
Gastronomen, Köche, ja. Menschen, die, also nicht nur wir Köche, sondern viele Leute, die auch Selbstständige, die eben sehr viel, wie hat das Elon Musk neulich mal gesagt, er arbeitet 7 Tage die Woche, 18 Stunden am Tag, 360 Tage im Jahr, und trotzdem wird er als Glückspilz bezeichnet. Und nee, da steckt auch oft, auch wenn mein Mundwerk das manchmal nicht vermuten lässt, da steckt auch eine Menge Fleiß dahinter.
Ja, also ja, definitiv. Ja, natürlich. Also es geht ja nicht nur um den Moment des Arbeitens, sondern auch um den Moment, dorthin zu kommen. Also sprich Reisen, ne? Also wir hatten das ja neulich in London. Das ging wirklich früh. Ich glaube, wir waren um 4:30 am Flughafen. Du warst den Tag vorher, die Nacht vorher um 2 im Bett. Ne? Also ja. Das ist wirklich wirklich erstaunlich. Ist denn, ich habe mich gefragt, wir hatten ja Reformationstag, also in 5 Bundesländern war der Montag frei.
Was ist das eigentlich?
Was?
Dieser Reformationstag, ich habe ihn noch nicht verstanden. Das ist neu, ne?
Ja, der Reformationstag ist so der Tag, den die Bundesländer bekommen haben, die nicht erzkatholisch sind und dementsprechend 3 oder 4 weniger haben. Es ist ein erzprotestantischer Feiertag.
Ja.
Und alles andere werden wir nachher reinschreiben, das lese ich dann bei Wikipedia ab.
Okay.
Ich habe mir nur gedacht, die restlichen, wie viele Bundesländer? 16 haben wir, ne? Also die restlichen Bundesländer hatten ja nicht frei. Hast du gearbeitet, weil zum Beispiel deine Produktion in Köln sitzt und dementsprechend, oder hattest du den Tag frei?
Nee, den Tag frei.
Und den hast du auch frei gemacht?
Ja, also öffentlich, nochmal, das ist ja so die staatlichen Vorgaben des Freimachens, die halte ich auch ein.
Ja? Ja gut, aber in dem speziellen Fall war es ja kein bundesweiter. Das heißt,
hallo, wenn der jetzt. Aber Hamburg ist es ein Feiertag.
Ja, aber Vox beispielsweise liegt in Nordrhein-Westfalen, oder also der Sender sitzt da. Und wenn die jetzt gesagt hätten, du, wir machen hier deine Inklusionssendung, ein Sonderinterview an dem Tag, brauchen wir, weil läuft so gut, dann hättest du wohl kaum gesagt, nichts da, hier ist aber Reformationstag.
Doch, hätte ich inzwischen. Ja, das sage ich inzwischen. Und das ist manchmal für die Leute schwer zu verstehen. Ja, aber ich habe neulich zum Beispiel eine ganz schwierige Situation mit jemandem gesprochen. Da geht es um eine Kooperation, die sich auch finanziell da niederschlägt. Und diesen Grat zu finden zwischen Demut vor den Möglichkeiten, die man geboten bekommt, aber eben auch der Verpflichtung, seinem Umfeld gegenüber auch zur Verfügung zu stehen und auch das genießen zu dürfen, das ist manchmal ein schmaler Grat. Und da musste ich absagen, weil ich sage, das Angebot ist nicht gut genug, um sozusagen weitere Freizeit zu opfern. Und weitere Freizeit ist jetzt bei mir ja wirklich relativ. Ne? Ich habe neulich vor ein Wochenende verbringen. Ich glaube, das war das erste Wochenende seit Jahren, was ich frei von sämtlichen Verpflichtungen, familiäre, freundschaftliche, sondern einfach nur für mich so genießen konnte. Und war bemerkenswert.
Das geht dann auch?
Ja, ja, ich kann das sofort. Ich bin ein Urlaubshonk in der Vorbereitung, aber wenn ich erstmal im Urlaub bin, dann ist mir auch alles egal. Aha. Das ist der Vorteil, wenn man keine E-Mail schreibt.
Ja, stimmt. Also ich glaube...
Alte Regeln. Wenn ich nach 3 Tagen mich nicht gemeldet habe, können die selber entscheiden.
Kennst du jemand, der sonst keine E-Mails schreibt?
Ich glaube, der Papst.
Das klar. Ja, gut, vielleicht.
Kannst du dir vorstellen, dass der Papst E-Mails schreibt?
Ja, weiß nicht. Ja, warum nicht? Ja, du schreibst keine. Also, nee. Tim, wir hatten ja den Rainer Sass zu Gast.
Ja.
Und der Rainer Sass, das ist jetzt nicht so, dass ich mir das, oder wir uns in der Redaktion das nicht schon vorher dachten, dass er, sagen wir mal, streitbar sein könnte. Mhm. Aber sehr schön. Warum okay. Rufst du an?
Ruf ich dich an? Ja. Nee, ich habe gerade, das ist hier eine komische Nummer gewesen.
Nee, das warst du.
War ich nicht, aber mach ruhig.
So.
Und immer einmal mehr als du.
Es gab sehr, sehr, sehr viel Hörerpost.
Ja.
Und interessanterweise hat sich das die Waage gehalten, was Pro und Contra angeht. Mhm. Also viele haben davon gesprochen, ich habe hier mal eine ausgedruckt, super Diskussion und gerne mehr davon, weiter so, und das ist die Authentizität, die die Gastronomie so interessant macht.
Und wie heißt das?
Authentizität.
Authentizität.
Nee, das hast du.
Authentizität?
Authentizität.
Authentizität.
Nee, Authentizität.
Authentizität.
Ja. Wusstest du das?
Authentizität.
Du sagst immer Authentizität.
Ja gut, aber es ist doch totale geile Einsparungsmaßnahme. Trotzdem wissen alle, wovon ich rede.
Ich glaube ja, These, viele Menschen, die Authentizität sagen können, glauben in dem Moment, dass sie da schon was wirklich Gutes vollbracht haben, dass sie es gesagt haben.
Authentizität.
Nee, das war eine zu viel.
Authentizität. Okay.
Ja, Authentizität.
Authentizität.
So, und nun war es ja natürlich so, dass Rainer so ein bisschen über sich und sein Leben offen sinniert hat, seinen Status quo, wo könnte er sein, wo sind Köche wie du oder der Hensler, und ist das denn alles so gerecht, und man kennt ihn ja hinter Kassel nicht. Einer hat übrigens geschrieben, er lebt in Kassel und der kennt ihn. Also so schlimm scheint es zu sein. Und ich hab lange drüber nachgedacht, ob ich das jetzt sage oder nicht, weil auch wir beide haben unser Fett weggekriegt. Es gab den...
Ich auch?
Ja.
Ich habe so geile Verdrängungsmechanismen.
Es gab
kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. Ich denke nur an positive Zeiten in der Schule.
Es gab den Moment, da sprach unser Gast, benutzte er zweimal, konnte mich nur an einmal sogar erinnern, das Wort, das nicht so schön, das absolut nicht schöne Wort, wie man italienische Gastarbeiter früher genannt hat.
Oh, ja, stimmt.
So,
ja.
Und die Frage, und das möchte ich gerne mit dir mal ganz kurz besprechen, warum haben wir da nicht angegriffen, also sowohl du als auch ich, und warum haben wir nicht im Anschluss gesagt, das nehmen wir raus?
Das weiß ich nicht, weil rausnehmen, also in dem
ein
Moment...
Ein italienischer Zuhörer schrieb mir nämlich, sehr nett, bizarre. Ja. Nee,
also es gab schon mal so einen Moment, wo ich im Nachhinein, da war ich aber nicht betroffen, sondern da war ich als Externer eher so, warum haben die nichts gesagt? In dem Moment hat uns das ein Tick, also mich zumindest, ein bisschen überrollt. Mhm. Und ich war eher innerlich so am Kopfschütteln und dachte, Alter... Und dann habe ich aber gedacht, das ist so dieses, ich bin auch liebevoll prollig manchmal, aber mein Sprachgebrauch hat sich in den letzten Jahren gewaltig verändert.
Ja, das stimmt.
Gewaltig verändert. Und ich habe das diesem alten Mann in dem Moment zugemutet, da nicht den Kopf zu mehr, aber wir haben falsch reagiert in meinen Augen. Ich hätte gedacht, ja, wir hätten da mal ganz kurz, pass mal auf, Rainer, kannst du so machen in deinem Wohnzimmer, weil du meinst, es ist nicht böse, es ist trotzdem falsch.
Wie weit?
Es ist trotzdem komplett falsch.
Wie weit darf man noch sagen, weil ich finde schon, dass an dem,
absolut gar nicht,
gebe ich dir vollkommen recht, aber wie weit darf man sagen, dass zu allem anderen auch dieser Podcast eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür war, wie unterschiedlich Generationen ticken und wie lang vermeintlich ältere Generationen brauchen, um das aus der neuen Generation zu übernehmen.
Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, welche Generation man angehört, sondern mit welcher Form des Absenders man das macht, weil er ist ja liebevoll, und das ist eine schwere Diskussion, habe ich neulich erst wieder sehr lange mit auch jemandem, der sich da sehr engagiert, geführt. Dass man das Verständnis dafür hat, dass die Leute es benutzen, weil sie nicht das Böse dahinter sehen. weiß ich nicht, das Diskreditierende oder das
Diskriminierende war.
Diskriminierende und auch den Rassismus dahinter nicht erkennen, weil sie es auf eine Art und Weise liebevoll machen. Auch ich habe genau diese Wortwahlen in bestimmten Gruppen auch noch bis vor wenigen Jahren und bis vielleicht sogar vor ein, zwei Jahren noch, ich will nicht sagen aktiv benutzt, aber schon immer wieder. Und jeder, der weiß, wie ich in der Bullerei bin, weiß, wie ich über die eine Gang rede. Das mache ich aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern ausschließlich im geschlossenen Raum, weil die Reproduktion dieser Worte eigentlich obsolet sind. Braucht man nicht mehr machen. Die Sprache ist so eine vielfältige. Und selbst wenn es dafür da ist, ein Wort in dem Ursprung einer Macht zu berauben, wenn jemand wie ich nenne das Wort sage.
Nein, nee, das
würde ich jetzt zum Beispiel gerade wieder streichen.
Genau.
So, ich habe es jetzt gerade gesagt, wir piepen das, deshalb jetzt so. Weil die Reproduktion dieses Wortes ist falsch. Egal in welchem Kontext, egal in welcher Diskussion, egal mit welchem Absender, egal mit welchem Ding. Und das fällt manchmal schwer. Das fällt schwer, weil auch Sprache ist ja eine Wiederholung von Buchstaben in Anführungszeichen. Und ich hatte zum Beispiel wahnsinnig Schwierigkeiten, das Brötchen anders zu nennen, das Schaumkussbrötchen.
Mhm.
Hatte ich, bis ich das mal begriffen habe, und weil das so keinerlei Bedeutung hatte, nicht mal in der Richtung, sondern es war einfach ein Begriff für ein Brötchen. Aber ich wurde darauf aufmerksam, ich wurde auch zwei, dreimal aufmerksam gesagt, ich habe das auch vor ein paar Jahren in der Kochsendung nochmal gesagt, da ist es mir auch rausgerutscht, da war ich eigentlich so, da habe ich auch einen Brief von einer Zuschauerin bekommen, die sagt, es ist einfach falsch. Und aber ich meine es doch nicht böse, aber nur weil ich es nicht böse meine, wird es nicht besser in der Benutzung. Also Reproduktion jeglicher Worte, die eben eine Gruppierung in einer wie auch immer gearteten rassistischen Art und Weise diskreditiert, einfach ein big fucking no-go. Bitte hab Verständnis, wenn bestimmte Menschen etwas länger brauchen, es umzunetzen, umzuwandeln, weil Sprache, wie gesagt, ist ja eine Wiederholung von immer wiederkehrenden Mechanismen, und nicht jeder, der das Wort benutzt, in diesem Falle für die italienischen Mitbürger, meint es per se böse, aber das macht das Wort, die Nutzung des Wortes nicht besser.
Also wir sagen Scusi, es tut uns wirklich leid.
Und auch Entschuldigung für die Nichtreaktion, wir haben innerlich beide mit dem Kopf geschüttelt. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass ihr schneidet.
Ja.
Weil das war für mich glasklar, dass wir das nicht reproduzieren.
Also es ist passiert, und wir haben uns dann auch dazu entschieden, da heute darüber zu reden, und werden es jetzt nach dieser Sendung rausschneiden. Nur, wir haben drüber gesprochen, es wird nicht mehr stattfinden.
Ja.
Was aber stattfindet, was für eine geniale Überleitung. Tim, du hast ja wieder das nächste Knallerformat rausgehauen. Mensch, in jeder Gazette wirst du betitelt und besprochen, wie toll das ist.
Ist das so?
Und es ist toll. Es ist wirklich toll. Also wir reden hier zum Schwarzwälder Hirsch.
Ja.
Tim Melzer ist am Start rund um das Thema Inklusion. Darüber würde ich gerne gar nicht so viel jetzt sprechen, weil das würde ich mir gerne für diese Sendung aufheben.
Wir haben Gast eigentlich.
Ja, wir haben auch einen Gast. Ja, aber ja, ich möchte dir eine vertretbare, als Vertretung für alle anderen Mails, die kamen, weil das sind einfach zu viele.
Sehr spannend. Wir müssen kurz sagen, heute ist sozusagen der Tag nach der Ausstrahlung der zweiten Folge. Und nächste Woche wird es die dritte Folge geben. Wenn ihr das aber hört, ist sozusagen die dritte schon ausgestrahlt.
Ja,
deshalb werde ich da nachher nochmal auf ein, zwei Punkte eingehen wollen.
Was ich heute gelesen habe, ich habe es nur aufgeschrieben, 4% bist du nach oben im Vergleich zur ersten Folge. Das ist 10% Marktanteil. Mhm. 2 Millionen.
Mhm.
Nee, nicht, das war Robert Geis Apartment. Jedenfalls, krass.
Ja.
Krass.
Ja. Sind wir auch
Montag alle 20:15.
Und ab jetzt bitte auch da eine Formulierungssache, nicht du, sondern wir, weil es ist wirklich ein der einzige Fehler in diesem gesamten Format ist der Titel.
Ja, den wollte ich zum Schwarzwälder Hirsch. Was ist denn das?
Nee, das nicht.
Oder
mit
Tim
Melzer.
Ach so, ja.
So, weil.
Also, ich dachte, du meinst zum Schwarzwälder Hirsch.
Also, es müsste eigentlich heißen, der Schwarzwälder Hirsch mit so vielen.
Ja.
Weil es ist wirklich ein
mit
ein
so vielen Passmann.
Mit so vielen tollen Leuten, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber das machen wir gleich.
Ja, des Weiteren möchte ich mich bei dir, Tim, wieder nur Tim, und den anderen für deine neue Sendung zum Schwarzwälder Hirsch bedanken. Hm? Schreibt eine Dame, die erste Folge ist gerade zu Ende und man hat von der ersten Minute gemerkt, mit wie viel Herz alle an dieses Projekt rangegangen sind.
Sehr gut.
wir haben zwar kein Kind mit Down-Syndrom, aber ein Kind, was mit ADHS auch nicht eine normale Schablone reinpasst. Mhm. Und wir würden uns sehr wünschen, dass das Menschen mehr die Augen geöffnet hat für andere Menschen mit einer Beeinträchtigung. Mhm. Jeder Mensch hat seinen Platz und jeder Mensch ist auch genauso richtig, wie er oder wie sie ist. Und das stimmt genauso. Mhm. Also, ich will jetzt nicht sagen, schade, dass man erstens so eine Sendung dafür braucht, aber ich bin mir sicher, dass ihr da Türen geöffnet, war dir das klar? Dass ihr da eine Tür öffnet, das wird ja nur positiv
besprochen. Nicht in dieser Art und Weise. Ich habe einen anderen Herangehenspunkt. Ich habe ja gesagt, ich lese mich jetzt nicht in sozialpädagogische Konzepte ein, wie der Umgang ist, sondern für mich bedeutet Inklusion zeigt, wie normale Menschen in diese Welt reinwachsen können. Mit allen Herausforderungen, mit allen Fehlern, mit allen richtigen Momenten irgendwie und natürlich begleitet und betreut, weil das ist keine Versuchskaninchensendung, sondern da sind ja echte Menschen mit echten Schicksalen, mit echten Geschichten dahinter. Und das war nicht dazu da, dass der feine Herr Melzer dann selbst Erfahrungstrip reiten kann, um dann zu gucken, was für ein geiler Typ er ist. Sondern mir war wichtig, dass wenn wir Inklusion bearbeiten, dass wir nicht von vornherein in den Betroffenheitsmodus landen und nur anklagend sind, sondern erstmal selber unsere Erfahrungen sammeln, um von dort aus loslösen, dann zu sagen, okay, funktioniert Inklusion so, wie sie gerade dasteht? Oder was müssen wir tun? Haben wir Ideen? Hätten wir Möglichkeiten? Weil immer nur anzuklagen, dass Dinge falsch laufen, langweilig. Mhm. Sondern selber mal sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich die ganz große Leistung in diesem Format, dass ein jeder, sei es unsere Schüler, die mit dem Down-Syndrom leben, sei es André Dietz, der ja auch sozusagen, ein ganz komisches Wort immer, ein Betroffener ist.
Das ist der Schauspieler von Kennt man das unter uns?
Das Angelmann-Syndrom. Sei es die Produktionsfirma, sei es der Sender und sei es auch die unfassbar großartige Unterstützung von Himmelreich, die ja vom Konzept her bereits an Inklusion arbeiten, aber eben auch nicht mit der Unterstützung eines Fernsehkochproletens, der vielleicht die Welt manchmal sich ganz einfach erklärt, vielleicht nicht immer richtig, aber vielleicht manchmal ein bisschen direkter und vielleicht auch manchmal, ja, auch die mussten ihren Horizont erweitern. Also ein jeder war da gefordert, mit und von dem anderen zu lernen und aber auch sein eigenes Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, um zu sagen, wenn das Herz gut schlägt, wenn das Herz sozusagen Gutes tut, dann ist es auch lohnenswert, sich mit dem anderen einfach mal zu beschäftigen. Und da ist insbesondere ein Mensch gerade in der zweiten Folge, Sebastian ist der Serviceleiter, hat keinen Shitstorm gekriegt, das wäre viel zu viel, aber man hat so gesagt, ja, aber der ist so streng mit den Leuten, wo ich sage, ja, er muss auch streng mit den Leuten sein, weil was alle vergessen haben in diesem Kontext ist, dass ihm die Hälfte der Brigade weggefallen ist, die waren krank und er sollte sich zurückhalten und dann einfach, das lässt sich alles nicht so kompensieren und das Ding ist 5 Minuten vor Öffnung sozusagen passiert und er will das gut machen. Sein Job ist es, ein guter Gastgeber zu sein und in dem Moment nicht ein guter Sozialpädagoge zu sein, sondern erstmal sind jetzt die Sichtweise hat sich sozusagen geändert, sondern er musste jetzt sozusagen dafür sorgen, dass der Gastraum funktioniert. Und auch Menschen mit Down-Syndrom brauchen an der einen oder anderen Stelle auch mal eine direkte Ansage. Das hat André genauso gemacht, wie ich es gemacht habe, genauso wie es Sebastian gemacht hat. Das war nur hinten raus so ein bisschen komisch gekürzt und es wirkte dann so, als ob er überfordert sei. Und da kann ich, das kann ich weit, 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 weit von Sebastian sagen, weil ohne die Unterstützung von Sebastian, ohne seine und vor allen Dingen seit Jahren macht er das, ne? Nicht so wie wir, die da mal 3 Monate rein sind, sondern seit Jahren betreut er Menschen mit Einschränkungen und überführt sie ins Berufsleben und der macht einen unfassbar guten, fantastischen, sehr real oder vor allen Dingen realitätsnahen Job, den er da gerade macht. Jetzt habe ich gerade einen Satz vergessen, aber...
Nee, aber man
hat gemerkt, was Chapeau, Chapeau, Chapeau. Es gibt nicht einen einzigen, der aus diesem Konzept ausgestiegen ist. Und nicht einen einzigen, dem irgendwas anzuheften ist, sondern wir haben alle unsere Fehler gemacht, wir haben alle gelernt, wir haben alle richtige Entscheidungen getroffen. Wer da auch nur ansatzweise ist das Einzige, was ich bei anderen in dem Satz nicht mochte. Und wer hatte die Schuld? Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, muss man nicht machen, weil es ist ein Wir.
Aber wir haben es gerade gesagt, wir lernen alle. Und auch
vielen, André vielen, vielen, vielen Dank. Also jetzt kann ich es ja noch nicht sagen, 3. Folge, aber 2. Folge, 10%
ja,
Quote fast verdoppelt mit einer Betroffenheitsdoku, in Anführungszeichen, zum unfassbar schön umgesetzt. Großartige Kameraarbeit von Jens Lackmann und seinem Team, Vita Media, Produktionsfirma, was für einen geilen Job, die im Schnitt mit der Musik und von allen Beteiligten ein ganz großes Dankeschön an von mir an euch, von mir an uns, von den Zuschauern, dass sie diskutieren. Und toll, ich bin sehr, sehr stolz drauf, das mitzumachen.
Könntet ihr damit Türen geöffnet haben?
Lustigerweise bin ich, lass uns das doch gleich mal, ist ein gastronomischer Gast oder?
Ja, ist gastronomischer Gast.
Ja gut, dann lass
also,
das nachher besprechen.
Er ist kein Hamburger, lebt aber hier.
Mhm.
Er kommt vom Bauernhof,
mhm,
beziehungsweise aus Aschaffenburg.
Mhm.
Viele würden sagen, das ist das Gleiche. Naja,
ja.
Gebürtiger Spessarter. Ist ganz offensichtlich eine gespaltene Persönlichkeit, denn es muss immer alles an seinem Platz sein, also an seinem Arbeitsplatz.
Mhm.
Zu Hause sieht's aber aus wie Sau.
Mhm.
Bist du penibel zu Hause?
Ja, ich bin, also ja,
auf die Dinge auf, an seinem Platz?
Auf eine Art, nee, auf eine seltsame Art und Weise. Ich muss das schon zwischendurch immer mal aufräumen. Also ich kann das Chaos zulassen, aber dann, wenn so die nächste Phase des Tages betreten wird, mag ich das schon mal aufzuräumen.
Aha.
Aber ich kann auch das Haus verlassen, ohne aufzuräumen.
Lässt aufräumen.
Nee, ich meine, aber weißt du selber, Mensch, das ist doch schöner, in ein aufgeräumtes Haus nach Hause zu kommen. Und manchmal ist er aber auch Hottentotten in Tüten.
Du hängst dann so ein Ding an die Tür. Bitte aufräumen. Bitte
selber
aufräumen.
Bei den Hempels unterm Sofa. Kannst du das mal nebenbei googeln, wo der Begriff herkommt?
Ja.
Wer diese Hempels
sind. Ja, hat, also, bereits im Alter von 15 Jahren begann unser heutiger Koch seine Kochausbildung.
Das bedeutet, dass er ein relativ schlechter Schüler war und früh von der Schule musste.
Gegebenenfalls.
Vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Das kann sein, man weiß es nicht. Er hat sich im Alter von 26 seinen Wunsch erfüllt und ist in die Selbstständigkeit gegangen.
Mit wie vielen Jahren?
Mit 26, also 11 Jahre später.
Das ist früh und gut.
Ganz süß, auf seiner Homepage steht tatsächlich unter Hobbys Fußball, Kochen, Lesen, in Klammern Kochbücher.
Okay.
Hobbys. Hast du Hobbys?
Ja, das Ding ist, das ist wirklich so eine mir unangenehme Frage, weil das eigentlich mein trostloses Leben darstellt. Hobbys ist ganz schwer bei mir, weil wirklich.
Was machst du, wenn du ganz allein bist? Und ja, aber sonst.
So, ja, geil, weil jetzt möchte ich nicht sagen. Jetzt peinlich.
Ach Quatsch.
Jetzt fein, den möchte ich jetzt nicht drüber reden.
Mandarinenschalen auf die Heizung legen, das wissen
wir. Aber ich habe das große Glück und vielleicht er ja auch, und das klingt auch ein bisschen so, dass das, was wir beruflich machen, auch unsere Leidenschaft ist.
Mhm.
Und wenn du einmal so ein Feld betreten hast, warum sollte ich jetzt noch Paragliding lernen, wenn Kochen mein Ding ist? Und die Welt ist
ja,
doch.
Ja.
Und Kochen ist ja nicht nur stupide am Herd stehen, sondern Kochen ist schmecken, Pilze sammeln. Also ich gehe nicht spazieren, einfach nur um zu gehen. So, ich gehe raus, um Dinge zu machen. So, und die haben oft einen Bezug zur Kulinarik. Ich reise mit Bezug zur Kulinarik. In meiner Freizeit esse ich gerne, gehe ich gerne aus und lasse mich hofieren und bewirten. Ja, aber auch mein Job. Ich lese auch Kochbücher, ist halt mein Job. Also ein bisschen nerdy wirken wir ganz oft. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass wir echt das Glück haben, dass uns das auch wirklich befriedigt.
Ich habe neulich eine ganz interessante Antwort gehört von Markus Lanze, dem Podcast, auf die Frage, wie lange er sich auf eine Sendung vorbereitet.
Oh ja,
Und Podcast, es ging um den Podcast.
Ne? Den habe ich noch nie gehört.
Ja, mach doch mal.
Aber das ist doch so zu tiefsinnig, oder?
Nein, das kriegst du hin.
Hm?
Ja.
Ist nicht nur für Schlaue?
Ach, um Gottes Willen, ich höre den ja auch.
So. Aber der andere ist so ein Philosoph, oder nicht?
Das ist so ein Philosoph, richtig.
Hm?
Ja, es ist ein Philosoph. Geht's dir auch so, wenn dir heute jemand sagen würde, er ist Philosoph, dass du es nicht so wirklich ernst nehmen könntest? Früher dachte man doch so,
Philosoph finde ich schon in Ordnung, nur halblange Haare in dem Kontext finde ich komisch.
Die sind schon ein bisschen länger. So, und auf jeden Fall sagte Markus Lanz,
ja,
nachdem er kurz darüber nachdachte, wie lange, sagte er, und das fand ich ganz interessant.
Ist Lanz da der Merget oder der Melzer?
Nee, die haben das, wie es wir eigentlich auch wollten, die sind relativ gleichberechtigt. Die sind sich beide, begegnen sich auf Augenhöhe. Die haben beide, haben den gleichen Redeanteil.
Ja, dann,
definitiv.
Ja, dann, ja.
So, pass auf, fällt dir nichts drauf ein.
Doch.
Pass auf.
Aber.
Das wäre gemein.
Ey, ja. Ich kann ja nicht Inklusion betreiben und jetzt hier Bodyshaming betreiben.
Sehr gut, Tim.
Das geht ja.
Guck mal, der hat das schon nicht. Was mit dir gemacht.
Ja.
Und daraufhin sagte Markus Lanz, wissen Sie, eigentlich hört die Arbeit nie auf. Und das fand ich ganz interessant. Und ich dachte jetzt, es wäre so ähnlich wie du sagst. Du gehst zwar spazieren, aber eigentlich bist du trotzdem dabei auch am Arbeiten, weil du mit offenen Augen durch die Weltgeschichte läufst, um dich inspirieren zu lassen und vielleicht die eine oder andere Sache siehst, dir eine Notiz machst, daraus ein Essen, ein TV-Format oder machst.
Eigentlich habe ich in meinem Leben noch nicht gearbeitet.
Ja, dann lucky you.
Ja, das meine ich. Ich habe natürlich schon gearbeitet, aber es hat mich nie belastet.
Ja, okay.
Ja, okay.
Interessant.
Dankeschön.
Er betreibt mehr als ein Restaurant. Dein altes Restaurant, wo die gute Butcher war, der läuft ja wie Sau.
Läuft das gut?
Der ist ja dauernd voll.
Der erdbeerfressende Drache?
Ja.
Toll.
Wirklich. Wann, sei denn sie faken das, wann immer sie ihre Insta-Stories zeigen, ist der Laden brechend voll.
Krass.
Also, finde ich schon krass.
Toll. Nein, ich auch gut. Mich kann ich nur auch empfehlen, Thorsten Gillard, ja. Erdbeerfressende
Grüße
Drache.
Gehen raus.
Hat die gute Botschaft übernommen und kredenzt jetzt wieder sein fulminantes Aromenfeuerwerk.
Ja, muss man wohl so nennen.
Ja.
Also, jedenfalls betreibt er mehr als ein Restaurant und er sagt über eines davon, wir wollen schon die besten Fischbrötchen der Stadt anbieten.
Ja.
Was? Ja, mach mal.
Ja, mach mal. Das ist so schwer, Brötchen und Fisch. Gute Remoulade.
Auch unter seinen Restaurants ist das vielleicht risikoreichste Restaurant, was man in dieser Stadt Hamburg übernehmen konnte.
Mhm.
Klingelt da was?
Ich habe ja nicht verkauft.
Mhm. Sehr witzig.
Nee, jetzt muss ich mal über das risikoreichste. Nee, klingelt nicht.
Also es geht nicht darum, dass man da eine Lebensmittelvergiftung bekommen könnte, ne?
Nicht ist mir so. Schon klar, also verstehe ich nicht, aber ja.
Er hat seine Fertigkeiten in diversen renommierten Stationen sammeln dürfen, unter anderem als Sous-Chef bei der Kochlegende Dieter Müller.
Mhm.
Kennst du?
Ja, ja.
Ist der vom Schiff, ne?
Warum da?
Was für ein komischer Satz.
Ihr seid doch schon. Nein, Dieter Müller ist wirklich noch einer. Also, wir hatten ja den Winkler von Dieter Müller, ist dieselbe Ära.
Ja.
Also, ist ein Ticken jünger, glaube ich, aber ein bisschen. Aber auch Kaderschmiede.
Ja, du lachst dabei so, ist schon Kaderschmiede.
Nein, ist klar. Ja. Ich sag doch nur.
Ja, es hätte sein können, dass du sagst so, dass du Anführungszeichen lachst.
Nein.
Also
nein, solche Sachen meine ich wirklich, die Großmeister, Chapeau, da ist nur, ich trete gerne nach oben und nicht nach unten. Und das Treten ist ja auch manchmal so dieses, ich ärgere gerne.
Ja, das stimmt.
Und Dieter Müller darf man ärgern, weil da ist er die Eiche und ich die Sau, respektive der Frischling. Ich bin ja nicht mal eine Sau, die sich dran reibt.
Ihr seid euch mehr...
Ich bin ein Frischling,
ja,
genau. Der da mal ranpischert.
Ihr seid euch mehrfach begegnet, unser heutiger Gast ist eher ein Frischling. Mhm. Ihr seid euch mehrfach begegnet. Er hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner kreativen Fischküche einen Platz in der Hamburger Gastroszene erkauft.
Ah, okay. Gut.
Er hat 16 Gourmillot-Punkte.
Wer traut sich?
8 Pfannen im Gusto.
Wer traut sich?
Wie, wer? Warum trauen?
Also, wenn,
heiratet der, was?
Wenn das der ist, den ich meine.
Wieso, was meinst du? Was
ist
los?
Naja, ist ja so, dass wir auch Gastronomen, nur weil wir denselben Beruf machen, eben einer Meinung sind. Und es gibt auch, ich habe mir ja auch schon
mal... Haben wir Beef eingeladen?
Ich glaube, ja.
Ach, Quatsch.
Ich glaube, ja. Ja. Also, wenn das kreative Fischküche ist, junger Jahre Dieter Müller Schüler, dann würde ich mal sagen, dagegen bin ich ein Ausbund der Bescheidenheit, was die Wahrnehmung über seine kulinarischen Fähigkeiten ist.
Aha.
Das kann sein, dass wir Beef haben.
Oh, das ist jetzt ja.
Haben wir wirklich?
Das ist jetzt ja. Ja, wir werden es rausfinden.
Mal gucken.
Er ist der jüngste Sternekoch in Hamburg.
Oh ja, dann haben wir Beef.
Ich dachte, das wäre der aus Winterhude, Maurizio.
Ey, immer irgendeiner ist jünger, aber ist auch egal, in welchem Alter man.
Ja, dann sag doch mal, wen? Was glaubst du?
Jellyfish hier. Nicht Fett, spricht man das, glaube ich, aus.
Absolut
Fett.
Richtig. Fett. Stefan.
Stefan Fett, ne?
Stefan Fett.
Fett.
Und ihr habt eine Historie, oder
was? Sagen wir so, hey, am Ende des Tages, es gibt oft den Moment, dass man mich als arrogantes Arschloch bezeichnet, irgendwie, weil ich dann
was
vielleicht...
Was, wer? Ich hau dir aufs Maul.
So viele Leute,
ich hau den Leuten aufs Maul. Wer macht das?
Das ist ein arrogantes Arschloch. Und ich würde mal sagen, ich habe da jemanden an meiner Seite, den Herrn Fett, der nämlich gerade...
Friedensangebotszeit.
Ich würde sagen, da bewegen wir uns zumindest, was die Arroganz angeht, auf Augenhöhe. Krass.
Wirklich jetzt?
Ja, wir haben richtig Beef.
Oh, wow.
Nein, nicht wirklich, aber wir haben trotzdem natürlich Freude, weil das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig in solchen Momenten. Oh, wie schön, vielen Dank.
Genau, ich habe hier was mitgebracht. Ist von mir zu Hause. Wir haben ja zu Hause einen Bauernhof und die Wurst macht mein Bruder selber.
Oh, wie geil.
Den Schnaps, den gab es immer an den Familienfeiern bei mir zu Hause, bei meinem Opa. Da sind auch selbst die Schnapsgläser von meinem Opa mit dabei.
Ja.
Und die Wurst machen wir auch selber. Und ich habe gedacht,
toll.
Damit kann ich eine Freude machen.
Damit machst du mir auch wirklich eine Freude. Ich merke, du bist ein bisschen nervös. Du musst nicht nervös sein.
Ja, alles entspannt.
Du musst wirklich nicht nervös sein.
Dann darfst du gerne Kopfhörer nehmen, Stefan.
Aber
guck mal hier.
Wie so oft denke ich ja,
wow.
Sehr schön, oh, geil.
Oh.
Wie so oft denke ich ja, wenn man die Fresse aufreißt, muss man das an der einen oder anderen Stelle auch mal aushalten, was das zurückzukriegen. Und
wollt ihr erzählen, was da war?
Machen wir gleich. Machen
okay.
Nein, erstmal Stefan, ne?
Ja, genau.
Entspann dich. So, das geht. Dass du nicht traust, bist du irre. Nein, das ist wirklich, dass ich kenne so viele Leute und auch zu Recht, die sagen, ich bin arrogantes Arschloch, weil ich nicht immer den besten Tag. Ja, schon. Und richtig.
Aber arrogant wäre ja, man spricht dich an und du sagst, nein, danke.
Nein, aber dass man eine Meinung im falschen Kontext am besten gibt, wo es vielleicht gar nicht erforderlich war. Und es war, darf ich erzählen?
Ja, klar. Ja?
Jetzt schon?
Ja, es war im Rahmen einer Weihnachtsfeier und natürlich.
Ich hätte euch gern getrennt befragt, ehrlich gesagt.
Du mach, ich geh kurz raus.
Ja, das machen wir aber, oder?
Ich bin gleich wieder da.
Das finde ich eigentlich
ganz
gut.
Geil, oder? Eure Variante und dann mein. Und hab keine Angst.
Ich bin ein gestandener Mann, der 26.
Ja, ja gut, so viel erlebt, aber ich habe schon, ich kann labern.
Ja,
das ist schon echt? Cool. Und ich diskutiere auch Leute, bis sie sich selber die Trommelfelle aufstechen. So, dann gehe ich mal ganz kurz raus. Ein spannendes Experiment. Und dann freue ich mich auf sensationell geil aussehende Fischbrötchen.
Mit dem Anspruch, die Besten der Stadt zu sein.
Ah, oh, das ist immer so ein Ding.
Ne? Sie sehen schon mal so aus. Ja, Stefan.
Das liegt ja nur daran, dass ich noch keine gemacht habe.
Stefan, sei so nett, erzähl doch mal die Geschichte, welche auch immer das ist.
Ich bin ja noch da, noch höre ich ja.
Nee, du gehst, du verziehst dich jetzt mal.
Ich frage mal ruhig, wie er mich findet.
Hä? Ja, wie er dich findet, der läuft hinterher. Also, Stefan, erzähl doch mal die Geschichte aus deiner Sicht und... Es wäre mir sehr recht, wenn du so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben würdest.
Ich versuch's. Nee, also wir hatten eine Weihnachtsfeier in der Bullerei geplant. An dem Tag war zufälligerweise die Europa tatsächlich in Hamburg.
Die Europa ist was?
Die MS Europa.
Mhm.
Quasi die Mutti.
Also das Schiff.
Genau.
Weißt du, wofür MS steht? Wissen unsere Zuhörer, wofür MS steht?
Tatsächlich nicht, ne?
Motorschiff.
Ah.
Wieder was gelernt. So, die MS Europa, das ist ja ein ziemliches kulinarisches Flaggschiff. Ne?
Genau, und ich war ja 1,5 Jahre an Bord und kenne natürlich viele Leute. Dann waren die in Hamburg und haben mich kurzfristig gefragt, komm, wir treffen uns irgendwo. Dann waren wir in der Hafencity im Kinnfels mittags um 1:00 und wie der Ort schon eigentlich so widerspiegelt, haben wir die eine oder andere Flasche Wein schon getrunken gehabt. Und ich glaube, um 1:00 haben wir uns da getroffen und um 20 Uhr, glaube ich, wollten wir in die Bullerei. Mein Team auch schon auf mich gewartet. Ich war wie immer zu spät und hatte vielleicht schon das ein oder andere Glas Intus. Ja, und war halt einfach angetrunken. Ich kann tatsächlich, weiß gar nicht mehr so viel von dem Abend. Ich habe auf jeden Fall gepöbelt, das weiß ich.
Also
bei Tim gepöbelt. Aber ich habe auch gedacht, Tim kann das ab so.
Also du hast also im Beisein von Tim gepöbelt.
Tim direkt angepöbelt.
Ach so, okay, naja gut, aber das ist ja schon mal okay. Also weißt du, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit.
Ja, und
was hast du denn gesagt?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas gesagt. Wer von uns zwei hat, also ist jetzt irgendwie gerade der Dickere oder also, weil ich natürlich auch ein bisschen.
Aber du hast es zweideutig gemeint. Wer der Dickere im Business gerade ist.
Nee. Eigentlich ging wirklich nur um die Korpulenz. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen weiter getrunken. Und ich glaube, es gab irgendwie. Ein sehr guter Freund von mir war da Sous-Chef in der Bullerei zu dem Zeitpunkt und ich komme eigentlich mit dem Großteil des Teams, bin ich eigentlich ganz gut und das war auch so ein Grund, warum wir da zur Weihnachtsfeier sind und sie haben sich irgendwie über jemanden von meinem Team ein Rezept organisiert für damals eine Fischfrikadelle, die haben wir im Apero geschickt.
Aha.
Und die haben sie nach dem Rezept nachgekocht und haben die uns bei Tim im Restaurant serviert.
Ah, okay.
So,
smart.
Und auf jeden Fall. Und dann Tim hat quasi nicht mein Gericht, das war halt schon ein bisschen abgewandelt. Ich habe es natürlich halt, hab's halt gleich erkannt so und habe aus Spaß gesagt, oh, das ist ja meine Fischfrikadelle. Und ich weiß nicht, ob das so gut ankam, aber für mich war das alles irgendwie so. Das passiert halt mal, aber... Ist eine entspannte Nummer eigentlich. Also ich habe da jetzt irgendwie kein Problem. Deswegen habe ich mir auch heute hergetraut, weil ich habe eigentlich keinen. Ich habe kein Beef jetzt mit Tim. Wir haben uns vielleicht mal ein bisschen gestichelt und die Aussprache
hat. Ihr habt kein Beef, ihr habt Fisch.
Ja, genau. So und ein bisschen so die Aussprache hat vielleicht irgendwann mal gefehlt, aber das können wir heute übernehmen.
Okay. Frage an Lukas. Ist Tim Melzer irgendwo in der Nähe, sodass wir ihn reinrufen können und die Geschichte, die Seite seiner. Ja? Ja, dann soll er doch einfach mal reinkommen und seine Geschichte zum Besten geben. Ja, nee, muss ich auch sagen. Also es kann ja nicht so schlimm gewesen sein, beziehungsweise selbst wenn, bist du hergekommen. Also Respekt allein dafür, wenn dann irgendeine Art und Weise. Weil er hat eben tatsächlich, ganz kurz, als es klar war, wer ist, wer es ist, hat er kurz die Augen so weit aufgemacht, dass ich schon dachte so, ah, okay, vielleicht ist da in irgendeiner Art und Weise eine Historie dahinter, aber wie dem auch sei, umso besser und umso schöner, dass du hier bist. So, Tim kommt jetzt und wir werden jetzt,
bin ich gespannt.
Wie eine Schablone werden wir jetzt Tims Geschichte auf die Geschichte von Stefan legen. Ja. Tim, erinnerst du dich, es muss um die Weihnachtszeit.
Es war um die Weihnachtszeit.
Lukas, wenn Tim jetzt das erzählt, dann wird natürlich wunderbare Weihnachtsmusik drunter gelegt. Wir stellen uns vor, dass die Flöckchen vom Himmel kommen. Tim betritt die Bullerei, eine von vielen, vielen Weihnachtsfeiern zu dieser Zeit, haben dort zu Recht stattgefunden. Wir reden hier vom besten Restaurant der Stadt, was geselliges Beisammensein angeht.
Wir reden von einer schönen Facette der Gastronomie in Hamburg, die es immer wert ist, besucht zu werden.
Und dann kommst du da rein.
Weil die Worte beste mag ich ja nicht.
Okay, und dann kommst du da rein.
Komme ich da rein und dann gehe ich an den Tisch. Und wir wissen ja, dass die Jungs da sind, was uns immer mit Stolz erfüllt.
Wo haben die gesessen?
Hinter der Uhr, an der Uhr.
Mhm. Also im großen Gastraum?
Ja, im großen Gastraum, an der Uhr. Und es erfüllt uns immer mit Stolz, wenn Kollegen zu uns kommen und eben auch unsere Gäste sind. Mhm. Weil das ist, das finde ich ja das Schönste. Es war früher geil, da hatten wir ein geschlossenes Netzwerk unter den Köchen und Gastronomen und den selbstständig Betreibenden. Es war geiler Austausch und es war sehr von Respekt immer geprägt und auch sehr viel Unterstützung. Und eigentlich hatten wir schon eine Geschichte durch Corona.
Ach, da sind zwei.
Da hatte ich dich noch gelobt für deine Umtriebigkeit, wie sehr du das mit Manpower und Kreativität aufgefüllt hast damals. Und meine Leute waren auch instruiert und haben sie auch Mühe gegeben und waren gute Gastgeber, glaube ich zumindest. Ja, und das ist halt wie bei einer Weihnachtsfeier, der eine oder andere. Ich weiß das auch selber. Ich habe auch solche Situationen schon selber gehabt. Andersrum, ne? Dass ich denn im Suff falsche Sachen gesagt habe.
Ich habe da mal eine Geschichte vom Tantris gehört. Ich habe da mal eine Geschichte
aus dem Tantris gehört. Aber da war ich nice.
Ja?
Ja, zu wem denn? Von wem?
Von wem ich die gehört habe? Ja? Das habe ich vergessen.
Nee, Tantris war ich immer nice.
Ja. Okay.
Immer nice. Also höchstens die Besitzer.
Weiter.
Naja, dann bin ich halt an den Tisch gegangen, habe meine kleine Runde da gemacht, irgendwie, ey, ob alles happy ist. Wir kamen ins Gespräch, Stefan hatte leicht ein Kleben irgendwie, das war alles noch nicht so auffällig. Und dann ging es, glaube ich, um irgendeine Konzeptionierung, was passiert jetzt mit dem Restaurant als nächstes, ne? Wo wollen sie angrasen? Die waren da alle so sehr, sehr, sehr cool miteinander. Und dann fragte ich halt so, was dann da so die Signature sein soll, was soll die Handschrift werden? Und dann sagte Stefan die Worte und jeder kennt mich, was für eine Löwenmami ich bin, wenn es um die Bullerei geht. Ja, ich kiss die Bullerei nicht an der falschen Stelle an. Und dann sagte Stefan die schönen Worte, ja, wir wollen sowas machen wie ihr, nur mit richtigem Kochen. Und da habe ich gedacht, fick dich. Mhm. Halt dein Maul. Du arrogante kleine Dreckwurst, irgendwie sitzt in meinem Laden, beleidigst meine Mitarbeiter, mein Konzept, mein Restaurant, nachdem wir so gute Gastgeber, ich meine, du warst betrunken. Wir müssen gute Gastgeber gewesen sein, weil zumindest Getränke kamen stetig. Und da war ich richtig beleidigt. Da habe ich gesagt, okay, das ist persona non grata für mich und
ja,
muss ich nicht haben. Das ist so, ich bin total entspannt jetzt, ne? Das ist ja, hey, lass Wasser die Elbe runterlaufen und da ist nichts, was so wirklich emotional ist. Aber in dem Moment verteidige, bin ich Pitbull. Und daher so, ja, dann ist das halt so. Und dann bin ich auch sehr straight gewesen. Ich glaube, Chef war dabei. Und meinte so, ja, du, das ist halt so, tut ihr euch gerade hier keinen Gefallen bei mir. Und dann bin ich weggegangen und dann habe ich auch den Laden überlassen. Das war meine Erinnerung. Deckt sich das ungefähr?
Ja, also ich habe, kann mich daran nicht mehr erinnern.
Ich weiß, so, und das nehme ich dir noch nicht übel. Aber ich wollte nur sagen, das passiert mir auch, dass ich manchmal dann in dem Moment irgendwie was witzig meine oder lustig oder wie, und dann kommt richtig arschlochig rüber und nicht so. Und ich würde noch nicht mal sagen, ich denke ja immer, ich glaube immer an das Gute im Leben und das Gute im Menschen, dass das so nicht gemeint war.
Ist tatsächlich bei mir ja auch immer so. nee, das passiert mir tatsächlich auch öfters, dass ich irgendwas eigentlich lustig meine und dass Leute vielleicht mal krumm nehmen. Ich habe mir dasselbe gedacht wie du vorhin mit Dieter Müller. Was juckt die Eiche, wenn das Schwein sich dran schuppert? Hm? Deswegen habe ich auch gedacht, das interessiert dich vielleicht auch gar, also dass das gar nicht so gewichtig ist.
Wie im Laden bin ich ein Tier. Also das ist so, wenn hier, Sebastian hat es auch mal mitgekriegt, der irgendwann mal aus eigener Erfahrung hat ja bei mir gearbeitet oder bei uns gearbeitet, war es ja verantwortlich vorne mit für den Empfang und für das gute Entree. Und der dann irgendwann mal sagte, aber ist nicht mehr so wie früher. Und irgendwie waren da keine guten Gastgeber. Und war so, wow, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was Erwartungshaltung, na, so, und das war so ein bisschen ins eigene Nest scheißen damals. Und in dem Moment dachte ich, was heißt mit richtigem Kochen? Also, weil die Bollerei ist exorbitant outstanding für die deutsche Gastronomie, weil wir 350 Kuvert machen am Abend irgendwie mit ausschließlich frisch gekochtem Essen. Und dass da die Handgriffe und die Detailversessenheit nicht so ausgeprägt ist wie in einem, Achtung, Gänsefüßchen gezeigt, Sterneland ist ganz selbstverständlich, weil es auch ein anderes Konzept ist.
Ja, klar.
Das ist, als wenn du in einen Saunaclub gehst oder ins Wellenbad. Das ist beides mit Wasser, aber das, also Saunaclub meine ich jetzt nicht Fiki-Fiki, sondern Saunaclub meine ich so Sauna, Wellness-Oase oder,
also Spa.
Oder Spa, dankeschön. Oder im Wellenbad und dann sagen, boah, das ist aber hier anders. Wo ich sage, ja, das eine ist auch zum Wellenreiten, das ist zum Juhu. Und das andere ist zum Easy peasy.
Okay.
Da war ich richtig beleidigt.
Ja, man muss dazu auch sagen, ich bin ja bestimmt 5, 6, 7 Mal im Jahr in der Bullerei tatsächlich zum Essen.
Umso weniger habe ich verstanden.
Ja, das war ja auch nicht ernst gemeint.
Matthias?
Das war auch eher, muss auch sagen, das war auch eher eine Spitze, ein bisschen vielleicht, um dich zu ärgern, wie ich mich kenne. Und gar nicht gegen das Team, weil das Team, ich kenne die auch alle. Und wir machen tatsächlich in der Freizeit auch viel teamübergreifend zusammen. Und
das weiß ich auch. Aber ich muss jetzt mal fragen, Tim, hätte dir nicht ein ganz ähnlicher Spruch bei einem Essen in einem Restaurant von einem anderen Koch passieren können, dass er dich fragt, und schmeckt's euch? Und er sagte so, schlecht ist nicht, aber ich koch's besser?
Ich?
Ja, könnte dir das nicht passieren?
Nee?
Nein. Das meinst du ernst? Ja. Da ziehst du eine Grenze.
Ich glaube, ich habe noch nie gesagt, dass ich besser koche als irgendwie. Ich koche anders. Ich koche ganz klar, es geht ja auch nicht um gut oder schlecht. Das müssen wir uns ein für alle Mal. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, die Shishi-Diskussion.
Ja, da kamen auch viele Mails, dass das Wort Shishi überhaupt nicht böse ist und doof ist. Und einer schrieb auch, dass du das sehr inflationär mal benutzt hast.
Nein, eben nicht. Das glauben alle. Ich habe auch noch nie irgendwie Arschlecker benutzt.
Das sind doch jetzt wieder...
Nein,
aber
es wird mir auch von angehängt.
Shishi auf Arschlecker kommt.
Es gibt bestimmte Begriffe, die ich nicht gut heiße.
Okay.
Also wo ich dann immer sage, Shishi ist immer so, hat schon eine Wertung. Also das ist, wenn Leute ein Unverständnis haben oder ein Unwissen, wird das Wort Shishi immer benutzt, um eine fein dezidiert ausgearbeitete Küche auch auf eine gewisse Art und Weise als überflüssig darzustellen. Und das mag ich dahinter nicht. Und deshalb die Besten, das Beste, halt für eine unfassbar dumme Aussage. 50 Best Restaurants. Hä? Willst du mich verarschen? Also ich habe da in einigen Läden gegessen, die würden bei mir noch nicht mal in die Top 100 das reinschaffen, weil sie mich einfach nicht berühren und nicht interessieren. Was sie sind.
Geschmäcker sind verschieden. Sind
einflussreich. Das ist für mich, also prägend. Und das ist ja auch dein Restaurant. Einflussreich nicht, aber prägend, ne? So, weil es eben wirklich eine Facette in einem Solitär darstellt, wie wir das sonst in Hamburg eigentlich nicht haben. Wir sind in Hamburg im Norden und lustigerweise sind überall auf den Speisekarten 15-20% Fisch zu finden. Und dann auch in einer Qualität, mal abgesehen jetzt von Fischereihafenrestaurant oder von irgendwelchen Bratbuden
im
Portugiesenviertel, die nicht abwertend gemeint ist, aber so diese Dominanzfisch. Das ist ja schon bemerkenswert.
Oder ist es philosophisch gefragt, gehört es sich einfach nicht, dass ein, in Anführungszeichen, wie du sagen würdest früher, Tim, Jungspritzer, sich einem anderen gegenüber, der einfach schon geleistet und abgeliefert hat, sich so despektierlich zu äußern, dass man da eine Form des Respekts hat?
Ihr wisst, dass einer meiner Köche, die Geschichte habe ich mal erzählt, Herr Melzer, mit Ihnen unterhalte mich über alles, Pilze sammeln, Fahrradfahren,
also Musik
oder Kino, aber nicht übers Kochen, weil davon haben Sie keine Ahnung. Und das war ein Demi-Chef bei mir.
Mhm. Okay.
Und das hat mir Respekt abgezollt.
Ah, ja?
Weißt du doch. Da habe ich gesagt, okay, krass.
Aha.
Ganz schön frech, unverschämt. Was meint er damit, dass ich keine Ahnung habe vom Kochen? Habe mir das eruiert und habe ihn dann durch meine Walze gedreht. Und jemand, der diese Geschichte kennt, weiß, dass der junge Mann mit 2 Sternen inzwischen gesegnet ist.
Aha.
Und ich glaube, dass ich einen Anteil dazu bei habe, weil ich seine Sichtweise übers Kochen verändert habe.
Stimmt, den hatten wir auch noch nicht hier.
So.
Ich würde jetzt mal...
Aber das meine ich eben, ne? Und deshalb, wenn Stefan was zu mir sagt, hey, entschuldige bitte, nach oben treten, das finde ich geil.
Es ist dieses familiäre Ding, also wenn jemand deine Entourage...
Nicht die Entourage.
Ja, das Bullerei-Ding.
Nicht die Bullerei anpissen.
Ja, ja.
Kannst sagen, hey, das war, ich hatte das Fischgericht da irgendwie... Oder war nicht ganz geil, vielleicht probiert ihr es mal so. Aber zu sagen, wir machen sowas wie ihr nur mit richtigen Kochen, dann ist das so, entschuldige, was wen scheißt du jetzt gerade an?
Okay.
Ich koche ja nicht mehr im Laden.
Wir wollen es dabei sein lassen.
Hand drauf, hier, komm, machen wir einmal hier offiziell. So, und jetzt kommen wir zu den relevanten Dingen des
Lebens. Verorten, wo wir sind. Ihr würdet es hören, wenn ihr eure Kopfhörer aufhättet.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Stefan Fett ist kein Hamburger. Also ob er Hamburger ist, das weiß ich nicht, fragen wir ihn später. Aber um drauf zurückzukommen, was Stefan Fett nicht ist, er ist kein Hamburger. Also heute schon, aber heute ist er es nicht qua Geburt. Stefan Fett ist Bayer, was immer noch besser ist, als würde er Bayern essen. Aber ich verliere mich, Stefan Fett ist Bayer und kommt aus Aschebesch, wie man in Aschaffenburg zu Aschaffenburg sagt, lebt aber heute in Hamburg. Warum erzähle ich das alles? Weil Stefan mittlerweile Hamburger ist. Und dafür braucht er ein paar Stationen und die legte er gleich mal bei Deutschlands Kochelite ein. Unter anderem bei Dieter Müller an Bord der MS Europa. Dort ging er ihm als dessen rechte Hand zur Hand. Wie dem auch sei, Stefan ist nun hier und ist heute also endlich Hamburger. Also im Sinne von, ach, ist auch mal gut jetzt. Wir kommen zu den viel interessanten Dingen. Wir kommen zu Mut, Naivität und ein bisschen Pioniergeist. Denn Stefan Fett sagt, es braucht eben Mut, Naivität und ein bisschen Pioniergeist, um sich als Koch selbstständig zu machen. Und Kombinationsgabe. Denn wenn man Ehrgeiz und Handwerklichkeit zusammen mit dem richtigen Ort in Einklang bringt, geht viel. In seinem Falle lautet die kombinierte Gleichung zur fantasievollen Kreation Fokus plus Fisch plus Meeresfrüchte gleich ausgezeichnete Küche. Sprichwörtlich, denn der Stern hat Fett längst vom Kulinarik-Himmel runtergeholt, ja Tim, witzig, und ihn im Jellyfish, seinem für erstklassige Fischküche bekannten Restaurant, den typischen Platz gegeben, direkt draußen neben der Tür. Geht man durch diese durch, wartet das, was man im hohen Norden erwarten möchte. Meeresprodukte unter Verwendung von nachhaltigen, saisonalen und regionalen Produkten. Zugegeben, all das steht nicht als Alleinstellungsmerkmal in der Branche, aber dennoch auch hier an oberster Stelle. Apropos, der Ort, wo Stefans Gourmeträume zu finden sind, brüllen nicht unbedingt Pinneberg, aber man könnte Pinneberg hören, würde es denn brüllen. Tims Herd ist nur einige hundert Meter weiter entfernt. So nah und doch so fern kann, sagen wir mal, kulinarischer Anspruch sein. Heute sitzen wir alle auf wenigen Quadratmetern zusammen und wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Stefan Fett.
Toll.
So. Und hier sind wir.
Willkommen in der Höhle des Löwen.
Der Löwen. Ich bin zumindest von Sternzeichen.
Der Löwen. Wir haben das ja beim letzten Podcast schon, entschuldige, wenn ich, weil ich gucke
es nicht an. Du isst auch, musst du erzählen.
Wir haben das beim letzten Podcast ja mit Rainer Sass auch schon.
Der letzte war mit Gennaro Contal.
Entschuldigung, mit Gennaro. Gut, das war Harmonie pur. Aber beim vorletzten Podcast mit
Rainer
Sass auch gemerkt, das Schöne an unserer Welt ist, dass wir nicht einer Meinung sein müssen, solange wir Respekt vor der Tätigkeit des jeweils anderen haben.
Ja.
Und dass es eben nicht ein nach oben, nach unten, nach irgendwas ist, sondern, und das wäre für mich jetzt auch so ein bisschen die Ebene, die wir jetzt gemeinsam betreten, dass wir ein wenig gemeinsam die Gastronomie für uns entdecken. Ich bin 51, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 29.
29, da würde ich sagen, steckt locker eine ganze Gastro-Generation dazwischen. Und für mich die größte Herausforderung derzeitig ist, jung zu bleiben. Dinge nicht als Veränderung und sagen, das braucht kein Schwein, was machen alte Männer oft.
Also geistig jung, nicht körperlich jung.
Nee, körperlich bin ich durch.
Okay.
Aber geistig also die Birne.
In der Birne bleiben.
Naja, ich habe das mal erlebt ich war da bei der Preisverleihung vom Fernsehpreis von Reich von Nitzke dabei, als er den abgelehnt hat.
Schon ein paar Tage her.
Und dort, finde ich, hat er diese Veranstaltung auf nicht angebrachte Art und Weise diskreditiert, weil er gesagt hat, ja, das ist hier alles nur Füllefanz und sonstiges. Und ich sage, ja, das kann man aus der Sicht eines Intellektuellen so betrachten, aber die Fernsehlandschaft hat sich nun mal in den letzten 20 Jahren verändert. Wir haben nicht nur öffentlich-rechtlich, wo sich die öffentlichen Gelder von der linken Tasche in die rechte Tasche geschoben werden, sondern wir haben auch eine andere Form des Entertainments, was auch gerne mal die etwas seichtere Ebene betritt. Und am Ende des Tages ist es trotzdem herausragendes Fernsehen. Große Showformate, wenn man sich jetzt mal ganz genau mit Wetten, dass auseinandersetzt, ist da ein eitler Gockel in der Mitte auf dem Sofa, der
wie redest du denn über Frank?
Nee, wir reden über Thomas.
Ach so.
Der die Weiber betatscht und jemand mit einem Bagger ein Ei, keine Ahnung, auf eine Stecknadel setzt. Das ist jetzt
das
auch nicht.
Kitchen ist auch geil.
Also, das ist jetzt nur auch nicht unbedingt irgendwie, ich sag mal, sonderlich tiefgründig, aber es war gutes Fernsehen. Es war sogar herausragendes Fernsehen und damals war das eben in dieser Art und Weise eher so diskreditiert. Ich als jetzt alternder Gastronom kämpfe mit einigen Veränderungen, habe da wirklich Schwierigkeiten, auch das eben zuzulassen in meiner Wahrnehmung. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf das Gespräch heute, dass wir mal die Gastro aus unterschiedlichen Sichten, hoffentlich aus unterschiedlichen Sichten betrachten können, was Gastro eigentlich so ist.
Habe ich eine wunderbare Einstiegsfrage, die nämlich genau das so ein bisschen thematisiert. Wie gut ich dir den roten Teppich
ausgerollt habe. Ja,
wirklich,
hab,
ne? Aber wirklich.
Aber wirklich.
Ich bin Meter ausgerollt, der nächste, und der kommt dann noch an. Social Media, mir ist nämlich aufgefallen in der Vorbereitung, dass das Restaurant von, jetzt ist ja schon ein Restaurant, von Stefan und seinem Gefolge einen tatsächlich sehr professionellen und kuratierten Instagram-Kanal hat. Mit wirklich schönen Fotos. Willst du mal gerade aufgucken?
Ich mach mal bei meinem Handy, ja.
Und die erste Frage wäre, wie wichtig ist die
Präsenz? Wie heißt der denn?
Was?
Wie die heißen?
Hensler to go. Muss einfach nur eine Null eingeben.
Nee, wie ist das Restaurant, ne? Gut.
Jellyfish.
Ja, ist gut.
Das sind schon kleine Spitzen, die du da loslässt. Du hast eben schon so eine losgelassen.
Ja.
Ich bin heute Anwalt von Stefan. Ich
komme auf dem Beachtung schenken.
Ne? Stefan, wie wichtig ist die Präsenz auf Social Media für das Geschäft? Heute. Also, das gleiche Frage wie übrigens gleich Tim, der also ja auch ein unglaubliches Social Media ist.
Definitiv, glaube ich, unerlässlich. Wir machen das auch tatsächlich alles selbst. Ich glaube, die ersten 2 Jahre habe ich einen Instagram-Account komplett alleine gemacht. Und Tim lernt gerade, wie er sein Handy bedient.
Okay, kommt auch schon wieder eine Spitze. Eine gute Folge wird das was.
Auf jeden Fall. Nee, also es ist extrem wichtig. Ich glaube auch, dass sich viele holen sich Informationen auch über Social Media, auch gerade über Instagram. Wir haben tatsächlich auch Reservierungsanfragen über Instagram, die ich auch noch dann selbst beantworte, was ich auch wichtig finde. Und ich habe da auch keinen Bock, wenn ich das abgebe, dass dann Leute irgendwie 2 Tage auf eine Antwort warten, sondern ich möchte das direkt eine Antwort, weil mir ist auch jeder Gast wichtig. Ja, solange dass der irgendwie das kulinarische wertschätzt, das ist ja, da kann der die nicht der Wichsack. Ich finde einfach, dass einfach erstens jeder Gast wichtig ist und zweitens auch ist es mir im Restaurant auch egal, ob jemand dann irgendwie mit Jogginghose und Hoodie drin sitzt oder mit Anzug. Wenn er da Bock drauf hat, kann er das machen und mir ist das auch egal.
Wie reagierst du, wenn du sagst, dass du das auch selber pflegst und selber beantwortest? Wie reagierst du, wenn jemand öffentlich unter einem Bild was Negatives schreibt? Also bist du dann angepisst und bist wie Tim, der Löwe, der sein Gefolge verteidigt und bist dann aus der Emotion heraus oder schläfst du dann drüber und schreibst eine Privatnachricht und löschst du den Kommentar?
Richtig. Also man muss das so sehen, ich koche halt noch selbst. So, also das heißt, ich werde halt auch direkt angegriffen und ich stelle mich eigentlich auch immer vor mein Team. Aber ich muss sagen, ich schenke sowas eigentlich selten irgendwie Beachtung, weil wenn man eine Beachtung schenkt, keine Ahnung, dann nimmt man es für voll und das mache ich einfach nicht. Also wenn mir jetzt ein Gast im Restaurant sagt, hier, das gefällt mir nicht, das finde ich kacke, dann kommt es auch immer darauf an, wie er das zu mir sagt. So, dann wenn er das irgendwie, so wie ich jetzt vielleicht in meinem Suff gesagt habe, dann ignoriere ich das. Weil dann hat das für mich kein Gewicht. Wenn das jemand jetzt irgendwie nett und freundlich als Hinweis meint und vielleicht, da kommen auch 2 oder 3 Mal vor, das ist bestimmt auch schon mal passiert, dass irgendwie ein Gericht vielleicht da die Leute nicht immer ganz abgeholt hat, dann denke ich darüber schon nach und reflektiere und versuche das dann auch irgendwie nochmal umzusetzen, ohne dass ich mir selbst nicht mehr treu bin.
Wer das vielleicht nicht mitbekommen hat, wir reden ja hier von Sterne-Gastronomie. Also das Jellyfish in der Weidenallee in Hamburg, Stadtteil Sternschanze, ne?
Ja.
Ist
ja, Eimsbüttel auch.
Eimsbüttel Sternschanze ist ein, wie man sagt, hochdekoriertes Restaurant, nämlich mit einem Michelin-Stern. Hat sich das dahingehend auch so verändert, dass durch Social Media du Menschen für Sterne-Gastronomie überhaupt erst aufmerksam machst, weil hatte ja früher immer ein verhältnismäßig angestaubtes Image?
Ja, definitiv, weil, also es kommt zwar immer an erster Stelle Geschmack für mich, aber man muss einfach die heutige Generation auch, wo ich mich schon fast gar nicht mehr so dazu zähle, weil ich glaube, ich eine Generation irgendwie zwischen oder vielleicht sogar noch eine mehr nach Tim und nach mir ist ja auch schon eine Generation da, wo ich einfach sag, die legen halt, das ist die Generation hier, ich mache Foto und vor, dass ich es probiere, muss ich erstmal was posten. Und man muss ja natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt betrachten. Und in dem Fall ist es einfach, wenn es optisch gut aussieht, erregt es immer Aufmerksamkeit. Mhm. So. Und das regeneriert einfach auch Bandbreite.
Ich habe mich schon immer gefragt, warum die Leute sich nach mir umdrehen. Aber wenn was gut aussieht, erregt das Aufmerksamkeit.
Ja, das geht auch in die andere Richtung.
Wir haben heute den 1. November, das heißt, gestern war dieses Fest, weiß nicht, braucht man es nicht, Halloween.
Halloween.
Hast du Halloween gefeiert?
ein kleines bisschen nicht gefeiert, aber ich finde das schon, ich meine, der Norden ist wirklich
so... Ja, was heißt denn ein kleines bisschen?
Der Norden ist so humorbefreit, deshalb finde ich ganz gut, dass da so ein kommerzielles Fest rübergebracht wird. Wir haben ja kein Karneval, nix.
Ja, das stimmt.
So, und im Verkleiden tun wir uns nur, wenn wir in den SM-Club gehen. Also da ist so mal ein bisschen, dass wir da auch...
Der Sebastian Merget-Club, der ist
ja gut. Dass, so, dass man da so ein bisschen auch mal rauskommt und auch mal... Und ich finde das schön und ich habe so ein paar Entwicklungen gesehen... Bei uns in der Nachbarschaft haben sich Leute in den Garten gesetzt, einen Kürbis hingesetzt, ein bisschen gegrillt im November und es war schön. Und Kinder sind rumgelaufen und haben ganz lieb sich verkleidet. Also gruselig natürlich, alle Kinder, das war richtig gruselig. Und hab auch kaum geschlafen danach. Und haben Bonschis gesammelt. Also was soll man daran jetzt scheiße finden, egal ob das kommerziell ist oder nicht. So, das ist so, finde ich auch. Ich finde auch Weihnachten geil. Und den Weihnachtsmann finde ich auch geil.
Du kannst jetzt ja Halloween nicht mit Weihnachten vergleichen. Also,
worauf, warum nicht?
Gut, die Kinder machen es vielleicht. Mein Fehler. Worauf will ich hinaus? Wir reden ja gerade darüber, wie wichtig ist die Präsenz auf Social Media. Und ich muss wirklich sagen, ich war hart beeindruckt, Tim, von eurem Halloween-Film auf der Bullerei Instagram-Kanalseite. Mit Handy-Tränfunktion. Wirklich toll. Wirklich. Und das sage ich jetzt nicht hier, weil du hier sitzt. Ja. Da dachte ich mir so, das ist alles nur nicht bei Social Media nicht mitgekommen. Der war schon gut.
Ja.
Aufwendigst.
Ja.
So, wie wichtig ist denn genau dieser Post, um entweder Leute ins Restaurant im Abend zu locken oder denen zu zeigen, ey, wir sind jung geblieben.
Ja. Ich bin sehr, sehr stolz auch da drauf, weil viele mit den Mechanismen, die ich versuche an den Tag zu bringen, haben dort wirklich ihre Schönheit gezeigt. Denn sicherlich haben wir Social Media, aber ich sag mal so, wie hat Rainer Sass das mit dem Fernsehpreis gesagt? Irgendwie.
Jedes Arschloch hat eines, wie Helmer Rieden.
Ist wie Helmer Rieden, jedes Arschloch hat. Helmer und so ist es auch über Instagram-Kanäle. Das heißt, jedes Arschloch hat sowieso ein Instagram. Und in der Masse derer ist es wie Postwurfsendung im Briefkasten. So, irgendwann ist auch durch damit. Und du musst natürlich gewisse Auffälligkeiten schaffen. Und auf der einen Seite, ja, müssen wir unser Essen fotografieren, aber Essen wird Essen bleiben und egal, wer da die Pinzette oder nicht Pinzette rangelegt, es bleibt Essen auf dem Teller und sollte zumindest die Handschrift und den Inhalt, die Leidenschaft ein bisschen kommunizieren, aber für mich gehört zum Essen auch ein bisschen mehr, nämlich die Soße zwischendurch, die Atmosphäre, die Mitarbeiter, also diese vielen kleinen Puzzleteilchen, die man braucht, um eine erfolgreiche Gastronomie zu betreiben. Und um auf das Thema Halloween zu kommen, ich bereite die Bullerei auf komplette Eigenständigkeit vor. Also rein theoretisch, wenn ich über...
Nach Melzer.
Ja, mit Melzer, nach Melzer, nur einfach nicht mehr diese Antriebsfeder zu sein. Wenn morgen mich der HVV-Bus erwischt, dann weiß ich jetzt momentan, dass die Bullerei so in ihrer Art nichts vermissen wird. Gar nichts. Nein, sag ich noch, weil das ist
nämlich,
nein, überhaupt nicht, weil das ist eben komplette Eigenleistung meiner Mitarbeiter, Alexander Maus und Frank Meyer aus dem Social Media Bereich, inklusive der vielen Mitarbeiter, die sich so liebevoll verkleidet haben, die Dekoration mit den Teddybären, Kreativität.
Hat Friedhof der Kuscheltiere war das
hat
Thema.
Hat kein Geld gekostet, es hat ein bisschen Aufwand gekostet, schön bei eBay zusammengekauft, selber bearbeitet, keine Agentur beauftragt, sondern meine Leute, unsere Leute, die Bullerei in sich hat dieses Fest zelebriert und hat sich also eine Mühe gegeben, wo ich wirklich ein bisschen eine stolze Träne verdrückt habe, weil ich hatte nicht ansatzweise mit dem Inhalt was zu tun. Und jedem, der ja weiß, wie ich dieser Internetswelt gegenüberstehe und kann sich, glaube ich, auch denken, dass ich da nicht die Triebfeder war, sondern das ist ein Eigengewächs.
Aber
und
du gibst ja frei, oder?
Das meine ich ja. Und diese Kreativität, die dabei entstanden ist, die fand ich ganz geil. Also fand ich Mörder. Ich habe es komplett abgefeiert und halte das für bärenstark.
Aber
dafür kriegen sie auch immer Anschluss, wenn sie das 30. Mal im Mittagstisch fotografieren.
Aber gibst du immer noch frei?
Nee, nee, die dürfen machen.
Okay.
Die dürfen machen.
Also das Vertrauen ist da und.
Ja, Mann.
Naja, ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist. Was hast du, 500.000 Follower oder was? Oder Bullerei, du hast Tim, ja gut.
Ist Millionen, das aber Millionen.
Oh Gott. Hier, erzähl doch mal, Tim, da sind Fischbrötchen. Jede Menge
Fischbrötchen. Nee, aber nochmal, das ist ja wichtig. Das ist, ich meine, auch wichtig, das Potenzial der Mitarbeiter zu erkennen. Denn darunter habe ich früher immer gelitten. Ich war schon immer ein kreativer Kopf. Ich war vielleicht nicht der sauberste Arbeiter und vielleicht nicht der Dieter. Aber ich war ein Motor. Immer. Ich habe immer für gute Laune gesorgt. Hoffentlich, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und ich war ein fleißiger, beflissener, und ich wollte auch im Sinne des Arbeitgebers agierender Mitarbeiter. Also ich habe versucht, das umzusetzen, was er auch empfunden hat. Deshalb war mir immer wichtig, dass es nicht nur Teller ist, sondern eine Vision. Was wollen wir erreichen? Und das findet so langsam die Conclusion. Das kommt an. Und insbesondere bei diesem wirklich, wirklich tollen Halloween-Post mit den kleinen Bettlaken und den zusammengenähten Teddybären und Friedhof der Kuscheltiere und die das Verkleiden meiner Mitarbeiter irgendwie so, das war krass. Und ich bin eigentlich ja, das war ja Wochenende.
Stimmt.
Reformationstag. Ja. Finde ich auch ganz lustig, Halloween am Reformationstag. Und was mache ich da nicht?
Arbeiten.
Richtig.
Haben wir heute gelernt.
Also bin ich nur kurz rein, um das einmal anzugucken, um auch dem Respekt meinen Mitarbeitern zu zeigen. Es interessiert mich wirklich, was ihr macht. Aber ich bin nur rein, habe mir das angeguckt, eine kleine Runde, halbes Glas Weißwein und bin wieder raus und habe gesagt, es ist eure Party, geil gemacht.
Leistet sich das ein Stefan Feeth heute schon, dass er an einem Feiertag nicht arbeitet, weil er sagt, die Ruhe brauche ich? Oder bist du noch in dem Alter, wo du sagst, so weit bin ich noch nicht? Die Spore des Freimachens muss ich mir erst noch erarbeiten.
Naja, es liegt ja nicht immer einem selbst. Also ich muss sagen, wir hatten zu. Hat aber einfach mehrere Gründe, weil... Wir
haben immer zum Montag so.
Ja, wir hatten...
Könnte
ich
Grund sein.
Das erste Jahr habe ich montags noch aufgehabt. Da habe ich selber 6 Tage gekocht und einen siebten Büro gemacht. Und das Team hat 5 Tage gemacht. Muss aber auch sagen, so dann nach 1,5 Jahr und nach Lockdown, da war ich dann auch ein bisschen geschlaucht. So, das hat man einfach gemerkt, weil ich auch jeden Morgen irgendwie um 8 oder 9 im Laden war, nachts um 2 raus, alle Gerichte selber kreiert habe am Anfang und auch so ein bisschen alles an mich gerissen. Muss auch sagen, wenn jetzt irgendwie was, das kommt natürlich auch mehr drauf an, bei mir noch in welchem finanziellen Rahmen das sich auch manchmal abspielt, und es wird irgendwas gebraucht und dann wird gefragt, ja hier, was soll man da machen, was soll man da kaufen, was soll man Deko, keine Ahnung was, dann sage ich auch ganz ehrlich, mir egal, mach das einfach und keine Ahnung, solange das irgendein Betrag ist, ist das mir erstmal Wurst. So, weil die wollen, erstens können sich dann auch ein bisschen kreativ ausleben. Ich will ja auch, dass meine Mitarbeiter was einbringen, weil gerade das, was wir machen, ist kreativ. Und wenn man das dann ja ausleben kann, dann weiß ich nicht, dann ist der Laden auch irgendwie falsch.
Also ich frage mich ja immer wieder, so als du hast ja gerade gesagt, ich habe alles selber gemacht. Meine größten Entwicklungen oder einer meiner größten Lucky Punch war eigentlich mein Burnout. Als ich nämlich zusammengebrochen bin und das nicht mehr machen konnte.
Wie lange ist das jetzt her?
Boah, schon Jahre. Länger. 2, 5, 6.
Ich google gerade mal Melzer Burnout.
Ja, ja.
was glaubst du, wie viele Hits?
Wird direkt gefolgt von Tim Melzer 10 Kilo in 9 Tagen abverloren. Das Geheimnis.
Also
mir wurde halt ein Bein abgetrennt. So,
bei Melzer BU kommt erstmal Melzer Burger. Das ist ja nicht das Schlechteste.
Ja, cool.
Ist okay. Ja, okay. Wie auch immer.
Egal. Und da habe ich ja sehr schmerzhaft gelernt, irgendwie von wegen, gib Verantwortung ab an deine Mitarbeiter und bin so belohnt worden, damals im Weißen Haus unten in Övelgönne und bin so belohnt worden und seitdem verstehe ich, dass ja, wir glauben manchmal die Einzigen sein zu müssen oder irgendwie vorne an selbst und ständig, also na hier selbstständig und ja. Unternehmer kommt von Unternehmen und bla bla bla, diese ganzen Bullshit-Sprüche in Anführungszeichen. Aber dass wir uns das Leben oft leichter machen würden, wenn wir von vornherein auf die Kompetenz der Mitarbeiter vertrauen würden. Was aber, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt ist, nämlich erstmal alleine, erstmal die Kontrolle zu behalten, nicht zu früh abzugeben, um auch zu erfahren, welche eigenen Fehler man macht, damit man irgendwann mal Mitarbeiter auch gut führen kann. Und auch versteht, dass Fehlerkultur wichtig ist in der Entwicklung. Weil wenn wir die nicht haben, dann trauen wir uns nicht, dann werden wir Sicherheitsköche und Gastronomen und dann passiert keine Entwicklung mehr.
Man sagt ja auch, dass F in Chef steht für Fehler.
Gut, Stefan.
Ja, ich nur immer das
dass
mal,
du
ne?
mir gerade der sympathischere bist.
Stefan, du hast hier eine ganze Staude mit, wie du ja sagst, ihr habt den Anspruch, die besten Fischbrötchen der Stadt zu machen. Die sehen auf alle Fälle schon mal gut aus und das sind einige. Hm. Erzähl doch mal bitte ein bisschen, was sind das für Fischbrötchen? Tim hatte, glaube ich, einen Matthias.
Matthias und Lachs.
Ja, also der Spruch ist jetzt noch dahingestellt. Aber wir versuchen, das auf einen guten Weg zu machen. Also ich gehe gerne auch woanders ein Fischbrötchen essen und ich finde, das ist auch so ein bisschen für mich wie so ein Stück Urlaub. Irgendwie, keine Ahnung, gehst dann die Brücke 10, irgendwie in Alster und 2 Fischbrötchen und dann setzt ihr ans Wasser. Dann kannst du mal kurz abschalten. Das mache ich auch mal ganz gerne im Frei. In dem Fall, was mich immer gestört hat, war einfach, das Brötchen war immer scheiße. Also es war immer so ein Aufbackbrötchen zu 90%.
Finde ich richtig gut.
Ja?
Ja. Aber erzähl auch gleich, warum.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Die viel zu hellen Baguettebrötchen, die sehr weich sind, ne?
Aber die Wertigkeit hat mir einfach gefehlt, ne? Weil man legt ein gutes Produkt, also die haben auch alle, oder nicht alle, aber manche haben auch wirklich ein gutes Produkt, also drauflegen und dann hauen sie es auf so ein Drecksbrötchen drauf. Und wir haben jetzt mit dem Schmidtchen zusammen, haben hier ein Brötchen entwickelt. Die stehen jetzt natürlich schon im Moment, die sollen auch soft sein, einfach, dass sie nicht zu knusprig sind außen.
Sag mal sexy.
Wie bitte?
Sag mal sexy.
Auf gar keinen Fall. Und um einfach auch denselben Charakter wieder zu spielen, einfach mit einer anderen handwerklichen Wertigkeit. Die ganzen, wir haben alle Fische, die drauf sind, sind entweder selber mariniert, eingelegt, gebeizt, außer der Matthias tatsächlich, den bekommen wir von einem sehr guten Lieferanten, weil das ist, keine Ahnung, wie bei manchen Sachen, so wie in einem normalen Brötchen, das hole ich mir auch eher vom Bäcker, weil der das halt auch einfach kann. So. Wir backen unser Brot im Restaurant zwar auch selber, aber das ist wieder was ganz anderes, als finde ich irgendwie wie so eine, sowas Alltägliches. Das in der Beständigkeit, ich glaube, das macht ein Koch einfach nicht so gut. Wir machen unseren Backfisch irgendwie, kommt von kleinen Fischernbooten, also irgendwie auch nicht irgendwie groß Schleppnetzware oder sowas. Dann wird da, dann zerlegen wir das Ding, schneiden die Gräten irgendwie raus und rühren einen Backteig an und frittieren. Ich finde auch, dieser Backteig ist einfach wichtig, dass nicht diese komische Fertigpanade ist, dass es kein Backfisch, der so im Block geschnitten ist, wie so ein Backstein aussieht.
Ist das Backfisch oder was ist das?
Hier ist Backfisch, stimmt.
Und was ist das? Sieht auch gut aus.
Frikadelle.
Ja, genau. Frikadellen machen wir auch selber ohne irgendwie 50% Brötchenanteil.
Üppig belegt sind sie schon.
Und dass die Zwiebel nicht roh ist, dass sie eingelegt ist. Man so oft, dass die Leute sagen, oh, rohe Zwiebel. Wo ist der
Fehler? Wo ist der Fehler? Empörung macht sich breit.
Nee. Eingelegte Zwiebeln finde ich einfach, also ich finde das einfach geil, weil das einfach die ein bisschen Frische reinbringt. Kleiner Twist und die Remoulade, die machen wir halt auch selber. Wir machen eigentlich wirklich alles selber davon eigentlich.
Was kostet denn das Fisch? Also warte, Tim, das, was du jetzt gerade isst, beschreib mal, was drauf ist und sag, was das kostet und was du dafür zahlen würdest. Bei Schmidtchen und Schmidtchen?
Nein, lass doch erstmal erzählen, was das ist.
Ja, also
ich habe ja gehört, was es ist.
Er hat genau. Doch erzählt.
Also ja. Tim hat gerade den Backfisch gegessen. Und das Wichtigste ist eigentlich drauf die Remoulade. Also in dem Fall, also die Remoulade ist auf den meisten Brötchen drauf und die ist ein bisschen abgewandelt. Wir haben da ist tatsächlich Dashi mit drin. Welches Verhältnis oder so, das sage ich jetzt mal nicht, aber nee, das ist, finde ich, schon einfach dieses. Ich finde einfach, das Produkt kann ganz einfach sein. Es kommt einfach darauf an, wie viel Liebe und wie viel irgendwie Zuneigung mir für das Produkt hat und was man da reinsteckt, um da irgendwie was Gutes rauszukriegen. Ne? Und irgendwie das wertig zu gestalten. Ne? Man kann irgendwie, ob jetzt ein Steinbrot auf dem Teller legt oder ein Fischbrötchen, ich finde, wichtig ist, was man draus macht.
Na, Tim? Ist dir das
nein,
so?
Nein, das Blöde ist, das könnte jetzt rüberkommen wie eine Retourkutsche, ist es aber wirklich nicht.
Dumm, ja, okay.
Nein, wirklich nicht.
Ja, aber es kommt
ja, genau. Sag so, was soll ich denn jetzt sagen? Das ja. Ist so, also, machen wir die Definition von das beste Fischbrötchen. Ist eine ganz schwierige, das Beste.
Nee, ja, er hat gesagt, sie versuchen.
Genau, deshalb erstmal so das Beste. Es hat
ein Anspruch.
Essen hat was mit Geschmack zu tun. Und ich halte, und jetzt werden mich wieder viele Leute irgendwie köpfen irgendwie aus der Kulinarik. Ich halte die kulinarische Intelligenz eines Cheeseburgers von McDonald's oder eines Big Macs oder eines Whoppers für so exorbitant hoch, dass egal wie sehr wir uns strecken, wie lange brauchen werden, um so ein perfektes Gericht jemals zu kreieren.
Na, dann gehen wir zu Five Guys. Ha? Dann gehen wir zu Five Guys. Das ist ein Burger.
Der ist auch geil.
Wirklich
auch, bin ich auch drin. Aber ja. Es ist halt ein Muschi-Burger. Muschi-Burger, was?
Nein, Muschi gehen raus an
Muschi.
Einer Sass.
Nein, Muschi ist Englisch. Muschi. Maschi.
So,
Maschi
okay, Piece. Muschi klar. Piece. So wie Muschi. Schick dich von Gennaro Cortaldo. Schick dich.
Nein, Muschi Piece. So.
Ja, ich verstehe
so,
schon.
So. Das ist halt ein One-Hand-Burger. Das ist, du kannst ihn squeezen. Ja. Also du hast das Essfingen, das zu beißen. Kannst du einhändig beim Auto fahren. Rein theoretisch darf man nicht, aber man kann das zusammendrücken.
Klar darfst
du. Und du hast eine Geschmacksebene, das befriedigt genau das Bedürfnis, was du in dem Moment haben willst. Und das ist, da brauchst du kein Abitur für, aber die Ausarbeitung der Mengenverhältnisse von Gurke, von Salat, von Tomate, von der jeweiligen Sauerkomponente der Soße, die Säure ist nicht ganz unentscheidend und eigentlich auch der Belanglosigkeit des Stückes Fleisch, respektive bei Burger ist es halt das Raucharoma, was noch ein bisschen drin ist. Das ist perfekt. auf eine seltsame Art und Weise perfekt. Das ist wie ein weißes, eine weiße Leinwand, ist auch perfekt weiß. So, berührt mich das, lässt das Eindruck, kann ich sagen. Und im Zuge dessen gab es ja in der Vergangenheit, gerade in den letzten 15 Jahren, gerade in der Burgerwelt, auf einmal so dieses Bedürfnis, einen Burger intelligenter zu machen, nachhaltiger zu machen, Vollkorn herzustellen, ein artisanes Brötchen dazu zu machen, Artisan-Käse, die alle so nachhaltigen Produkten, das Fleisch, Biologisch. Aber der Burger wurde alles nur nicht geiler. Er wurde zwar bewusster, er wurde intelligenter, aber er wurde nicht geiler. Er hat selten diese, er wurde nicht essbarer. Also dann fing auf einmal Messer- und Gabelburger. Wo ich sage, das ist ja kein Burger. So, sondern das ist halt, Burger hat eine gewisse Grunde. Und genauso betrachte ich Fischbrötchen. Ich finde, wenn das Brötchen beim Fischbrötchen zu dominant wird, dann verliert der Fisch. Und der Fisch, das Fisch, der Fisch, das Fisch.
Es ist klassisch das Fisch.
Das Fisch? Ja. Und das Fisch, nein, also der Fisch sollte zumindest noch eine Chance haben, gegen ein Produkt gegen anzustellen können. Und das ist der Vorteil an diesen industriellen Brötchen, diese Aufbackware, diese halb angebackenen Dinger, die hinterlassen keinen großen Eindruck, die sind wirklich nur eine Leinwand. Und dann hast du diese, weil ich schmecke hier die Qualität der Produkte. Wenn ich sie aber mit Brötchen esse, schmecke ich die Qualität nicht mehr. Das ist das ganz große Geheimnis. Und du machst für mich einen der schlimmsten Fehler, den belegte Brötchenmacher machen. Du schneidest nicht durch, du schneidest ein. Dadurch ist eine Zweidrittelverteilung vom Produkt. Du hast irgendwann ein Drittel Brötchen. Jeder, der schon mal ein belegtes Brötchen an der Tanke gekauft hat oder aber auch am Flughafen, dann hängt da die Wurst raus, aber nicht an dem Brötchen, wo sie hingehört. Und der größte und schlimmste Fehler, und das ist aber kein Fehler, sondern das ist meine Meinung, Lollo Rosso. Lollo Rosso, Lollo Biondo ist eine, das ist eine
Salat.
Ja, das ist eine Krankheit, aber kein Salat. Das
aber
ist
meinst
ein,
du nicht?
Das ist ein florales Arrangement, was die Welt schon seit 30 Jahren nicht mehr braucht.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Stefan auch an diejenigen denkt, die vielleicht sich nicht bekleckern wollen und deswegen das Fischbrötchen nicht durchschneidet, damit die Remoulade nicht auf das Cocktailkleid fließt. Ist ja nett gedacht.
Wenn das so ist, aber der Stefan ist ja da, dann können wir ihn ja mal fragen, warum das so ist.
Ja, genau, stimmt. Wir sprechen in der dritten Person.
Mensch, da können wir doch den Stefan mal fragen. Also, aber ist das dezidierte Kritik? Also nur, das ist jetzt kein Angreifen.
Also,
bis auf die Lollo Rosso-Variante.
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin bei den Fischbrötchen auch immer vielleicht sogar kritischer als bei mir im Restaurant mit den Gerichten. Weil ich mich damit tatsächlich auch viel beschäftige und die Fallhöhe, glaube ich, höher ist. Einfach, also die Fallhöhe ist mit einfachen Sachen immer höher, ne? Und in dem Fall, also tatsächlich, wir schneiden das Brötchen bewusst, sein, ob das jetzt ein Drittel,
es ist ehrlicherweise,
ich würde eher sagen 10%, genau,
vielleicht. Der letzte Zentimeter so, ist geschlossen.
Das, weil ich eben das auch immer hasse mit diesem Zug-Flughafen-Brötchen, wo dann immer, aber man muss aber auch sagen, dass bei den Brötchen am Flughafen, da ist dann halt auch nur eine Scheibe Wurst drauf. Und hier ist trotzdem dieselbe Menge drauf, weil es eben auch ein Produkt für die breite Masse ist. So, es ist ja wirklich was jeder sich irgendwie leisten kann und jeder eigentlich gerne isst.
Jetzt auch mal nett. Da ist hier, guck mal, den breiten Brötchenrand um die kleine Fischfrikadelle. Mhm. Das ist schon falsch.
Zu wenig Fischfrikadelle für viel Brot?
Zu viel Brötchen, zu viel Arbeit. Ich will Frikadelle haben. Weißt du, keine negative.
Ja, aber das Brötchen ist ja natürlich auch handwerklich und das variiert halt auch meiner Größe. Und
wenn ich selber töpfe, ist es auch handwerklich, deshalb sieht es trotzdem scheiße aus. Nein,
Nein,
ich mag zum Beispiel beim Brötchen nicht die Spitze.
Bei diesem Brötchen
jetzt. Bei dem Brötchen, weil das Volumen, das Maul aufzumachen, den Mund aufzumachen, ist schon richtig groß. Du musst weit beißen, ich kann kaum drücken. Und es kratzt ein bisschen den Gaumen auf.
Ah ja, okay. Das ist unangenehm. Ja. Das ist
sehr unangenehm.
Ja, dicht gefolgt von der zu heiß gegessenen Pizza.
Ja.
Was kostet denn jetzt so ein Fischbrötchen?
Ist unterschiedlich. Ich glaube, Lachs ist am teuersten. Backfisch würde ich jetzt mal sagen, so das wirklich so das meistgegessenste. Direkt mit Matjes 5,90.
Ach, das geht aber.
Also.
Sicher? Das,
ja.
Oder so?
5,90, maximal 96.
Das ist in Ordnung. Das ist mehr als in Ordnung. Finde ich auch. Also, das ist so ein bisschen. Krambrötchen habe ich
neulich. Oh, da habe ich neulich teuer bezahlt.
Für. 99, ne?
Oh ja.
Da habe ich auch
gedacht. 99? Das finde ich teuer für Krambrötchen.
Ich habe in Glücksfall 11 Euro gesagt. Das kostet
meistens 12.
Nein, im ersten Moment war es denn teuer, aber wenn man sich dann einfach mal ganz kurz auseinandersetzt mit der Preisentwicklung einer Krabbe, dann ist das schon wieder, wo du sagst, naja, gut, das ist wie es ist, ne? Also, das ist ein wertiger Preis. Aber für ein Fischbrötchen im ersten Moment an der Bude, ohne alles, Krabben auf dem Brötchen, Lollo Rosso und Remoulade meinetwegen, 9, das war nicht bei euch, 9,9 habe ich mir ja, aber hier, okay. Ja, aber langsam bin ich in der Pizza, so, ja. Da kriegst du eine Pizza für, um dich hinzusetzen und ja. Ja, ein Glas offenen Chianti.
Also Krabbenbrötchen sehe ich ähnlich immer schwierig von der Preisgestaltung für sowas vorher auf die Hand. Aber ein Krabbenbrötchen muss man halt auch sagen, da kommt es auch erstens immer drauf an, wie viel ist drauf, Krabben. Zweitens sind das frische Krabben. Es gibt auch viele, die greifen auf irgendwie ein TK-Produkt zurück, das irgendwie Kaugummi ist. Mhm. Und ja, also wie gesagt, das schwankt halt im Tagespreis. Ne? Also wir haben das für 10 € angeboten, wir haben es aber auch die meiste Zeit jetzt ganz ehrlich für 12 €. Und da sind aber auch fast 100 Gramm Krabben drauf. Ne? Also das ist halt ordentlich.
Ist auch eine
Das Verständnis haben nur wenige dafür.
Ist aber auch eine langweilige Diskussion, die haben wir hier schon oft geführt in den letzten 3 Jahren. Du bist jetzt 29. Jetzt ist das dein Restaurant? Also ja. Hört ihr das?
Ja, also ich bin selbstständig als Inhaber und alles, Mädchen für alles.
Okay. Jetzt sitzt du das erste Mal in deinen heiligen Hallen. Jetzt musst du ein Angebot stricken. Wie denkt ein junger Gastronom heute?
Was für ein Angebot?
Was attraktiv ist.
Essen und Trinken.
Für den Gast das Angebot, meinst du?
Ja.
Ja, du musst, Tim, ich frage nicht nur für mich, ich frage auch für die Nicht-Gastronomen und Gastronomen, die zuhören.
Stefan Fett, weißt du? Jellyfish, der sitzt in seinem Laden und denkt, was für Bikinis kann ich hier verkaufen?
Jetzt mal.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Finde ich nämlich richtig spannend für mich auch als Mentor mit 10, in Anführungszeichen, so wie ich mich in Zukunft eigentlich sehe, diesen Gedanken in den jungen Leuten auch zu aktivieren.
Also tatsächlich habe ich mir da auch viele Gedanken drüber gemacht, sollte man sich auch machen. Aber ich glaube, am Anfang hat man sich ein bisschen mehr noch Gedanken darüber gemacht, was möchte man selbst gerne. Mhm. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen auf das eingehen, was wollen die Leute auch. So, man darf sich nicht verbiegen, also es muss für beide Seiten passen. Ne? Aber man darf
sich nicht komplett
verschließen. So,
jetzt bist du schon im PR. Was ist so? Das ist das Unverfälschte.
In dem Fall, wir haben am Anfang tatsächlich nur ein Menü angeboten.
Wer ist wir?
Ja, also ich und mein Team.
Okay, aber also, du hast die Entscheidung getroffen, ein Menü anzubieten.
Ja, aber ich beziehe ihn
mit welcher Zielsetzung?
Kalkulierbarkeit, weil ich dann weiß, ich habe so viele Gäste, die essen alle das Menü, ich schmeiß nichts weg, ich kann die Produkte bestellen und die sind immer frisch, ist nichts übrig, ich kann das portionsgenau produzieren. Einfach auch, weil auch der Respekt vor den Lebensmitteln auch wichtig ist.
Aber nochmal, ich glaube, also das ist schwierig gerade, das merke ich ganz oft, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie eigentlich tun. Oder können es nicht gut kommunizieren. Ja. Also ich sage immer mit meinen Mitarbeitern so, pass auf, du lernst ein Mädel oder einen Typen in der Bar kennen und willst sagen, was du tust. Du hast genau 2 Sätze Zeit. Sag, was du tust.
Beruflich.
Beruflich und wofür steht dein Konzept? So, das ist eine richtig geile Hausaufgabe. Weil du bist jetzt sofort im Zahlenwerk. Mir ging es eigentlich darum, du hast dich hingesetzt, du hast den Laden gesehen, dachtest, das könnte was für mich sein und hast gedacht, ich möchte Fisch anbieten.
Also der Hintergrund war ja schon anderer. Ich habe ja da früher gearbeitet, so ich kannte den Laden ja natürlich auch schon. Mhm. Habe da mit einem guten, also ein guter Freund von mir wurde da, glaube ich, 1,5 Jahre vorher Küchenchef. Ich habe dem Stefan Barnhusen, der ist jetzt in München.
Ja.
Und hat da auch wieder Stellen gekocht. Und ich habe mit ihm eine Zeit lang wir haben da sehr intensiv zusammen gekocht. Wir waren die ganze Zeit lang, glaube ich, auch nur zu zweit oder zu dritt und haben da wirklich abgerissen. Und daher kannte ich das einfach. Für mich war der Spagat von irgendwie zu Hause Bauernhof zu Fisch nicht so groß, weil ich das immer gerne gemacht habe. Und
ganz kurz
der eigentliche Antrieb dafür war, sich selbstständig zu machen. Einfach, ich wollte für keinen anderen mehr arbeiten. Also ich habe keinen Bock mehr gehabt, für irgendeinen Arschloch zu arbeiten. So, weil ich einfach, jetzt mal ausgeschlossen irgendwie von irgendwie Dieter Müller und irgendwie Philipp Stein und wie sie alle heißen, wo ich gearbeitet habe. Da gab es zwischendrin einfach noch Stationen nach dieser Lehrzeit, wo ich viel mitgenommen habe, gab es einfach Stationen, wo schon das Vorausgehen feststand, okay, wir machen in dem Hotel oder in dem Restaurant, wir machen ein Gourmet-Restaurant auf. Und dann wurde an den Haaren herbeigezogen, irgendwelche Sachen abgesagt und Leute, die ich vielleicht dahin geholt habe, einfach nicht gut behandelt. Mhm. Wo ich dann einfach gesagt habe, okay, das könnt ihr gerne machen, aber ohne mich. Und ich hatte ein Gespräch mit einem damaligen Arbeitgeber von mir, wo ich Küchenchef war für auch 3 Restaurants in einem Relais-Chateau-Hotel. Und habe gesagt, der hat dann irgendwie eine Restaurantleitung rausgeschmissen und hat gesagt, die wäre zu teuer. Und dann habe ich gesagt, nein, du hast sie selber eingestellt, was soll die Scheiße? Mhm. Und dann habe ich auch, und dann hat er gesagt, naja, wenn es es besser machen können, mach sie doch selbstständig. Ich habe gesagt, okay, das mache ich jetzt aus und auf Wiedersehen. Mhm. So. Und dann hatte das Jellyfish damals sein Aus gehabt und mich hat damals die Restaurantleitung, glaube ich, hat mich darauf hingewiesen, mit der ich vorher zusammengearbeitet, ob ich das nicht machen würde, wollen würde, weil ich schon lange überlegt habe, mich selbstständig zu machen. Ich wollte das eigentlich schon viel früher machen. Hat sich aber immer einfach nicht ergeben, weil es immer schwierig war mit Location und ob das muss halt alles zu mir passen.
Und es war ja auch nicht ehrlicherweise als kleine Side-Story nicht ganz klar, ob diese Location von dem Jellyfish in der Weinallee in Hamburg eine glückliche ist, denn der Laden wurde ja öfters demoliert, ja. Nachts heimgesucht und kaputt gemacht, richtig?
Genau, also das war...
Das war aber vor unserem Moment in der Bollerei. Das möchte ich sehr, 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 sehr deutlich.
Mach dir deinen Laden kaputt.
Das war viele Jahre vorher.
Man muss auch sagen, da hat der Laden noch nicht mir gehört. Also die Zeit, wo das war, war ja auch, da, nachdem ich weg war, ich war zwischendurch noch mal ein halbes Jahr weg und dann war diese Geschichte. Okay. Und ich sage, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Und dann kam das ja wieder ins Spiel und ich muss auch sagen, ich hatte seitdem keine Probleme mehr. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie an der Gegend liegt. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. So, ich habe die Schnauze voll. Ich habe immer Leute Backup gehabt, wo ich wusste, die kann ich anrufen, wenn ich mich selbstständig mache. Und die sind sofort dabei. Das hat auch relativ gut geklappt. Wir haben innerhalb von 4 Wochen haben wir irgendwie ein 10-köpfiges Team aufgestellt, was jetzt nicht so selbstverständlich ist, auch damals schon nicht, vor 2-3 Jahren. Alle haben mitgezogen, so. Und dann war natürlich so, ich hatte ja konzeptionell schon gesagt, so vorher in den anderen Läden, wo das schon geplant war, wir machen jetzt ein Gourmet-Restaurant, wusste ich, okay, ich schicke jetzt ein Menü, da habe ich zum Beispiel auch geplant, teilweise, ich koche das alleine, das vielleicht an Lokalitäten war, wo ein bisschen schwierig ist, gute Leute hinzukriegen, weil es sehr außerhalb ist und das nicht für jeden was ist, wenn man irgendwie mitten im Wald kocht. Und dann habe ich daraufhin, so, da stand das schon irgendwie so, wir machen ein Menü, es gibt keine Abstufung, das kam alles später erst. Und dann kam so, wie viele Gänge wollen wir machen? Dann haben wir uns am Anfang irgendwie auf 7 Gänge festgelegt, so, und dann war ja das Thema, okay, wir machen nur Fisch, ausnahmslos, da gab es auch kein vegetarisches Gericht, es gab kein Fleischgericht. Wir haben das extrem konsequent durchgezogen. Und das haben wir auch am Anfang so gemacht. Wir haben auch sehr ambitioniert mit dem Preis gestartet, was, glaube ich, in Hamburg auch, glaube ich, damals ein Thema war. Wir haben, glaube ich, mit 189 Euro gestartet, direkt von Anfang an, ohne Stern.
7 Gänge.
So, aber muss auch sagen, ich sage auch immer, es gibt ja viele Restaurants, die kochen einen Stern und ziehen dann mit dem Preis an. Das finde ich aber falsch, weil...
Also für 189 Euro würde ich auch einen Stern kochen.
Ist das dementsprechend viel Geld?
Ja, aber wenn es runter, wenn es, wenn,
aber
wenn
man es runter, aber. Ein Einsteiger in den Markt, ja, ist das, da würde ich schon Elefantitis holen, würde ich
wie
das
hast
nennen.
Du das, ja. Wie hast du das Jellyfish wahrgenommen? Man kriegt's ja mit. Ihr seid Nachbarn, ihr seid in der gleichen Branche, ihr seid, alterstechnisch bist du der vermeintlich.
Silberrücken.
Silberrücken, ja, genau. Ja. Wie hast denn du den Jellyfish wahrgenommen?
Hat mich zu dem Zeitpunkt nicht interessiert, weil wir mit uns selbst beschäftigt waren durch Krise etc. Also wir hatten da andere Dinge, die da gerade passierten. Inzwischen ist es so, manchmal, ich kriege es auch nicht mehr alles genau mit. Ich muss mich schlau machen, richtig einlesen, weil ich nicht mehr so aktiv auch auf der Straße bin. Jellyfish war immer ein streitbarer Laden, immer. Vor allen Dingen durch die Preispolitik und eben auch die damalige Arroganz des Ersteigentümers plus die Arroganz des ehemaligen Küchenchefs. Also da ist schon so eine Arroganzbude. Der Laden war immer schon, ich sag mal, grenzwertig, was die Preispolitik anging. Also der hat immer sehr klar und sehr sauber durchkalkuliert, ohne das negativ zu meinen. Aber die waren schon immer hochpreisig. Im à la carte Bereich wart ihr die Ersten, glaube ich, die 50 Euro gekickt haben in einem Restaurant ohne auch nur ansatzweise eine Auszeichnung. Und das kann man machen. War aber, ich sag mal so, okayisch. War okayisch. Plus, ne? Plus. Und dann kam eben diese Entwicklung mit den Sternen und das fand ich erstmal richtig geil. Weil der Laden hat keine Attribute, um einen Stern zu haben. Das, was sonst immer Leute sagen, die Inneneinrichtung, die Weinkarte, das Schicke, so. Und es ist ein schlichter Laden.
Und der hat dann fein. Erst deine Aufmerksamkeit so richtig?
Nein, ich war ja vorher oft da zu essen, irgendwie so zum Schluss. Wie gesagt, ich bin nicht mehr so viel unterwegs. Deshalb kann ich jetzt auch gar nicht so genau beurteilen, was ihr kulinarisch macht, nur aus der Fernbeobachtung. Ich war einmal bei dir schon, ne?
Nee.
Noch nie?
Nee.
Dann war ich bei einem Vorgänger bei Stefan.
Das Team von dir war bei mir.
Ja, ihr seid ja auch alle dicht miteinander. Aber es ist ein streitbarer Laden. Ist, oder immer gewesen. Jetzt gerade nicht, aber früher war es ein streitbarer Laden. Aufgrund von der Eigentümer war nicht ganz einfach. So diese,
ja, aber eine schwierige Person.
Schwierige Person, das Gehabe und diese Ignoranz. Nur Fisch, kein vegetarisch, kein Dis, kein Dat. Irgendwie so, nee, ihr müsst hier fressen, was ihr wollt. Das ist auf der einen Seite ganz geil. Ja, weil man glaubt sehr an seine Idee, funktioniert nur nicht, wenn keiner kommt.
Stefan sagt, seine eigene Vision von Gastronomie ist unter anderem, er will in keine Schublade gesteckt werden.
Ja, finde ich gut. Das ist sehr und gut.
Hätte ich jetzt auch unterstellt, ist doch eigentlich, könnte auch von dir ein Satz sein.
Absolut, absolut. Das Geile finde ich, erste ist die Motivation, weil da sind wir identisch. Ich hatte keinen mehr in Hamburg, für den ich arbeiten wollte. Mhm. Wirklich, das war also, genau meine Motivation.
Es gab einen, aber das ist auch gescheitert tatsächlich. Den kennen wir auch beide.
Habe ich dich nicht angenommen?
Nee, Thorsten.
Ach so, Gillard.
Ja, wir hatten, ja. Wir hatten tatsächlich, wir haben es ja auch auf dem Schiff kennengelernt, aber ja. Kühnchef ja. Vom Schiff. Und am Anfang haben wir uns auch überhaupt nicht verstanden. Wir haben uns gehasst, bis ja. auf den Tod.
Auch das
und ein paar Wochen, uns. Aber ein paar Wochen also später muss man auch sagen, wir haben das Pop-Up, glaube ich, das erste, den Erdbeerfressenden Drachen, das erste Pop-Up haben wir zusammen gekocht.
Ach was.
Wir haben dann irgendwann mal am Herd gestanden und es gab... Und ich habe zwischendrin auch schon ein paar Sachen für ihn gemacht. Und dann meinte er nur, und dann habe ich noch zu ihm gesagt, Thorsten, hast du jemals gedacht, dass wir nochmal zusammen in einer Küche stehen, das freiwillig? Und er so, nee, auf gar keinen Fall. Und das hat Spaß gemacht. Wir haben geile Sachen gemacht. Und ich habe es zwar noch nicht geschafft, in der guten Botschaft in der Immerhin jetzt vorbeizuschauen, aber wir haben eigentlich noch regelmäßig Kontakt. Und Thorsten ist halt auch ein geiler Koch.
Kann ich nur bestätigen, aber auch identisch, Thorsten und ich konnten uns nicht leiden am Anfang, weil er so ein Philippans-Koch war mit 70 Kuvert, mehr mache ich nicht. Und ich so, ich muss die Hütte voll kriegen, ich bin Geschäftsführer. Okay damals oder auch Quai oder wie auch immer am Kai jetzt.
Ah, ja.
Da haben wir zusammen gearbeitet. Aber die Motivation eben, es gab keinen mehr, für den ich arbeiten wollte. Was soll ich machen? Dann muss ich mich halt selbstständig machen. Und ab dann hatte ich aber eine klare Vision. Und die klare Vision war Gastronomie ohne Hemmschwelle, Gastronomie für meine Freunde. Das bedeutet preislich. Intellektuell, als auch vom ganzen Habitus. Also viel runterfahren, keine komplizierte Weinkarte, gute Sachen. Tesch damals frisch auf dem Markt mit seinem Unplugged und solche Sachen. Das hatte schon so ein bisschen jugendlichen Druck dahinter. Das Essen war nicht großartig anders als heute. Nur 2-3 Handgriffe weniger, weil ich alleine in der Küche stand. Und mir war das ganz, ganz klar, was ich machen wollte. Deshalb auch da diese Vision mit 189 Euro für Menü und nur Menü ist eine klare Vision. Dann darf man nur nicht so verbohrt sein, wenn die alle Signale darauf hinweisen, funktioniert nicht. Man muss vielleicht hier und da ein bisschen abschwächen. Dann schwäche ich ein bisschen ab.
Bleibt man sich trotzdem treu?
Natürlich. Natürlich. Bringt doch nichts, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte ein reines Menü-Restaurant. Ich habe ja eine Vision von Essen, die ist so viel konsequenter als alles, was gerade auf dem Markt ist, weil ich reiner also für mich hat Küche nur Geschmack. Für mich ist Küche nicht satt werden. Sondern das Essen ist begleichend das Geschmack. Ich möchte, wenn ich auf diesem Niveau essen gehe, hat das für mich nichts mit satt werden zu tun. Ich möchte probieren, ich möchte bereichert werden, ich möchte angeregt werden. Und wenn ich nebenbei auch noch gesättigt werde, dann ist das ausreichend. Also, nochmal bei der, während du brutzelst, du kannst ja, du bist mehrfach. Genau, das meine ich.
du bist mehrfach. Multitat, genau das meine ich. Das bitte als Zitat vormerken. Und als T-Shirt oder Hoodie.
Du bist mehrfach bespielbar. also diese Motivation zu sagen, ich kann, was natürlich auch, aber es ist eine Arroganz, die auch in mir drin ist, zu sagen, da gibt's niemanden mehr, von dem ich, obwohl wir haben ja nicht gesagt, wir können nicht mehr lernen, sondern wir wollen von niemanden mehr lernen. Das ist ja, du brauchst Vorbildcharaktere und bei mir in Hamburg war es in meiner damaligen Interpretation von Kulinarik. Ich kam aus London, ich habe ja Gennaro schon hinter mir gehabt, ich hatte Jean-Georges Wongericht hinter mir, ich habe Ritz gesehen, ich habe dann hier in Hamburg, war ich Küchenchef im Museum für Hamburgische Geschichte, dann bin ich zurückgegangen auf Kommi-Level, freiwillige Entscheidung übrigens zu Christian Rach, habe mich da wieder hochgearbeitet und dann war so, wen hatten wir denn in Hamburg zu der Zeit noch? Das war Viehhauser. Viehhauser hatte echt einen schlechten Ruf damals.
Welches
nicht
Jahr?
Kulinarisch. 99, 2000. Wir hatten Wehmann. Geiler Koch, aber das habe ich damals noch nicht so gesehen. Das war mir zu klassisch und vielleicht hätte ich den Schritt ruhig nochmal machen können. Aber Wehmann war auch ein harter Hund und ich war dann auch irgendwann so durch mit den harten Hunden und dachte so, jetzt bin ich mein eigener Hund. Jetzt lege ich meine eigenen Eier. Und habe dann eben diese Motivation war, es gibt keinen anderen. Dann diese Konzepterklärung. Und dann, wie hast du damals für dich entschieden, und das interessiert mich wirklich, dass du in der Lage bist, 189 Euro für ein Menü zu nehmen in dem Bumschuppen, in dem du visuell, ist kein Bumschuppen, aber es ist ein einfacher Laden, der hat 4 Wände, der hat einen kleinen Tresen, der hat relativ einfache Möblierung, kein überbordendes Design, keine Ablenkung.
Und keine Parkplätze.
Naja gut, das brauchst du auch nicht, weil da geht man ja eben auch zu Fuß hin oder mit den Öffis. Okay. Das ist auch Nachhaltigkeit. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das machen kannst?
Das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe dieselben Produkte eingekauft, wie ein 2-Sterne oder ein 3-Sterne.
Das machen wir auch.
Ja, aber die kosten ja auch das Gleiche. Ich habe dieselben Personalkosten. Warum soll ich denn weniger verlangen? Also welcher Grund?
Naja,
weil ich keinen Stern habe?
Also ich, weil ich kann. Ich bin da mal ein bisschen provokant. Weil ich kann. Und weil ich die Gastronomie zugänglich machen möchte. Also
ja, aber du hast ja im Verhältnis pro Gericht gesehen ja weniger Personalkosten, weil du ja nicht ganz so viele Leute hast, die für ein Gericht stehen wie ich. Weil du weniger Handgriffe hast. Weil es ist ja nicht so komplex gestaltet.
Also ja, Formulierung ist ungünstig, weil ich habe 27 Köche bei mir und ich kenne kaum noch eine Küche in Deutschland, die
27... Ja, weil du hast 27 Köche für 300 Leute und ich habe 27 Köche, ich habe 9 Köche für 30 Leute.
Ja, die würden bei mir rausfliegen, wenn die so langsam arbeiten
können. Aber den Punkt, den er macht, der ist ja nachvollziehbar.
Total. Also Material kann man immer diskutieren, weil das würde immer implizieren, dass wir automatisch schlechtere Ware kaufen. Und das stimmt einfach nicht. Das ist Quatsch. Also wir kaufen, Salt und Silver sind auch so Jungs, die wirklich eine exorbitant gute Qualität einkaufen. Wir kaufen eine, ist lustig, weil wir uns jeden Freitag beim Fischhandel treffen, um die besondere Ware zu kaufen. Was dann auch manchmal zu einer Preisgestaltung führt, wo ich denke, auch da müssen wir langsam ein bisschen aufpassen, nicht zu teuer zu werden für das, was wir eigentlich sein wollen. Ne? Und natürlich strecken wir uns auch nach oben, zumindest was eben die Qualität angeht, weil ich gerade ein unfassbar gutes Team habe und die sind so geil, auch noch geiler zu kochen, also sind geil drauf, noch geiler zu kochen. Manchmal muss ich sagen, boah, jetzt fahrt mal eine Nummer runter.
Inwieweit greifen genau die denn eigentlich in die Preisgestaltung mit rein in der Bullerei?
Auch da selbstständig. Sie dürfen einkaufen, sie müssen es kalkulieren. Und dann ist immer die Frage, wie kalkuliert man? Deckungsbeitrag oder Kalkulationsschlüssel? Kalkulationsschlüssel heißt immer mal 3.
Ja, oder
mal 3,5. So, und da sage ich dann, das ist denn, wenn du ein hochpreisiges Produkt einkaufst, haben wir neulich ja drüber gesprochen, über dieses 59-Euro-Gericht, schwierig. Richtig, aber trotzdem schwierig.
Ja.
Egal. So, dann fängst du damit an. Nur das Menü. Wie war da die Resonanz?
Also wir waren natürlich jetzt nicht das extrem krasse Gästeaufkommen gehabt die ersten Wochen, aber ich würde sagen, nach den ersten 2-3 Monaten, ich meine, wir haben September aufgemacht, Oktober, November, ich würde sagen November, Dezember so, würde ich sagen, hatten wir schon relativ stabile Zahlen, was Gäste angeht, also
stabil heißt jeden Abend 2 oder?
Genau, stabil wenig. Nee, wir hatten im Schnitt würde ich sagen 15 Gäste. Das hört sich jetzt erstmal wenig an. Da waren aber natürlich dann samstags oder freitags waren natürlich Ausschläge nach oben. Wir waren aber immer zweistellig. So, das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber das ist immer ist relativ schwer am Anfang, glaube ich. Und wir haben das wirklich kontinuierlich auch gesteigert, einfach weil. Es war ja auch das Thema, die Leute, denen war das gar nicht bewusst, dass das Restaurant wieder auf war. Weil da auch noch, das war noch allgegenwärtig, auch dass es geschlossen ist, aufgrund der Vorfälle. Und den Ruf musst du ja auch erstmal wieder abschütteln. Also das musst du ja erstmal, das hast du ja eingebrannt, das musst du ja erstmal durchsetzen. So, wir sind jetzt wieder da.
Warum bist du da geblieben?
Das war einfach so eine Gefühlssache. Also es war wirklich so.
Du hast dich wohl gefühlt.
Ja, genau. Ich kannte den Laden, hat für viel Freiheit, es war nicht so viel vorgegeben, weil eben die Einrichtung vielleicht jetzt nicht so krass war. Und also auch Küche oder so, ne? Wir kochen jetzt noch auf 4 mobilen Induktionsplatten, ne? Wir haben keinen Herd. So. Wir sind dabei, das zu ändern, aber wir kochen 3 Jahre auf irgendwelchem Catering-Equipment. So, ist alles reingestellt. Die Küche ist eine Campingküche, wie ich immer sage.
Aber genau da müsste dir doch deiner Generation und auch dir das Herz aufgehen, dass die sowas durchziehen, machen und sagen, ey, wir haben nicht mal ein scheiß Herd, wir haben hier Campingunterlagen zum Kochen. also mehr Leidenschaft und Passion für den Beruf geht dann ja eigentlich nicht, ne?
Nö, es
und
ist ja genau Authentizität. Das ist oft ein Zeitpunkt, deine Karriere startest du oft im Rahmen mit vielen Kompromissen, weil du dir schlichtweg einzelne Dinge nicht leisten kannst. Das ist ja der Mut, den ich immer bewundere an jedem Menschen, der sich selbstständig macht, an jedem Menschen, der auf eigene Rechnung, auf eigene Verantwortung da eben versucht, in diesem Markt zu bestehen. Und dieser Markt ist ein Hochrisikomarkt, muss man aber sagen, falsche Entscheidung, falscher Laden, falsche, also was auch immer. Und auf einmal, bam, das hat nichts mit dem Kochen zu tun, das hat nichts mit dem Angebot zu tun. Das ist manchmal Timing. Ich glaube zum Beispiel bis heute, dass der Off-Club das Vorbild vieler Gastronomien auch inzwischen in Hamburg ist.
Glaube ich auch.
Und nur einfach viel zu früh am Markt war. Viel zu früh, viel zu konsequent, viel zu radikal.
Und falsche Adresse.
Und vielleicht dann auch falsche Adresse, wobei die Adresse jetzt ist ja Gastronomie drin,
ja.
Die funktioniert, aber sie hat nichts mit dem zu tun, was wir damals dort erzählen wollten. Und die hatte auch so ein bisschen die Frechheit vom Jellyfish damals. Also die hatte auch so eben diese konsequente Haltung, wir wollen das mal auf unsere Art und Weise probieren. Was dann passiert ist, ähnlich auch wie da im Weißen Haus, und das ist für mich eigentlich das Spannendste, weshalb mir auch Bewertungen relativ egal sind.
Dein Restaurant in Övelgönne, direkt am
Alles, Haus. Egal was.
Das Weiße Haus.
Ja, Weiße Haus. Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Wenn du merkst, dein Fleiß lohnt sich.
Instagram.
Das ist so, hatten wir damals nicht. Wir haben Äpfel in Papier eingewickelt, wo das Mittagsmenü drauf stand irgendwie und haben das in den Bürobauten. Da unten war ja so Edel Company, also Edel Records, und da waren ganz viele Design- und Platten- und Kreativagenturen. Da haben wir den Apfel verteilt, wirklich eigenständig, weil wir liefen auch Gefahr, dass es nicht funktioniert. Und haben dann unser eigenes Marketing überlegt, hatten dann ein, zwei, drei ganz gute So-Ideen, über die man gesprochen hat, unabhängig der Kulinarik. Und dann
die eigene Preisgestaltung.
Das solche ist. Sachen. Und haben dann halt irgendwann gespürt, oh, da passiert was. Mensch, da sind auf einmal ist der Laden zwei Drittel mittags voll. Auf einmal hast du mittags keinen Platz mehr bei uns bekommen. Und dann war das so Reservierung. Wir wussten aber gar nicht, wie man reserviert, weil wir waren ja Köche. Wir wussten gar nicht, wie man ein Reservierungsbuch anlegen soll, außer, okay, der hat dann und dann angerufen. Und irgendwann waren wir so, dass wir das Doppelte reserviert hatten, weil wir nicht berechnet haben, dass da Leute sitzen und dass man ein bisschen spielen muss mit den Sitzzeiten. Und dann fing das abends auf einmal an. Und das war, ich weiß noch bis heute, wie das war, als wir das erste Mal am Montagabend ausgebucht waren. Mhm. Boah, war ich da stolz.
Da ging man montags noch gar nicht essen, ne?
Nein, Montag ging, das ist ja so. Die meisten Gastronomien machen Sonntag, Montag zu, weil das ist für die Mitarbeiter. Das ist gar nicht so sehr für die Gäste.
Ach so, okay.
Das ist wirklich für die Mitarbeiter und weil du das Potenzial des Wochenendgastes nicht hast. Donnerstag, Freitag, Samstag, der Laden, der da nicht voll ist, hat wirklich ein Problem.
Gib
dem
Ricker doch mal ein Wasser.
Der muss an sich arbeiten, weil wenn du es nicht schaffst, da wo das größte Potenzial am Markt ist, mit der größten Bereitschaft essen zu gehen, egal welches Angebot du hast, und das nicht schaffst, am Wochenende zu voll zu sein, dann musst du arbeiten. Mhm. Dann musst du hart arbeiten. Dann musst du wirklich dir sehr, sehr genaue Gedanken machen. Lass das. Hör auf damit. Das ist Quatsch.
Aber er macht's weiter. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass du weitermachst, lieber Stefan. Das, was er da jetzt macht, ist das Anspruch oder ist es Zeitgeist?
Das ist Ablenkung.
Nee,
das Ganze.
Das ist mein Anspruch, macht. Da ist einfach fertig.
Hättest du das in den Anfängen Weißen Haus auch so gemacht, so aufwendig, so mit Pinzette?
Ja.
Das ist tatsächlich eines der wenigen aufwendigen Gerichte von uns. Also das ist tatsächlich auch kein fertiges Gericht, was wir dabei haben, sondern es ist eine Probe.
Hätte ich so gemacht, bis auf eben jetzt den Blödsinn, der jetzt raufkommt, weil das ist für mich Quatsch.
Gut, aber das ist uns egal, das ist typisch, das weiß
jeder, der Kitchen Impossible sieht, weiß, wie allergisch ich drauf reagiere, wenn krässige Lump irgendwie auf den Teller packt. Ist auch die ewige, konstante Diskussion, die ich mit meinen Leuten führe. Wir haben das selber auf dem Teller. Aber das ist irgendwie eine Krankheit der Köche, so ohne Sinn und Verstand irgendein Grün drauf zu packen, nur damit es geil
aussieht. Aber das Schöne ist ja nur, das ist
falsch.
Nur weil du das in so dem siehst, Fall
schmeckt zu gar nichts.
Nee, es sind, weil es geht ja darum, es ist rote Beete jetzt hier auf dem Teller.
Ja.
Und ich freue mich
schon drauf, wenn Tim das Gericht jetzt gleich hier analysiert. Ja, aber
die schmecken nicht nach rote Beete, die schmecken
wie Grünzeug. Ja, aber es gehört zur Ganzheitlichkeit des Gerichts.
Das ist Quatsch.
Ja doch, das sehe ich aber auch. Das ist seine Ganzheitlichkeit des Gerichts. Also nur weil du das nicht so machst.
Du bügelst deine Unterhosen. Ganz ehrlich, mit dir rede ich nicht über Kulinarik.
Nein, mache ich nicht mehr. Das habe ich eingesehen. Das war zehnmal alter Irrtum.
Das ist wunder. Oh, jetzt kommt noch der Knusperhocker. Das ist auch...
Das gebe ich zu, das hätte nicht sein müssen.
Nein, aber wirklich auch eine ganz tolle Diskussion. Und das ist wirklich... Da bin ich zum Beispiel ein alter, wütender Mann.
Ja, ne?
Das, ja, schon so ein kleiner. Und ich weiß, deshalb, aber das weiß man auch, hier bin ich jetzt auch bei Stefan, bin ich wirklich der Frischling und erst die Eiche, weil was kümmert's meine Meinung? Das ist das Gelumpe von Dollar, also seit der irgendwann mal geschrieben hat, Physiognomie des guten Geschmacks, dass jedes Gericht ein Knusper braucht. Und ich so, fuck you, Milchreis braucht kein Knusper. Das ist Quatsch.
Also aber, so, aber es gibt auch nach wie vor viele Köche oder ja, auch Köchinnen ja, deines Semesters, die ja, das auch so abfeiern. Und
wissen.
Ja, meinetwegen. Aber
ich habe lieber eine eigene Idee.
Naja gut, aber du bist ja auch Tim Melzer. Achso, aber es sieht schon gut aus.
Und was soll das jetzt? Was soll das jetzt?
Petersilie.
Achso. Das ist Petersilie?
Petersilie, nicht Petersilie.
Ich schmeck auch mal Petersilie. Weißt du was, ich finde es nicht in Ordnung, dass wir Baby-Petersilie töten. Der hatte noch so viel Zeit, groß zu werden. Ja, groß und stark und ein Leben zu haben. Und
da machen wir eine Petition.
Aber hier
kannst du ja deinen Instagram-Kanal zur Verfügung stellen. Machen wir einfach
Baby-Petersilie tot.
Das Baby-Petersilie.
So. Dein Instagram-Kanal. Nein zur Baby-Petersilie.
Solange er macht...
ja. Ich bin fertig. Gleich.
Ich wollte kurz über das
Halloween-Team von Heidi sprechen. Aber du lachst auch, ne? Oder ist das
bei mir ist das entspannt, Tim.
Okay,
ich bin doch nicht so wie du.
Jetzt kommen noch Blüten. Ach ja, gut. Ihr müsst euch echt entscheiden, ob ihr Floristen oder Köche sein wollt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja.
Da musst du aber fragen, ob ich ein Gärtner bin. Ja, ich habe heute fünfmal mal Balkon gepflückt.
Das ist doch wiederum schön. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der sich bei dir bewirbt, der dir erzählt, und die Blume habe ich von meinem Balkon, das fändest du doch geil.
Nee, langweilig zu Tode. das Einzige, was ich... Und da eine Schwäche kommt jetzt übrigens raus.
Bei wem?
Der modernen Küche. Und ich glaube, da werden mir sehr viele Leute, auch Köche, zustimmen. Mhm. Es gibt keine heißen Hauptgänge mehr.
Ja, aber ich habe ja Essenscamp passen, ich richte es alleine an. Ne?
Ach so.
Das
muss ich als Kitchen Impossible alleine machen.
Nee, ich habe... Ja.
Wie, was musst du alleine
machen? Sagst du auch immer, du bist eine Maschine.
Moment, was meinst du?
Naja, manchmal kriege ich ja solche Gerichte serviert. Und eine der Bedingungen bei Kitchen, an die halten wir uns inzwischen nicht mehr ganz, weil das Essen wirklich leidet.
Ach, dass es warm sein muss.
Das ist warm und eigentlich ist die Aufgabe ohne Hilfe... Und jetzt sind wir dazu übergegangen, wenn Essen wirklich leidet, also wenn das einfach jetzt hier, stell dir mal vor, der müsste 10 Teller anrichten.
Aber da gibt's doch Lampen.
Dann kriegen die Dinger Gefrierbrand. Ah. Und die erste Kresse, die raufgetan ist, längst unter der Wärme verreckt, bis er die letzte drauf hat. Das sind ja also kleine Dinger. Deshalb, das ist Teamwork. Und das dürfen wir dann eben auch abrufen.
Wusstest du, dass Gefrierbrand, dass es gar nicht gibt und dass es eine Erfindung von Toppitz ist, um die Dinger besser zu verkaufen? Es gibt's wirklich nicht.
Finde ich gut.
Ja.
Gefrierbrand. Das finde ich richtig geil.
Ja, also das gibt's nicht.
Nicht?
Das war ein von den...
Und wie nennt man das? Wenn da so trockene Stellen sind?
Aber Gefrierbrand hört sich ja nun wirklich sehr dramatisch an. Und wie vermeide ich Gefrierbrand? Ich nehme die Toppitz.
Aber hast du die Doku von Jeffrey Dahmer gesehen, wo er da die Körperteile auf dem Frost herumfüllt?
Ja.
So, und dann gucken die da in die Tüte rein. Und dann, das sieht doch aus wie Gefrierbrand.
Ja, natürlich.
So. Achtung.
Oha.
Weißt du, woran man merkt? Vielen herzlichen Dank, Stefan. Das sieht ganz pittoresk aus.
Das ist, kein fertiges Gericht. Das ist tatsächlich eine Probe. Da sehen wir gleich, was du dazu sagst. Es ist an was angelehnt, was du, glaube ich, eigentlich magst.
Naja, wenn da jemand einen kulinarisch-atmosphärischen Analytiker in Deutschland gibt, weiß ich ganz, ist übrigens eins der schlechtesten Gerichte von Tim Raue.
hab ich noch nie gegessen.
Königsberger Klopse. Eine Katastrophe von Tim.
Ist aber ohne Fleisch.
Ha? Aber ohne Fleisch. Deine sind auch nicht schlecht.
Was?
Deine Königsberger Klopse sind auch nicht so schlecht.
So, erstmal hier das Gelumpe da.
Der Merget schleimt immer so beim Tim. Die sind wirklich nicht schlecht.
Nein, die sind brillant.
Ja, das stimmt.
Muss aber gerade sagen, ich habe schon gesehen, die Königsberger ein bisschen ausgesaft in der Soße, die ist ein bisschen zu dünn.
Ja, das wäre meine erste Kritik. Ja.
Mhm. Aber sie ist sehr kartoffelig.
Sehr spannende Konsistenz, ein Ticken überwürzt.
Was jetzt?
Ich gehe davon aus, weil du sagtest das gerade, ich wäre nicht drauf gekommen, ich hätte es als handwerklichen Fehler angesetzt. Ne? Weil für eine Fleischmasse wäre es überwürzt. Was ist die Basis?
Wels. Also Wels ist gut. Die Basis.
Sehr gut.
Fisch. Ja. Und weil es einfach, finde, erstens ein unterschätztes Produkt ist. Zweitens finde ich, wir hatten das Gericht erst mit Hecht geplant, als Abwandlung von der Hechtnocke, weil ich mal klassische Assoziationen nehme und will die weiterentwickeln.
Aber du weißt, was ich meine mit überwürzt, dass die Zitronennote, also dieses Abrieb, was du
heute... Das ist natürlich jetzt auch, ne?
Das meine ich, alles cool.
Das Ding ist, wir hatten das mit Hecht geplant, hatten Personalessen, Da hatten wir Wälzabschnitte, weil wir das gerade ein Wälzgericht auf der Karte haben. Und haben da was Fischfrikadellen gemacht für Personal.
Achtung, einen für dich. Und warum? Wels geht.
Und haben alle, da ist uns das im Kopf gekommen, es ist wie Kalb. Ne? Also die Assoziation ist sehr wie Kalb bei einer Wälzfrikadelle jetzt hier. Die Konsistenz ein bisschen anders. Aber es ist sehr kalbsähnlich. So, und dann kam die Assoziation, warum machen wir das nicht mit Wels? Und vorher war es auch gedacht mit Farce. Und jetzt haben wir wirklich also eher einen Hack gemacht und haben ein Drittel Farce reingegeben.
Und das ist jetzt eine Vorspeise oder
was? Und ich muss sagen, unten drunter jetzt eigentlich Kartoffelstampf, der ist mir jetzt zu fein. Also eigentlich soll der gröber sein. Aber genau, so ist das halt eine Entwicklung.
Tolle Kombi.
Tim, Teller, Besteck.
Ja, super. Teller und Besteck.
Nein, wie ist das?
Was, also wie Silber
wichtig,
und Weiß.
Wie wichtig ist das dafür?
Nein, also hier ist wirklich so, wie ich Kulinarik mag. Die Mengenverhältnisse stimmen 1A zusammen. Ich finde auch, dass die Konsistenzen zusammenstimmen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass das Kartoffelpüree zu fein ist, weil es ihm ein bisschen diese Überwürzung wegnimmt. Weil es so ein bisschen vertrauter macht. Vorher siehst du das Bild, aber wenn du es isst, schmeckst du es nicht. Dann hast du sehr viel süß-sauer, sehr moderne, also süß-sauer Noten drin. Dann kommst du auf die Farce, die in meinen Augen ein Ticken überwürzt ist. Also ein bisschen zu viel Zitrone, aber auch da. Und alles, was mir jetzt noch fehlt, ich brauche jetzt ein bisschen Wiedererkennung in diesem Gericht. Ich brauche ein bisschen, was mich umarmt, ein bisschen, was mich abholt, dass ich jetzt hier nicht nur neue Eindrücke habe. Und das ist das Kartoffelpüree mit der Soße.
Finde ich auch.
Und die nämlich genau das, also genau die richtige Balance zu der Moderne gibt und zum Innovationsgrad. Und das ist normalerweise, würde ich so essen. So, dann gehe ich nämlich da rein.
Und alles drauf.
Und dann isst du. Und dann kann kein Mensch dieser Welt gegen dieses Gericht was sagen.
Sehe ich ganz genauso.
Weil das ist emotional. Da ist eine Geschichte drin, da ist eine Modernität drin, da ist eine Raffinesse drin. Und schlussendlich ist das, was ich auch gut finde, es ist Handwerk, das ich erkenne.
Genau, es ist eine Komponente, die man wiedererkennt.
Ja. Kritikpunkt. Dass ihr alle kein Rückgrat habt, alle keine Eier, dass ihr alles Lemminge seid, durch die Bank weg.
Mann, Tim, ey.
Was? Nein, weil ihr müsst doch mal verstehen, dass es ein Pro-Argument ist. Warum noch Knusper? Knusper ist noch nicht mal Knusper, weil sobald Feuchtigkeit Wärme reinzieht, ist das kein Knusper mehr. Warum die Dreckskresse braucht wirklich kein Schwein? Und warum noch mehr Arbeit machen bei der vielen Arbeit, die ihr euch macht in dieser Ausarbeit mit dem gefalteten Täschchen, weil ich es mal im Internet gesehen habe?
Einfach mal die Kresse halten.
Ja, aber ihr versteht, aber das ist ja keine, ich weiß es besser, sondern hier reden wir jetzt über Philosophien.
Genau. Und in dem Fall. Ja, das ist das Thema mit der Eiche, ist mir dann auch egal, weil...
Ich verstecke die mal unterm Hosenbund.
Ja, nee,
das ist mir... Das war die Eiche.
Der war auch nicht...
Hasenuss drauf.
Vielleicht ist der flache Freitag diesmal für dich, Tim.
Nee, ist mir in dem Fall dann auch egal, weil es ist meine Art zu kochen. Und wenn ich es jetzt ändern würde, dann,
ja, das ist kein Kochen, das ist Grünzeug auf dem Teller liegen.
Ja.
Selbe Distanz, ich habe die gleiche, bei uns, wir machen es genau.
Ich wollte es gerade sagen. Also ich habe es mir nicht getraut.
Habe ich doch jetzt mehrfach schon gesagt.
Ja, ja, genau.
Wir haben den Topinambur-Chip, wir haben die Rote Bete-Chips, die Kartoffel-Chips, wir haben die blöden, wir haben Chips von jedem Scheiß haben wir und wir haben auch jede Dreckskresse
da. Oh, ich habe den Kürbis letzte Woche gegessen.
Der war gut.
Boah. Ja. Wirklich?
Ja.
Der war aber auch sehr shishi angerichtet.
Ja, bin ich da mal. Ja,
aber,
ja, der war gut. Aber
auch nur, weil Tim nicht gekocht hat.
Nee, weil ich raus bin. Weil ich sage, lass die Kinder spielen. Komm.
Er sagt doch, nur weil Tim nicht gekocht hat.
Schick die Welpen auf die Wiese und das ignoriere ich.
Ja.
So, das ist Meeresrauschen. Und
also schlecht war
tolles
das nicht.
Gericht, tolles Gerät, voll eine schöne Idee. Ist übrigens die Basis, spritzt ihr die Dinger?
Nee.
Nee, was heißt das hier aus dem...
Also tatsächlich, die waren jetzt auch vorgegart. Normalerweise...
Ja, aber guck mal hier.
Achso, das meinst du. Achso, wir setzen das in der Form ein, ja.
Weil ihr keine Kugeln drehen könnt?
Ja, weil es immer gleich groß ist, immer gleich...
Ist das hier Kugeln?
Nee, aber guck mal, das ist so analytisch wie der Kitchen Impossible. Ich sehe kleine Klößchen, so, das ist in jeder
Aufsatz. Das sehe ich, das ist eine Eiswürfelform.
Ja, genau. Ja. Und das, warum? Aber erzähl
ja, erklärt,
damit sie mal, nee, damit sie mal gleichmäßig ist. Gut.
Ja, und dann gart es auch immer gleich. Und ich habe auch Wurstfinger. Da ist das ein bisschen schwierig mit den kleinen
Kugeln. Ich liebe die Spitzen zwischen euch. Ist wirklich schön.
Ich habe auch ein sehr leckeres Gericht.
Meine meint er nicht.
Bin ich überrascht, stimmt also nicht, was die anderen Leute so sagen.
Wir brauchen hier so einen Spitzenzähler hier.
Nee, aber das ist als Prinzip auch.
Eine sogenannte Spitzengastronomie hier.
Man kann sich wirklich mit Leuten so nur unterhalten, wenn man das Gefühl hat, dass man sich zumindest ein bisschen auf Augenhöhe bewegt. Zumindest, wenn ich mich ein bisschen bücke. Mhm. So.
Naja.
Stefan, Kalkulation 189 €. Dann gab es den Moment, wo du gesagt hast, wir müssen es ändern. Oder ihr habt es geändert. Warum?
Naja, wir haben die 189 Euro nicht geändert, sondern wir haben gesagt, es gibt halt auch zwei Menüs unten drunter. Mhm. Dasselbe Menü, trotzdem dieselben Gerichte. Und es gibt einfach fünf und sechs Gänge noch, dass der Einstieg einfacher ist. Einfach, wir haben nicht die Kalkulation runtergeschraubt, sondern wir haben einfach gesagt, okay, wir machen, es gibt auch ein kleineres Menü, dass die Leute diese hohe Hemmschwelle nicht haben. Die haben ja später auch nochmal runtergesetzt, gar nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir auch im Lockdown diese Boxen und Geschichten gemacht haben, wo wir auch einfach einfacher gekocht haben. Also ohne diese, weil das kannst du auch gar nicht transportieren, wo es auf die wichtigen Sachen ankommt. Und da gehen halt irgendwie auch nur drei oder fünf Komponenten. Und um das nach Hause zu transportieren und auch die Leute, dass sie das zu Hause umsetzen können. Und dann haben wir gesagt, okay, so, wir müssen jetzt ein bisschen aufholen. Und haben dann gesagt, okay, wir machen ein bisschen Bistro. In dem Fall haben wir gesagt, es gibt dieselben Produkte wie abends, nur ganz einfach gekocht, ganz einfach verarbeitet, also für unsere Verhältnisse. Für andere war das vielleicht auch schon irgendwie ein bisschen Richtung Fine Dining, aber jetzt so für unsere Verhältnisse war es einfacher gekocht. Die Leute müssen dies nur machen, müssen ja trotzdem Spaß haben.
Mich nicht angeguckt, das war keine Spitze, das war einfach eine Allgemeinfeststellung.
Ja, ja. Und haben wir einfach gesagt, okay, wir nutzen das, um das abends noch wertiger zu machen, haben gesagt, das Mittelstück gehört dem Abend. Und das Kopf und das Endstück, das gibt's mittags mit derselben Qualität wie abends. Zum Verständnis, das vordere Stück und das Schwanzstück ist einfach ein bisschen schwerer zu garen. Du hast halt, das ist auf der einen Seite 2 Zentimeter dick, auf der anderen Seite ist 1 Zentimeter dick. Das kriegst du nie auf einen Garpunkt. Deswegen gibt's das mittags.
Finde ich so geil, deshalb liebe ich kochen. Wir können Schwanz in der Öffentlichkeit sagen, ohne dass wir da in irgendeiner Form du, auffällig sind.
Kein anderer würde diese Assoziation
sofort. Also ich auch.
Doch. Ja, und wir konnten dadurch auch du einfach das noch ein bisschen zugänglicher machen, weil ich auch möchte, dass die Küche zugänglich ist für die Leute. Also ich möchte, dass es nicht heißt, okay, oh, das ist teuer und das ist abgehoben und ich will da nicht hingehen, sondern ich möchte, dass die Leute erstens verstehen, dass es gerechtfertigt ist und zweitens, dass man das ja auch nicht jeden Tag machen muss. Man kann das auch einmal im Jahr machen und macht das an einem besonderen Moment. Es gibt Leute, die machen das jede Woche, aber das ist ja auch nicht der Normalfall. So, man macht einfach an einem besonderen Tag, macht man was Besonderes und da gehört für mich Essen dazu, da gehört für mich Theaterbesuch dazu. Das ist alles auch ein bisschen Kultur und das führt für mich da einfach auch auf dem Teller zusammen. Und über diese Mittagsgeschichte, wo wir irgendwie, ich glaube, bei 49 Euro für 3 Gänge oder 45 Euro für 3 Gänge gestartet haben, wo man aber auch à la carte einzelne Gerichte bestellen konnte zum kleineren Preis, weil wir die Portionen auch nicht so exorbitant groß gemacht haben in dem Fall. Nicht in dem, dass wir sagen, oh, wir verkaufen kleine Portionen und dann essen die noch 10 Gänge, sondern einfach, weil das anders schwer kalkulierbar war für den Gast. So, dass sie gesagt haben, sie kommen, die Nachbarn kommen vorbei, probieren da was, finden das geil, bestellen sich auch vielleicht noch was nach oder sagen, okay, das ist es mir wert. Ich möchte abends das auch mal sehen.
Und wenn das Ganze nicht funktionieren würde, was wäre deine unternehmerische Idee? Jetzt mal gesetzt den Fall, diese Kompromissbereitschaft frage ich gerade ab. Also wo sagst du, ne, da muss ich mir was anderes einfallen lassen, um diesen Weg aufrechtzuerhalten?
Naja, wir sind, glaube ich, das ist jetzt vielleicht auch subjektiv gesehen, aber ich glaube, eins der wandelbarsten Restaurants gewesen im Lockdown. Wir haben echt viel Scheiße gemacht. Also Scheiße im Sinne von viele Sachen, die man von uns vielleicht nicht erwartet hätte. Wir haben Grillboxen gemacht, indem wir mit Lieferanten zusammengearbeitet haben und haben gesagt, so, was habt ihr da? Ihr sitzt ja auch auf eurer Ware. Wir haben einen Kompromiss. Ihr kriegt euer Zeug los. Wir geben es irgendwie für einen schmalen Kurs auch weiter. Wir machen ein bisschen Beschäftigungstherapie und verdienen da vielleicht auch noch ein bisschen was bei. Und haben dann einfach versucht, verschiedene Sachen auszuprobieren, die ich im normalen Betrieb gar nicht machen hätte können, weil ich ja auch ein bisschen, auch wenn es jetzt nur nach dieser kurzen Zeit war, ein bisschen, blöd gesagt, in einem bestimmten Rahmen einfach malen muss. Ja? Ich sage, ich bin Fine Dining und da kann ich nicht einfach auf einmal Backfisch machen. So, das passt einfach nicht. Also zumindest nicht in dem bodenständigen Rahmen. Und das konnte ich im Lockdown machen, weil dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, warum soll ich in Schönheit sterben? Das macht einfach keinen Sinn. Sondern da muss man auch mal einen neuen Weg gehen. Und ich komme aus einer bodenständigen Familie, aus dem Bauernhof. Da ist die Bratwurst mit Sauerkraut und irgendwie Kartoffelpüree genauso geil, wie wenn ich jetzt irgendwie bei mir essen gehe, für mich im Verhältnis.
Konntest du Kurzarbeit verhindern dadurch?
Jein. Also beim ersten Lockdown waren wir noch ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Da habe ich am Anfang das echt ziemlich alleine gemacht, habe mich auch mal ganz schön auf die Fresse geflogen, weil irgendwie an Ostern war das, glaube ich, weil wir einen der ersten waren, die diese Boxen gemacht haben, und dann waren wir im Abendblatt und wir wussten das nicht. Und dann haben wir auf einmal 220 Boxen bestellt gehabt und ich habe die alleine gekocht über Nacht. Und dann sind die, wir haben natürlich den Bestellschluss auch spät gehabt, das haben wir später auch geändert, und dann sind irgendwie, glaube ich, einen Tag vor, dass die ausgegeben worden sind, irgendwie 100 Bestellungen dazu gekommen. Dann bin ich nachts immer losgefahren, habe Ware geholt und habe dann nachts meine Schü gekocht, irgendwie Lammrücken ausgelöst und das gegart. Da war ich frühest um 8 fertig, um 10 kamen zwei Mitarbeiter zum Packen helfen, habe ich 2 Stunden in der Küche gepennt und dann habe ich die Scheiße eingepackt. Und das war, da habe ich dann gemerkt, okay, da ist auch ein bisschen Potenzial dahinter, und dann wollte ich das auch den Mitarbeiter weitergeben, und dann haben wir versucht, das nach und nach so auszubauen, dass die Mitarbeiter auch was davon haben. Ne? Also muss ja sagen, ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt einfach eine schwierige Position gehabt. Ne? Wir haben 3 Monate vorher aufgemacht, ich hatte keine Rücklagen, ich hatte alles ins Restaurant gesteckt, ich hatte 0 Rücklagen, und dann kommt Corona. So, ich musste einfach was machen. Ne? Also es gab auch viele, die haben den Kopf in den Sand gesteckt, aber das ist jetzt auch nicht so unbedingt meine Art. Und dann musste ich einfach was machen, und dann musst du auch mal die Zähne zusammenbeißen, musst du auch mal Sachen machen, wo du keinen Bock drauf hast.
Ja, ich kenne das. Was?
Ich frage mich gerade, wie du jemanden wie Stefan, wenn man mal die Weihnachtsfeier außen vor lässt, siehst, wenn er das so erzählt, weil das ist ja wirklich in der Küche pennen und in der schwierigsten Zeit, die Gastronomie jemals erfahren hat, A, durchzuhalten, B, einen Plan zu haben und C, am Ende in einem Restaurant, was offensichtlich nicht so beliebt war, weil man hat es immer mal wieder verunstaltet von außen, seiner Linie treu zu bleiben und am Ende des Tages Sternegastronomie zu etablieren zu einem diskutablen Preis.
Sternegastronomie interessiert mich nach wie vor nicht. Das kannst du auch hin und dann noch die nächsten 5 Jahre immer wieder hervorheben. Ist für mich keine besondere Kennzeichnung, außer ich habe es jemals erlebt, gegessen. Gastronomie und selbstständig. Das sind für mich so dieses Unternehmertum, diese Energie, diese Kraft, diesen Enthusiasmus, diese Emotionalität in was reinzubringen, das ringt mir kompletten Respekt ab. Und zwar ohne Wenn und Aber, weil das ist das, warum ich diese Branche auch so liebe, dass wir eben, ja, wir jammern manchmal, ja, wir verstehen auch alle ganz gut, unsere Leistung mal in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Haben wir auch bei Herrn Sass gemerkt, das merken wir bei mir manchmal, wenn ich von den alten Zeiten rede, merkt man bei Stefan. Also da ist schon, wir zeigen das auch gerne, dass wir viel, viel geleistet haben. Aber ich kenne kaum eine Branche, die so intensiv und so sehr mit dem Risiko der Selbstaufgabe an ihrem Traum festhalten, Dinge zu realisieren. Und da jeder, der da auch nur ansatzweise was Negatives drüber sagt, an der Stelle einfach die Fresse halten. Weil das ist eine Energie, das macht unsere Welt so besonders. Und das macht am Ende auch Tage, am Ende des Tages auch, wenn er 35 wird, dann wird er auch verstehen, was das jugendliche dumme Gesabbel war. In Anfang, wir sind alle aus einem Guss. Wir kommen aus der gleichen Schule, wir kommen aus dem gleichen Käfig. Jeder, der das mit dieser Leidenschaft betreibt.
Den gleichen Stallgeruch.
Wir haben den gleichen Stallgeruch. Ob du einen Stern hast, keinen Stern, ob du ein Wirtshaus hast, einen Landgasthof mit einem Selbstversorger, jemand, der einkauft, eine Pommesbude. Derjenige, der das mit Leidenschaft betreibt, wird nicht anders reden als Stefan oder als ich vor 10 Jahren oder als ein Schubeck, der jetzt gerade einsitzt, irgendwie.
Noch nicht. Hä? Noch nicht.
Nee, aber einsitzen wird.
Wusste ich nicht, ob wir darüber reden.
Wir reden nicht drüber.
Es nee? Ist
nur eine.
Warum nee. Nicht?
Nö, finde ich nicht. Das gehört sich nicht.
Das gehört hat's sich. Hat es ja zugegeben.
Also ja, aber das ist.
Weiß er wieder.
Weder bin ich ein sonderlich starker Jurist noch ähnliches. Und was meine persönliche Meinung angeht, das habe ich noch nie zum Besten gegeben, wenn es um Fehlverhalten geht.
Okay.
So, ganz sauber. Finde ich, muss man nicht machen.
Tim,
Nachtreten ist ein schwaches. Ein schwaches. Geschöpf.
Wenn du keine Frage mehr hast, gerade, nee, keine Angst, dann hätte ich einen in Anführungszeichen harten Bruch, der aber gar nicht so hart ist.
Ja, ich hätte noch eine Frage.
Ja, dann hau raus. Ja, da muss man,
weiß ich nicht. Halt doch mal die Fresse. Das wäre so geil, ne? Wie heißt Lanz und der andere, der andere?
Echt?
Prägt so. Halt mal die Fresse jetzt.
Das ist einfach mal am Punkt. Aber Marco, das können wir doch nicht sagen. Doch.
Gut.
Die Arbeit hört nie auf.
Aufgemacht, Krise, keine Rücklagen. Mit viel Energie sich Dinge aufgewandt. Jetzt kommen wir auf die nächste Krise, steuern wir gerade zu. Machst du dir Gedanken, ja oder nein? Und wenn ja, was glaubst du, was kann dein Lösungsmittel sein, sich durch diese Krise durchzumanövrieren, auch als Vorbild oder Inspiration für viele andere, die vielleicht noch nicht wissen, was auf sie zukommt?
Also, ja, wir machen uns viele Gedanken drum, auch schon, also schon länger, also seit Anfang des Jahres eigentlich schon. Mhm. Weil wenn man jetzt ganz blind ist, dann merkt man das ja auch und kann das auch ein bisschen absehen, dass da was kommt und dass man sich da weiterentwickeln muss. Und tatsächlich ist zum Beispiel auch so ein Gericht, was wir jetzt gerade gegessen hat, ein Teil von der Bewältigung von dessen, weil man einfach gehört auch ein Teil zur Philosophie von uns, aber auch ein Teil zur Krisenbewältigung, dass man einfach auf so Gerichte auch zurückgreift, indem man sagt, okay, es muss eben nicht immer Hummer, Kaviar und keine Ahnung was sein, sondern einfach
mehr machen. Euch. Und Stefan, hör auf jetzt. Guck mich böse an, auch zurecht.
Und ja, und man muss einfach mal auf ein bisschen unpopuläre Produkte auch mal zurückgreifen und kann damit trotzdem irgendwie einen kulinarischen Effekt erzielen und Emotionen hervorrufen. Und es kann ist trotzdem genauso wertig, wie wenn ich ein Stück Steinbrot auf den Teller lege. Für mich ist es sogar eigentlich fast noch wertiger, aus dem Grund, weil einfach mehr Handwerk ist. Und man mit einem vermeintlich einfachen Produkt, ne, ich sage nie irgendwie mit einem schlechten Produkt, weil die Qualität muss trotzdem gut sein, einfach damit einen Effekt zu erzielen und Handwerk zu zeigen und auch Geschmack auszuarbeiten. Und das ist natürlich, ist ja offensichtlich, dass ein Wels oder ein Waller im Einkauf einfach günstiger ist als ein Steinbutt, ja.
Das ist ganz faszinierend. Und, ich denke da viel über die Formulierung drüber nach. Ich habe noch nie gedacht, dass ein Steinbutt geiler ist als eine frische Makrele. Noch nie. Ich glaube, ich wiederhole das manchmal, weil man mir das mal beigebracht hat. Aber ich neutral, würde ich jemals sagen, dass ein Steinbutt geiler ist als eine Makrele? Auch jetzt mal vom Preisniveau her. Nee, ist ein ganz anderer Charakter.
Ja, aber es gibt genügend Leute, die das so denken.
Ja, weil es keinen Charakter hat. Also je weniger was schmeckt, desto geiler ist es für die Masse, desto mehr Idioten kaufen.
Ja, oder weil mehr Leute wissen, was ein Steinbutt sein könnte. Weil mehr Leute wissen, was ein Steinbutt sein könnte.
Also, typischer Spruch immer, Fisch, der nicht nach Fisch schmeckt. Wo ich sage, wow, dann kann ich auch Ananas essen.
Ja. Also, was ist das so? Und man muss ja auch sagen, das, was ich unter nach Fisch schmeckt oder nach Fisch riechen, verstehe, das ist für mich ein Qualitätsmangel auch. Also wenn es wirklich diesen Fischgeruch hat. Ja, genau. Ja. Es soll ja einen Eigengeschmack haben. Ja. Und da ist zum Beispiel eine Makrele, ist einfach geil. Ja. So. Eine Makrele ist einfach ein geiler Fisch. Ja. Man muss halt wissen, was man damit macht.
Ja. So, das ist wichtig. Dabei. Und jetzt ohne dem Steinbutt nahe treten zu wollen, aber grundsätzlich dieses Hochleben lassen von bestimmten Produkten macht in meinen Augen manchmal gar keinen Sinn, weil oft sind es nur weiße Leinwände für die Aromen, die drumherum gegeben werden.
Ja. Und
außer du frisst den Steinbutt bei hier, wie heißt unser kleiner King? King, und jetzt, hilf mir schnell. Söringhof.
Johannes, Philipp.
Danke.
Philipp Berner. Bei dem war ich auch dieses Jahr.
Ah, guter Koch. Ja. Guter Junge.
Ja, ist auch wirklich ein toller Kollege auch.
Deine drei Lieblingsrestaurants in Hamburg. Du musst nichts wieder gut machen, ich versteh's.
Das fand er ja offensichtlich nicht so gut.
Boah, auf 3 zu beschränken ist tatsächlich schwierig.
Dann mach 30, deine Lieblings-30
also, Restaurants. Ich muss sagen, ich gehe echt gerne ins Vienna.
Da war ich bis heute noch nicht.
Echt? Nee, weil du bei Montags hingehst.
Nee, weil ich mich nicht anstelle.
Ja, aber da musst du hingehen, das ist geil. Ja,
ich stelle mich nicht an.
Ja.
Ganz Schlange, dankeschön.
Soll man mir einer was von Arroganz sagen?
Nee, meine Zeit ist kostbar. Ich weiß, ich schäme mich dafür. Vienna, absolut. Also ich kann mir gar keine Meinung erlauben, aber ich erlaube mir die Meinung.
Dann stell halt jemand hin.
Halt doch mal die Schnauze. Ein absoluter Klassiker, und es zeichnet meine persönliche Dummheit aus, dass ich dort noch nicht zu Gast
bin. Ja, in der Tat. Ja, weil wenn die eine Bratwurst machen, ist sie selber gemacht.
Ja, und das Schöne ist ja eigentlich...
Das ist wichtig.
Und das Schöne ist, auf den Tisch zu warten, weil im Vienna gehst du ja betrunken.
Seit wann hast du diese SCH-Schwäche?
Tisch. Schon immer.
Ja?
Ja.
Ist mir nie Kirche.
Nee, also Vienna, finde ich geil. Ich gehe auch mal, tatsächlich letzte Zeit mal gerne bei Hummer Petersen irgendwie mal zum Lunch und irgendwie essen Pannfisch. Das finde ich ganz geil.
Hast du nicht irgendwas von Hummer Petersen?
Das ist unser Fischhändler.
Karte gehabt?
Ja, das ist unser Fischhändler. Das ist ja genau das, was ich sage. Wir kaufen die beste Qualität ein.
Oh, der hat sich gerade ein richtig schönes Haus gebaut mit Tiefgarage. Doch, ich war morgens lang.
Okay, dann muss ich nochmal diskutieren über die Preispolitik.
Nee, das heißt, Tiefgarage.
Deshalb lasse ich mich halt in der Bulle ohne Hand pissen über Produktqualitäten, weil ich weiß, was wir kaufen.
Nicht.
Okay, nächstes, ja? Petersen ist gut?
Niki, nein.
Mhm. Sehr gut.
Mhm. Geh ich sehr gerne hin. Auch, das ist auch sowas, ein bisschen so unter Kollegen, so, da merkt man einfach, die Wertschätzung unter Kollegen einfach auch immer.
Ja. Fast alles Bollerei mit dabei da.
Ich wollte gerade sagen, das kommt als nächstes, aber es stimmt ja. Aber es stimmt.
90% der Leute haben in der Bollerei gearbeitet.
Ja, das stimmt.
Ja, weiter.
Wenn du so einen Verschleiß hast.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Aber Mensch, ist auch egal.
Niki, nein. Ja.
Jahreszeiten, ne? Stamm
ja, bei uns. Chebul gehe ich auch mal gerne hin.
Was ist das?
Chebul?
Ja.
Chebul also oder ich? Ich gar nicht zum beides. Also ich gehe gerne zu Felix und.
Chebul, großartiger Handwerker österreichischer Herkunft, also wirklich brillante österreichische handwerkliche Landesküche, würde ich mal sagen.
Ja, und
also
und ich finde es auch tatsächlich sehr auf, also von außen, die Leute beschränken es sehr auf den Schnitzel. So, ne? Aber also oft. Und ich finde
was anderes auf der Karte? Hat er was anderes auf der Karte?
Ja, musst du aber die Augen aufmachen.
Wo ist das?
Im Ja, hier, wo das Hotel auch ist, das Hyatt. Wie heißt das Haus da?
Naja, so beim Kaufhof.
Das Levante-Haus?
Nee. Ist es Levante? Nee, ne? Nee. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Nee. Da wo es Hyatt drin ist.
Achso, Chile-Haus.
Chile ist woanders.
Ist das nicht Chile? Aber da in der Ecke. Hyatt macht den Sinn. Das glaube ich gar
nicht. Auch gastronomische Podcast ist beschämend.
Auf jeden Fall.
In Hamburg.
Neben Kaufhof. Das Restaurant neben Kaufhof.
In Hamburg.
In Hamburg. Und das Rief übrigens.
Aber das ist doch am Hafen.
Ich glaube,
das betreibt auch.
Wenn man jetzt auch mal so betrachtet, wo ich am meisten, also sagen wir jetzt, wenn man dann Sterne-Restaurants geht, da würde ich sagen, am meisten bin ich tatsächlich bei Maurizio. Weil wir auch viel miteinander kommunizieren.
So der kulinarische Kindergarten Hamburgs, ja. Das ist voll liebevoll.
Nur weil er besser skatet als
Nein, aber ich, nein, ich finde das ja geil, wenn
kannst du skaten?
Nein, auch wenn so eine,
rein physikalisch möglich.
Doch, ja, auf vier Rädern schon. Und wenn ich geschoben werde von der Krankenschwester, dann ist das sowas wie skaten.
Oder vom Krankenbruder.
Oder Krankenbruder.
Das ist ja so ein Rollbrett, ist aus der Werkstatt.
Nee, aber ich finde ja sowas wie die Kindergarten-Clique. Das hat ja auch eine liebevolle Bezeichnung. Weißt du, das ist so der Kindergarten ist so, ja, das ist ein alter Mann, der damit nicht mehr klarkommt.
Die Jungwilden.
Und sobald, ja, das ist so die Jungwilden. Das Schlimme ist, dass die Jungwilden spießiger sind als die alten Wilden.
Definitiv, ja.
Oder als die alten Spießer. So, nicht jetzt hier du anwesend, aber so generell ist das eine Handschrift, die mir auffällt. Ich habe dich aber unterbrochen und zwar an der Stelle, du hast gesagt, okay, eine alternative Auswahl der Produkte. Und mit welchen, also was befürchtest du fürs nächste Jahr?
Also ich glaube auch gar nicht, dass es nur, ich glaube es betrifft einfach jeden. Ne? Man hat das vor ein paar Wochen gemerkt. Wie auf einmal Zucker um 100% hochgegangen ist bei einem ganz einfachen Produkt. Diese ganz einfachen Basissachen, die jeder Haushalt braucht und jeder Gastronom braucht, die auf einmal sich verdoppeln und man das ja gar nicht so aktiv im Kopf hat. Beim Hummel, beim Stemm, da guckt jeder, oh, was kostet das? Aber bei Zucker, Milch, Sahne, bei so ganz banalen Sachen, blöd gesagt, da denkt ja niemand dran, dass das Geld frisst. Ne? Aber genau das frisst das Geld, weil das verarbeitet man oder konsumiert man auch in viel größeren Ausmaß als alles andere.
Und hättest du da eine Idee? Also, weil du kannst ja jetzt auch nicht einfach sinnbefreit deine Preise hochsetzen. Nur irgendwann werden auch die Leute nicht mehr mitgehen können. Und du musst, und das ist, kann ja nicht die Konsequenz sein, dass du sagst, ja, die Leute können nicht mehr mitgehen. Ciao, Kakao, ich bin raus aus dem Business.
Nee,
man muss ja eine Flexibilität, also ich beschäftige mich viel damit. Die Bullerei steht für ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis kippen wir langsam. Nicht, weil
und
wir...
Und du warst selbst verwundert neulich, ne?
Ja, nicht, weil ich will, sondern weil wir irgendwann müssen. Ich kann nicht bis zur kompletten Selbstaufgabe eine Gastronomie führen, nur damit die Leute noch ein gutes Gefühl haben beim Essen. Sondern ich muss, und diese Sensibilität, dieses Gefühl, wann, welcher Zeitpunkt, über welche Ebenen, also Entrecôte haben wir lange durchdiskutiert schon, müsste ich teurer machen, habe ich mich entschieden, das zu halten und dafür für die Zeit auf meine Gewinne zu verzichten, damit der Markt sich langsam drauf vorbereiten kann.
Anmerkung der Redaktion, das Entrecôte für zwei Personen ist sehr lecker.
Dankeschön.
Oh ja.
Ist übrigens eine Idee,
Ich habe
eine bessere Qualität eingekauft, statt eine schlechtere, also nicht günstiger.
Und was
ich habe noch eine bessere Qualität eingekauft, damit ich zum einen die Preissteigerung auch wirklich rechtfertigen kann. Und ich habe eine Alternative angeboten auf der bestehenden Qualität haben wir einen Entrecôte Double entwickelt. Im 600-Gramm-Style, schön und geile Größe irgendwie so, damit ich weniger Handgriffe habe.
Ja. Und was passiert
also
noch?
So versetzt müssen wir wirklich denken. Also ich muss Handgriffe denken, ich muss Lagerkosten, ich muss Potenzial, wie kann ich das machen, was kann ich daran rausholen? Was wolltest du sagen?
Du vergleichst als Gast, du siehst das eine Entrecôte, siehst den Preis, siehst das zweite und fragst deinen Nachbarn, ey, lass doch ein Doppeltes nehmen. Das ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen. Okay, cool. Und dann kommt natürlich dann die Art und Weise, Bullerei-Style, ne, wie es präsentiert wird, wie es geschnitten wird, wie die Geschichte erzählt wird. In dem Moment dachte ich auch so, haben sie clever gemacht, ob Tim davon was weiß?
Ja, Tim hat das gemacht an der Stelle. Natürlich. Wir sind durch die Corona-Krise, da gehörtest du ja auch mit zu den Leuten, die damals Kochen für Helden mitgemacht haben. Die politischen Forderungen, die wir hatten, waren, glaube ich, mehr als angemessen. Sie kamen irgendwann zu spät, also in meinen Augen zu spät, um unternehmerisch zu denken, dann zu großzügig, in Anführungszeichen, um da überhaupt noch irgendwie eine Relation zu kriegen. Das war ja so erst lange gar kein Wasser und dann irgendwie, okay, im Gartenschlauch raufgestreut. Ja. Als Kompensation, wie es dann auch kommuniziert worden ist. Ich finde, wir haben dieselbe Problematik jetzt, denn wir gehen auf einen Markt zu, den wir überhaupt nicht berücksichtigen können. Wir wissen nicht, was die Preissteigerung der Rohmaterialien angeht, denn irgendwann wird diese Teuerungsrate auf alle Produkte greifen. Wir haben keine Ahnung darüber, was die Energiepreissteigerung angehen wird. Wir haben Fälle in Düsseldorf, die bezahlen haben jetzt unterschrieben leider, den 17-fachen Preis ihrer Stromkosten vom Vormonat. Das ist, wissen wir selber, das ist Bankrott, das ist Insolvenz. Das ist, wir haben eine Vervierfachung des Strompreises derzeit, glaube ich zumindest auf dem Tisch, zumindest was mein Wissen letzte Woche angeht. Das bedeutet aber für die Bollerei von 110 auf 440.000 Euro. Uhu! Die muss ich erstmal irgendwo hernehmen, die müsste ich eigentlich erwirtschaften, wenn ich weiter dasselbe betriebswirtschaftliche Ergebnis erreichen muss. Das würde eine Teuerung auf alle Produkte. Und ich bin schon der Meinung, dass produzierendes Gewerbe, Hotellerie, Gastronomie etc. Schon deutlich mal die Hand heben sollten und sagen, Jungs, achtet ein bisschen drauf. Wir haben selber vielleicht noch nicht die Grundidee, noch nicht den Schlüssel, aber wir brauchen eine Energiepreisdeckelung, damit wir zumindest das nächste Jahr uns wirtschaftlich anders positionieren können, damit wir intelligente Entscheidungen treffen können als Unternehmer, damit wir mit unserem produzierenden Produkt oder was wir produzieren, auch am Markt bestehen können. Und da kann der Habeck da irgendwie mit seinem, ja, dann verkauft er halt mal ein paar Brötchen weniger. Da würde ich ihm gerne eins dieser Brötchen, was wir nicht verkauft haben, Rachenstopf.
Tim.
Okay, Entschuldigung. Dann würde ich aber eben ganz schön gehörig mal hier die Meinung sagen, gehobenen Zeigefinger.
Aber was macht denn?
Ich finde, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Weil Preise werden in allen Bereichen hoch. Und ich weiß nicht, ob du eine Klientel hast, die auch der Menü für 289 Euro.
Ja, das wäre meine Frage. Bei 189 Euro?
Genau, dass es auch unser Thema ist, wir wollen einfach nicht über diese 200 Euro gehen. So, weil ich denke ja auch, wenn ich selber essen gehen will, möchte ich das auch nicht. So, und ich bin gerne bereit, viel Geld für Essen auszugeben, weil das ist auch mein Hobby. Ich gehe viel essen und auch viel bei Kollegen und da ist mir dann Geld auch eigentlich egal.
Also da, wo aber du kein Hausverbot hast.
Habe ich tatsächlich nirgendwo.
Da hat man dir das noch nicht mitgeteilt.
Ja, Spaß. Genau, bei dir auch nicht. Ja.
Hat er Hausverbot bei dir?
Nein. Es hat kein Hausverbot.
Hat jemand Hausverbot bei dir?
Ja, Leute, die sich wirklich übergriffig mein Servicemitarbeitern waren, aber nicht wegen Spruch. So, das ist Quatsch. Auch nicht, wenn jemand immer hingefallen ist, was nicht so. Es gibt 2-3 Gäste, aber die haben nichts mit der Gastro zu tun. Das waren ein wirklich Vollidioten.
Die sind im türkischen Exil.
Aha? Im türkischen, ja.
Das gibt es ja, glaube ich, überall. Ja. Also wir wollen einfach nicht über diese 200 Euro gehen. Auf gar keinen Fall. Ich will auf jeden Fall eigentlich drunter bleiben, auch weil ich ja sag,
ist. Wie lange kannst du das leisten mit dem Angebot jetzt?
Mit dem Angebot jetzt gar nicht. So, deswegen entwickeln wir das Menü weiter. So,
aber ist das nicht eine wichtige Info an den Kunden, dass er das eigentlich gar nicht kann?
Der Kunde kann aber nicht jede Steigerung, bei dem ist er wirtschaftlich genauso betroffen wie wir. Wir rasen gerade, wenn das denn so bleibt und wenn das dieser Wildwestmarkt bleibt, der derzeitig ist, dass jeder Energieanbieter eigentlich machen kann, was er will. So, wenn da nicht irgendeine gesetzliche Konformität irgendwie stattfindet und da jetzt auch wirklich mal länderübergreifend agiert wird, dann werden wir den produzierenden Mittelstand wirklich abschlachten. Und zwar ohne, wir sehen, jeden Tag liest du die Betroffenheitsgeschichte in den Zeitungen, dass der Bäckereibetrieb aufgibt nach 25 Jahren, nach 125. Das ist nicht, weil die auf einmal dummes Zeug backen. Das ist einfach, weil wir sowieso auf Zinne, ich spreche jetzt nicht nur von der Bullerei oder dir, sondern wir reden von der Branche mal wieder. Das ist schon wieder das gleiche Thema wie bei Corona, wo ihr seid euch bewusst, wir sind ein Arbeitgeber für 4,5 Millionen Menschen. Nicht für 2, wie es immer kompliziert. 4,5 Millionen sind zweckgebunden an der Gastronomie, Hotellerie, Übernachtungsbranche und lebensmittelproduzierendes Gewerbe. Entschuldige mal bitte, also das, wer da nicht agiert jetzt, wenn da die Politik nicht irgendwann wirklich deutlich sagt, wir müssen gesondert, ganz individuell betrachtet, das kann auch nach einer Überprüfung starten, wir müssen da was machen, der guckt dabei zu, wie wir uns selber praktisch den Rettungsring.
Also was im Einzelhandel abschneiden. Keine Kette ist, Ciao Kakao. Also in Ottensen hat jetzt gerade die kleine Stadtbäckerei zugemacht, ja. Institution, ja, ja. Wirklich Institution, ja, ja. Keine schlechten Brötchen, um Gottes Willen nicht. Ja. Keine Chance.
Ja, und das meine ich eben da. Und deshalb auch so kleine Unternehmen, große Unternehmen wie die Bollerei, die hat vielleicht die Möglichkeiten, sich einen Ticken zu positionieren, ne, weil es einfach ein Schlachtschiff ist und in einer anderen Größenordnung. Allerdings ist da auch natürlich der Kostenapparat in einer Größenordnung. Einfach mal 300.000 Euro mehr Energiekosten. Da ist noch keine einzige Preissteigerung eingerechnet. Und wir wissen, Gastronomie 8-12%, wenn du gut wirtschaftest. Wenn du das intelligent machst, das ist so ungefähr der Parameter, nachdem man sich richten kann. Da kann sich jeder Gast auch ausrechnen, warum Gastgeber, also auch Gastronomen gerade Dinge machen, die sie nicht machen wollen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil wenn wir das machen wollten, hätten wir das vor einem Jahr gemacht und hätten uns vielleicht ein langes Wochenende auf Sylt dazu verdient.
Sylt. Ich hatte ja noch eine andere Frage,
ja.
Das wollte ich gerne noch ansprechen.
Ja.
Ist Inklusion in jedem Restaurant möglich?
Oh, gute Frage.
Weil ich glaube nicht, natürlich aufgrund von der vorhin eingangs besprochenen Thematik, aber es ist natürlich ein Thema, auch da kann ich mich erinnern, Tim, als ich noch in der Bullerei gearbeitet habe, wenn jemand mit einem Rollstuhl kam, war nichts unmöglich, aber es war auf einmal ein anderes Momentum. Ne? So, da kommt also jemand und man bietet ihm einen Platz an. Wie ist das? Ist das in jedem Restaurant möglich oder muss das in jedem Restaurant möglich sein? Sowohl Sternrestaurant als auch Bullerei.
Inklusion bedeutet jetzt Gäste oder Mitarbeiter?
Sehr gute Frage.
Dankeschön.
Ich habe an den Gast gedacht, aber wir kommen natürlich auch noch auf die Mitarbeitenden.
Also Inklusion bedeutet natürlich, sollte jeder Raum technisch zugänglich sein für Menschen mit Beeinträchtigung. Ich bin aber nichtsdestotrotz auch der Meinung, wenn es Lokalitäten gibt, die aus bautechnischen Gründen nicht zur Herbeiführung einer Zugänglichkeit sorgen können.
Strandperle.
Ha?
Strandperle.
Als Beispiel. So, dann ist das so. Dann gibt es Bereiche, die sind nicht zu betreten und dann ist das vielleicht auch gar nicht so spannend. Barrierefreiheit, ganz wichtig in den Gastronomien, auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen, da wo es wirklich notwendig ist. Wenn du einen Fahrstuhl einbauen musst für 140.000 Euro beim Restaurant von 20 Sitzplätzen, damit jemand eben über die Stufen hinwegkommt, dann müssen wir alle mal realitätsnah bleiben und sagen, hey, es gibt genug Alternativen und dann ist das vielleicht eben auch mal der Nachteil. Also ich weiß, das soll man in der Form nicht sagen. Grundsätzlich wäre es schön, wenn es das nicht gäbe, wenn wir es nicht diskutieren müssen, aber es ist nun mal so. Wir betreten auch den Bereich der Wirtschaftlichkeit. Bei den Mitarbeitern bin ich selber sehr inspiriert und sehr motiviert gerade. Ich habe eine Dokumentation gedreht für Vox mit dem schönen Titel Zum Schwarzwälder Hirschen, /21 mit 13 Leuten mit Down-Syndrom, um sie eigentlich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, um zu sagen, diesen Begriff nicht ausbildungsfähig, um den zu implodieren. Also, dass wir sagen, jeder Mensch ist ausbildungsfähig. Du bist mit 15 hast du deine Kochlehre angefangen?
Ja.
Das heißt, Hauptschulabschluss?
Ja, später mittlere Reife, aber
ja, Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss ist grundsätzlich ja was? Nicht unbedingt ein Sechser im Lotto, um in die Berufswelt einzusteigen, oder? Kann man das so sagen? Schon stark.
Ich glaube, vielleicht von der Außenwelt ja, für mich selber gar nicht.
Außenwelt, es geht um die Außenwelt. Ja. Das ist erstmal so.
Also ich hab nicht eine Bewerbung schreiben müssen.
Ich kenne jetzt wenig Herzchirurgen, die einen Hauptschulabschluss haben. Also es gibt eine ganze Menge Berufe, die man nicht annehmen
kann. Du solltest keinen kennen.
Bankkaufmann, hä?
Ja.
Nein, aber ich meine das gar nicht blöde gerade. Aber grundsätzlich ist das so. Jetzt ist die Gastronomie da und auf einmal, und nicht weil die Gastronomie das gemacht hat, sondern du hast mit einem verhältnismäßig schlechten Startmöglichkeiten einfach dich dahin gebracht, wo du bist, an die Spitze. Mhm. Und das ist doch das, was die Gastronomie auch kann. Sie lässt zu, sie schaut individueller, sie schaut mehr auf die Stärken, weniger auf die Schwächen, vorausgesetzt, du bist auch bereit, dich weiterzuentwickeln. Und innerhalb dieses Konzeptes, was wir da entwickelt haben, habe ich Dinge entdeckt, die ich wirklich trotz sehr, sehr viel großem Optimismus nicht mal ansatzweise für möglich gehalten haben. Und ich habe gemerkt, dass unser didaktisches System ein bisschen das Falsche ist. Wenn wir Leute...
Unseres ist was?
Das der normal denkenden, arbeitenden Menschen, also eben die Leute ohne Behinderung, ohne Einschränkung. Dass wir sagen, okay, Inklusion bedeutet, du mit einer Einschränkung, musst in dieses System reinpassen und wenn nicht, können wir keine Inklusion machen. Und das ist der Fehler. Das ist für mich der größte Fehler, weil ein Schritt auf die Einschränkung hin schafft Räume, die wahnsinnig spannend sind, wahnsinnig effizient auch sind und wo das eben nicht ein Streichelzoo ist, oh, guck mal, man arbeitet mal, man tut ein bisschen was Gutes. Nein, man hat sehr gute Mitarbeiter mit sehr guten Fähigkeiten, mit sehr guten Kenntnissen, vielleicht nicht in der Bandbreite, wie wir das alltäglich in der Schnelligkeit, in der Ummodulation, aber da sind großartige Talente zu entdecken und ich bin habe in den ersten Interviews gesagt, warum ich selber noch kein Inklusionsbetrieb bin sozusagen, habe ich mich immer damit rausgeredet, ja, ich bin soweit, aber meine Mitarbeiter noch nicht. Denn Gastronomie ist ein Haifischbecken. Und nur weil ich den Gedanken schon habe, heißt das nicht, dass meine Mitarbeiter ihn auch schon, weil die müssen es nachher betreuen. Ich bin nicht im Laden. Und ich bin heute durch den Laden gelaufen, und weil ich einfach gedacht habe, wie dumm bin ich eigentlich? Ich habe sie nie gefragt. Und ich würde sagen, 90% aller Mitarbeiter haben gesagt, ja, geht.
Gerade die Bullerei, ne?
Ja.
Die
eigentlich und 10% haben halt gesagt, aus den normalen Ängsten heraus, nee, das geht nicht, da müssen wir betreuen, da müssen wir es. Nein, wir müssen ein gutes Konzept entwickeln. Wir müssen eine gute Ebene herstellen. Und das heißt, da ist gerade der Schalter auf links, also der Blinker gesetzt worden. Und ich hoffe, dass ich weiß jetzt keinen Zeitraum, den ich gerade nennen kann, aber ich hoffe in den nächsten 3 bis 6 Monaten, dass ich hier mit Ergebnissen setzen kann.
Ist der Fachkräftemangel, der aktuell ja nicht wegzudiskutieren ist, vielleicht das große Glück genau für so etwas?
Nein.
Oder wäre das zu...
Wäre der falsche Ansatz, ja.
Das wäre der komplett falsche Ansatz. Das wäre auch wirklich so, wir haben keine Leute mehr, nehmen wir irgendwas. Ja. Das ist Quatsch. Das wäre auch ungerecht den Gastronomen oder überhaupt den Menschen in der Gastronomie.
Nee, aber aus der Sicht zu sagen, wir sind jetzt offen für neue Dinge, über die wir vielleicht gar nicht nachgedacht haben.
Also wer jetzt sagt, was redet der Typ, guckt euch bitte die Doku an, schaut die unterschiedlichen Ansätze an, schaut auch die Wege an, auch die Zweifel, die wir hatten, die Ängste, das Scheitern, was wir da erleben. Haben, aber eben auch die vielen kleinen Erfolge, die wir erzielen konnten, einfach nur durch gegenseitiges Aufeinanderzugehen, Wahrnehmung. Wir hatten denn André Dietz da, der wirklich auch, als ich kritisch war, wie ein kleines Kind in einer Blauäugigkeit gesagt hat, ja, wir schaffen das, der manchmal den Ernst der Gastronomie gar nicht verstanden hat, in der Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlich müssen wir auch denken, weil nochmal, das ist ja kein Inklusionsprojekt, in dem wir staatlich gefördert
werden. Denkt der Sebastian, den du angesprochen hast, wirtschaftlich?
Nein. Der denkt erstmal in der Emotion, ganz pur. Und das ist aber so wichtig, weil da, wo ich gezweifelt habe, hat er sich durchgesetzt, was wiederum dazu geführt hat, dass ich meine Position verändert habe. Dass ich eben vom Teller mal von der anderen Seite drauf geguckt habe und sage, krass, doch, das geht. Was im Nachhinein auch langsam Struktur in meinen Betrieb hineinbringt, weil ich viel klarer denke, weil ich viel, viel, viel mehr didaktisch unterwegs bin, was ich vorher nicht bin. Vorher habe ich gesagt, mach mal, tu mal, hol mal, bring mal. Und jetzt habe ich eine klarere Sprache entwickelt, was sehr, sehr spannend ist.
Ich finde es auch, glaube ich, falsch, dass man denken muss in der Gastronomie, dass auch jeder immer alles können muss.
Richtig.
Und ich glaube, dass gerade Leute mit so einer Einschränkung, dass sie vielleicht in speziellen Bereichen viel besser sind als jemand, der vielleicht die ganze Bandbreite abdeckt und da eine Sache spezifisch einfach extrem gut macht. Und ich glaube, dass wenn man das so ein bisschen aufteilt, dass man so das auch ganz gut lösen könnte. Also zumindest das ist meine Erfahrung. Und das ist aber auch schon eine Erfahrung, die man auch mit Mitarbeitern hat, die vielleicht gar keine Einschränkung hat, aber die einfach in manchen Sachen gut sind, in manchen Sachen einfach nicht gut sind. Und dann muss man einfach die Stärken nutzen. Und dafür ist ja auch ein Chef da, um das irgendwie zu führen und weiterzuentwickeln.
Und wenn man da ein bisschen mehr, also ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, dass man nicht ganz genau weiß, wie. Also wenn ich jetzt die Frage stelle, wie mache ich das jetzt so die erste, wen spreche ich an? Wo, ich meine, die werden ja nicht irgendwie bei eBay freigehalten. Also und dass man da sagt, okay, möchte ich jetzt gerne. Sondern jetzt geht es eben darum, diese Kontaktmöglichkeiten, die Entwicklung und auch vielleicht die Beratung in der Herstellung des Arbeitsplatzes. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir da ein bisschen Inspiration oder drüber, dass wir da Inspiration sein könnten. Ich habe das von vielen Kollegen auch schon gehört, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen mal schauen, wir gucken mal. Da ist die Tür sehr viel weiter geöffnet worden als in den vielen Jahren vorher.
Es gibt, das weiß vielleicht gar nicht jeder, es gibt ja auch schon jede Menge Dinge, die in diesem Thema, die zu diesem Thema in der Gastronomie stattfinden. Also der Bayerische DEHOGA zum Beispiel, hier steht, Bayerns Arbeits- und Sozialministerin Trautner ehrt die ersten Teilnehmer des neuen DEHOGA Bayern-Zertifikats für junge Menschen mit Behinderung. Durch dieses Zertifikat wird der Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt, also eine Ausbildung oder Festeinstellung, erleichtert. Mhm. Tipptopp. Es gibt ein Gastro-Guide in Nürnberg für Inklusion, dass also die Leute, die behindert an der einen oder anderen Stelle, das sagt man so auch nicht, wie sagt man, eingeschränkt, sind, wissen
also,
dort...
Warum? Also ich sag mal so, solange es Behindertenparkplatz heißt...
Heißt das so?
Ja, heißt es doch, oder nicht?
Ja, ja, es halt, es gibt so viele Wörter, die man nicht
benutzen darf. Sprache ist gerade im Wandel. Ja. Also man darf schon Behinderung sagen. Ich weiß nicht, ob man sagen darf, du bist behindert.
Nee,
das ist aber was anderes.
Aber zu mir darf man sagen. Behinderung, mit einer Behinderung ist das, also Sprache, gerade dünnes Eis, schwierig im Podcast darüber zu diskutieren, wenn man sich nicht 100%ig sicher ist. Ganz sicher bin ich mir beim I-Wort. Was unser vorheriger Gast, denn da müssen wir uns nochmal ganz kurz entschuldigen.
Das haben wir doch schon.
Den müssen wir nochmal aufräumen.
Dann bitte.
Ja, da müssen wir uns nochmal entschuldigen. Wir hatten vor zwei Folgen Rainer Sass zu Gast und im Wesentlichen haben Sebastian und ich einen Fehler gemacht. Wir haben nicht dort interveniert, wo es mehr als angemessen gewesen ist, denn Rainer hat sich an der einen oder anderen Stelle sprachlich etwas verlaufen und wir werden weder eine Entschuldigung noch eine Erklärung dafür abgeben, sondern ganz einfache Regel in Zukunft für solche Momente. Die Reproduktion bestimmter Wörter ist nicht mehr angemessen und gehört sich nicht in irgendeiner wie auch immer gearteten Kontext.
Nicht mal in diesem Podcast. Und nicht wenn mehr, wir schon...
Da war das I-Wort. Es gibt andere Wörter.
Ja, ich hab aber noch
was. Die Reproduktion, darum geht das. Wenn das ist, glaube ich, eine der Regeln, die sich jeder merken kann. Es gibt kein Aber. Ich meine, ich gehöre selber zu den Leuten, aber ich meine es doch nicht böse. Ist nicht deine Meinung, was du böse meinst oder nicht. Es ist das, was beim Empfänger ankommt. Ja. Und es gibt Menschen, die fühlen sich dadurch verletzt und werden dadurch auch verletzt. Fühlen sich nicht nur, sondern werden dadurch verletzt. Und deshalb no to reproduction. Reproduction.
Ja. Sehr gut, Tim.
Das Gleiche. Nee, das wird jetzt ins Lächerliche ziehen.
Naja, ich muss mich an der Stelle aber auch nochmal für eine Sache entschuldigen, dass ich in der letzten Folge bei Gennaro von lieblos kochen gesprochen habe, was dir wirklich die Tränen und die Wut in die Augen getrieben hat. Ich möchte noch einmal sagen, wie ich das gemeint habe. Das lieblos war nicht... Okay. Nein. Also, dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Gott sei Dank hat das Gennaro in dem Moment nicht verstanden, weil er dem Deutschen nicht so mächtig ist.
Erklärung, wir waren vor zwei Wochen in England und haben mit meinem großen Mentor Gennaro Contaldo einen Podcast gemacht. Und er ist dann mit uns in die Küche gegangen und er wollte ein Gericht kochen, aber in seinem Enthusiasmus, mit seiner Leidenschaft hat er dieses Gericht spontan abgewandelt und hat hier nochmal was gemacht und da nochmal. Er wollte so sehr zeigen, wie schön Kochen ist und wie abwechslungsreich. Und natürlich ist er mal ein Tropfen daneben gegangen, weil er jetzt auch nicht unbedingt rote Beeteblättchen mit Pinzette abgerissen hat und auf kleine Tröpfchen. Und dann sagte hier die Bumsbirne da drüben irgendwie so, hier ein bisschen lieblos das Ganze. Und ich sag, Alter, der bumst gerade, aber so leidenschaftlich, so schwitzend.
Warum
wälzt er sich gerade? Weil du sagst, es ist lieblos. Und der war im Rausch, der hat sich durch die Lagen, durch die kulinarischen Lagen gewälzt.
Du hast recht.
Der hat keine Performance vom Spiegel abgegeben und geguckt, wie sein Sixpack sitzt. Aber der hat hier da ein Radaradeng gemacht.
Wieder einmal beeindruckt, wie du es wirklich schaffst, auch noch in Rage den sexuellen Kontext mit reinzubringen und auch noch eine Logik aufzubauen. Ja. Schlecht ist das nicht.
Ja, So die Fuckboys. Also er war so weit entfernt, Fuckboy zu sein, wie sonst irgendwas. Ja, er hat einfach leidenschaftlich...
Scusi, wir haben unser Problem mit den
Italienern. Ja, da wurde ein bisschen Suppe verteilt.
Ja, aber lecker war's.
Ja.
Wow. Also, das Thema Inklusion ist ein ganz wichtiges.
Ja.
Abschließende Frage an euch beiden.
Ja.
Wird das ein Thema sein, an dem man, Gott sei Dank, nicht mehr dran vorbeikommt, wo sich die Dinge entwickeln? Machst du jetzt einen Treppenlifter an die Treppe zur Bullerei?
Darf ich nicht? Hatten wir am Anfang mal geklärt. Ja, okay. Also durften wir nicht.
Ist ja schwierig, ne?
Baumschutz.
Und dann auch noch
Baumschutz. Nochmal Baumschutz, aber wir haben die Auffahrt hinten.
Ja.
Also das ist so, das heißt, die Zugänglichkeit ist schon gegeben. Aber falls es da irgendjemand gibt, der gerne mal eine Gastronomie vielleicht mit Inklusionsansatz machen möchte, ich wäre gerne in der Beratung dabei und das auf ein großes Extrem. Das Einzige ist, ich bringe meine Fachlichkeit, er bringt die Kohle.
Nach der Fusionsküche kommt die Inklusionsküche.
Ja, ich glaube, das kann richtig, wenn wir da richtig frei rangehen und auf Augenhöhe uns wirklich da bewegen, auch mit dem, auch nicht immer nur betroffen, sondern auch wirklich mit den Eigenheiten von uns, so wie wir beide uns ja auch die ganze Zeit so kleine Dinger gesetzt haben, finde ich, das macht doch das Lied, das ist doch ein bisschen Spice of Life. Gibt's eine Gewürzmarke, die heißt Spice of Life, und dann bitte jetzt schützen.
Darf man sich als Angestellter oder als Angestellter ein bisschen doof anstellen, weil man eventuell Berührungsängste hat mit Menschen, die von denen man nicht weiß, wie man mit ihnen umgehen soll, vielleicht auch aus einem Respekt heraus.
Woher sollen wir es wissen?
Ja.
Natürlich. Das ist wie das erste Mal ein Mädel anlabern oder einen Typen.
Mhm.
Du weißt kein, du musst deine Erfahrung sammeln. Warum wird ausgerechnet in Bereichen, wo es eine besondere Sensibilität geht, vorausgesetzt, dass wir nicht keine Erfahrung mehr sammeln dürfen? Warum ist sofort falsch gemacht, 6 raus? Darfst nicht mehr weitermachen. Ist Quatsch. Das ist auch wirklich dieser Welt, der Welt der Menschen, die nicht tagtäglich Berührung damit haben, gönnt denen auch mal ein bisschen Freiraum, sich zu entwickeln. So nicht immer nur, weil man selber auf dem Level ist. Kulinarik, nur weil unser Thema das ist, können wir nicht von jedem Hausmann, jeder Hausfrau erwarten, dass sie 24 Stunden nur die besten Produkte auf den Wochenmärkten dieser Welt versuchen irgendwie zu ergattern. Wenn sie es einmal die Woche machen, wenn sie es schaffen, einmal im Monat, haben wir schon einen ganz guten Job gemacht, weil jeder, der damit anfängt, wird es auch ein zweites, ein drittes und viertes Mal machen.
Gut. Stefan, was steht
und
an?
Und krass, das ist ein Donnerstag, das war so ein schönes Wort zum Sonntag.
Heute ist Dienstag.
Weißt du? Gestern ja, aber ist die Ausstrahlung heute.
Ach, oh, gut, mitgedacht. Sehr gut. Oh, da ist der zweite Raum betreten worden. Stefan, was steht als nächstes an? Was kannst du noch machen, um den Leuten zu sagen, kommt doch mal bei mir vorbei. Und zwar nicht, um Steine in die Scheibe zu werfen, sondern um zu essen.
Leckeres Essen?
Lass dich einfach vorbei.
Also, viel Geld?
Ich glaube, wir müssen eigentlich nichts machen. Weil, also, wir machen schon alles, was wir für richtig halten. Wir haben ein geiles Team. Die Jungs kochen geil. Service macht einen Bombenjob. Das Feedback ist auch einfach gut. So, ne, es gibt immer jemanden, der raussticht. Aber ich glaube einfach, manchmal müssen sich die Leute vielleicht einfach trauen, sich mal drauf einlassen. Und ich glaube, dass vielleicht einer von 100 bereut es vielleicht. Weil er vielleicht passt ja nicht in den Laden rein, ihm gefällt das nicht. Wir haben auch Gäste, die sind ein Gourmet erfahren und passen bei uns einfach nicht rein, weil sie einfach eine andere Küche gewohnt sind. Ja,
gute Küche.
Tim, was steht bei dir an?
Was?
Was steht bei dir an?
Gute Küche? Ja, nee, ich werde eine Petition starten. Mhm. Wir sagen Nein zu deutscher Baby-Petersilie.
Sehr gut.
Immerhin ist es
das
deutsch.
Das finde ich so grauenvoll. Und wenn das Letzte ist, was ich kulinarisch noch machen werde, ich werde dafür sorgen, dass der Knusper und Baby-Petersilie von den deutschen Speisekarten wieder verschwindet.
Also auch auf die Gefahr hin, dass ich im Social-Media-Bereich wieder erzählt bekomme, wie sehr ich Melzer in den Arsch reinkrieche.
Aber
mir fällt gerade ein, ja. Das Senfei war auch gut.
Was?
Das Senfei. Ja, und ich bin ja wirklich ein Verfechter des alten Senfeis.
Ja. Ja, aber geschmacklich Bombe.
Ja, schlecht war das nicht. Ja. Aber ein bisschen viel Shishi, aber geil.
Ja.
Also, aber Tim, heißt es dann jetzt, dass es bei dir nur noch Kartoffelpüree gibt und Soße, weil gibt nichts mehr Knuspriges und.
Nee, ja, aber
die Pommes sind sehr gut.
Nochmal, also ja, die Pommes sind auch knusprig.
Pommes, Wiener Schnitzel, alles, was frittiert ist, ja, macht Sinn. Aber sinnbefreiter Knusper auf Gerichten, wo nie ein Knusper da war, finde ich auch kein Knusper vonnöten. So, das ist so, das macht für mich, also, nochmal, diese Chips schmecken doch auch alle kacke.
Naja.
Ja, das kommt drauf an. Also,
Pringles sind lecker.
Was?
Pringles sind lecker.
Oh Gott. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ist so, die selten gut. Und
ja,
nur,
aber
so.
Das, nur aber weil hab, du das nicht
aber
machst.
Aber nochmal, was ist denn los mit euch? Ich habe euch gesagt, geile Klöße, geile Soße, geiles Püree. Die Idee geht super klar auf. Bin sehr dezidiert in meiner Kritik gewesen. Ich habe gedacht, am Anfang bei so ein bisschen modern, süß, sauer. Und dann kommt aber diese wohlige Umarmung, die ihm dieses Gericht auch mit sich bringt. Wenn du eine Erwartungshaltung hast, das Einzige, was ich doof finde, und das finde ich doof, weil da stirbt Baby-Petersilie für, da wird unnötig Frittierfett benutzt, für überhaupt keinen Effekt, nur weil irgendein Idiot von der FAZ mal gesagt hat, jedes Gericht braucht einen Knusper und die Köche wie Hunde und Lemminge sind und alle sagen, genauso machen wir das.
Mhm.
Habt doch eine eigene Meinung.
Habt doch eine eigene Meinung.
Deswegen machen wir so.
Liebe Zuhörende, das war das Wort zum Donnerstag von meinem geschätzten Kollegen Tim Melzer. Ganz herzlichen Dank, Tim, dass du da warst. Ja. Schlecht
war das heute nicht.
Du warst gut drauf.
Ich war richtig gut drauf.
Du warst richtig gut drauf. Schwitzt du nicht in diesen Rollkragenpullovern, frage ich mich immer.
Ja, aber nur am Arsch.
Hä?
Hm?
Wie am Arsch?
Es läuft runter.
Ja, herrlich. Stefan, ganz herzlichen Dank. Ich wusste ja so ein bisschen über eure Historie. Ich finde, ihr habt das sehr, sehr gut gemeistert.
Fand er sehr gut, ne?
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass
nein.
Ich jetzt nicht. Genau. Und auch an dich, lieber Rickard, ganz, ganz lieben Dank für die hervorragenden Bilder. Ganz lieben Dank an Lukas, unseren Tonmeister, an Lies aus der Redaktion, an Caro aus der Redaktion und aus Sophia, die gerade die Caro mit K vertritt.
Ja.
Ich sag dir was, die macht einen richtig guten Job.
Sag ihr das.
We are blessed.
Huh?
We are blessed.
Sag ihr das.
Mach ich.
Wollte ich noch was sagen?
Nee, also ja, bestimmt. Das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Tim Melzer.
Möchtest du noch was sagen? Entschuldigung?
Ich glaube, ich war eher drauf, dass wir die Flasche aufmachen.
Der Tim kann man nicht aufmachen.
Oh, also. Oh ja, komm, willst du noch ein Schnäpschen?
Nee, also ich auf überhaupt gar keinen Fall. Aber das könnt ihr
ich finde das richtig geil. Übrigens, best sowas finde ich zeugt von wirklich kulinarischem Sachverstand.
Was? Eine Flasche Schnaps?
Ja, er hätte ja auch irgendeine selbstgekochte Marmelade von sich selber mitbringen können. Ach so. Aber er bringt was von seiner Historie mit.
Sag mal, hast du eigentlich mitgekriegt, dass Rainer das Gastgeschenk wieder mitgenommen hat?
Nee, was war das?
Das Buch.
Welches?
Und damit Pasta?
Ach so. Weil wir das nicht gewertschätzt haben, oder was?
Egal. Das ist auch noch ein drittes Glas.
Ja, nee, Sebastian kriegt nichts. So. Überhaupt gar keinen Fall. Ich muss,
das ist Likör, kein Schnaps.
Dann nicht.
Das ist für Sebastian richtig hart. Das ist richtig hartes Zeug. Warte.
Nee, weißt du, was ich überhaupt nehmen? Was, Sekunde?
Da freue ich mich schon richtig drauf und ich bin gespannt, was ich davon erzählen kann.
Sag mal.
Seit 8 Jahren nach meiner brillanten geschäftlichen Unternehmung.
Welcher jetzt?
Im Big Apple fliege ich das erste Mal wieder nach New York. Ja. Seit 8 Jahren das erste Mal. Gedacht.
Und hast du da was vor?
Nee. Ich mache genau das, was ich immer mache, wenn ich echt gut drauf bin. Ich lasse mich treiben. Ich habe keine Tischreservierung, weil ich mich...
Bist du nicht zu Daniel Hamm?
Nee, ich will einfach nur sein. Ich will einfach nur da sein. Ich möchte die Straße. Ich will das Gefühl...
Glaubst du, New York weiß, dass Tim Meltzer kommt?
Nein.
An keiner Stelle?
Nein.
Das glaube ich dir nicht. Du gehst doch nicht dahin und hast nichts.
Naja, Thomas
Hahn. Ja, aber das ist ja nicht das Schlechteste. Das ist ja nicht das Schlechteste.
Das ist sogar das Beste. Vielen Dank.
Da kriegst du die Mafia-Hinterzimmer-Einblicke.
Guck mal, ist hier wie beim Chinesen um die Ecke. Nur
können wir noch kurz über das Kostüm von Heidi Klum reden?
Was ist denn das?
Hast du es nicht mitgekriegt bei Halloween?
Nochmal,
hat sich als Regenwurm verkleidet und kam aus dem Gärtnergewand von Bill. Nee. Ist sie mit Bill zusammen?
Nee, mit Tom.
Mit Tom. Und also wirklich ein echter Wurm. Das hast du
nicht. Ich lag ja immer auf dem Boden.
Das glaube ich nicht, dass du das nicht gesehen hast. Hast du nicht gesehen?
Ich habe es heute früh gesehen.
Sekunde. Redet mal weiter.
Müssen wir wirklich über Heidi Klum reden?
Auf jeden Fall.
Ist sie überhaupt was?
Da merkt man ein bisschen dein Niveau.
Ja,
ne?
Tim,
du startest mit Robert Geist.
Ja,
wirklich, du willst mit mir seriös sprechen, fängst an mit Robert Geist und beendest diesen hochgeistigen, vielfältigen.
Ja, das ist keine Fotomontage. Links. Was ist das? Links, das ist Heidi Klum als Wurm.
Die Katze?
Nein, rechts. Wirklich so.
Die sieht aus wie ein Döner.
Ja, sieht aus, nur Döner macht schöner. Also, New York finde ich nicht schlecht, Tim. Ich würde dich bitten, dass du für die 100. Folge Fiete Gastro...
Ja, wann ist denn die?
Sind wir heute die 91.?
Heute bin ich leider nicht da.
Sekunde. In 9 Folgen. Und das fände ich ehrlicherweise gar nicht so schlecht, wenn du mal guckst, vielleicht können wir in dem YMCA von Thomas, von dem er mal erzählte, die 100. Folge aufnehmen und da laden wir Daniel Hamm ein und lassen uns erzählen, wie man ein 3-Sterne-Restaurant auf voll vegetarisch umkrempelt, es behält und wie Demi Moore ist.
Pass auf, relativ einfach. Na? Kein Fisch, kein Fleisch, keine tierischen Produkte. Deal.
Oh, schlecht ist der nicht. Was ist das?
Wie beim Chinesen um die Ecke, Pflaumschnaps.
Das brennt meine Verwandtschaft
tatsächlich. So, spontan habe ich jetzt
Keller gebrannt.
Spontan habe ich jetzt Bock auf Glückskeks.
Okay, damit gehen wir hier raus. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke dir, Stefan.
Denk dran. Schöne Inklusion geht alle an. Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.